So, Rekord gedrückt. Fängt an wie so viele von meinen Podcasts.
Fließend.
Fließend, ja, genau.
Organisch.
So, ich bin auch total verwirrt. Das ist immer am Anfang von so einer Sendung, ist das so, man weiß nicht, ob man einfach alles gemacht hat. Hat man das Rekord gedrückt? Hat man, ja, es gibt sogar einen Irk. Da fragt hier Ralf Stockmann, es scheint mindestens genauso nervös zu sein wie ich. Weil ich bin eigentlich gar nicht so nervös. Ich mach mir direkt das Bier auf.
Oder? Geh direkt zum Bier.
Oder ich mach, kann man Bier und gibt's eigentlich ein gutes Bier-Mate-Mischgetränk?
Außer Bier-Mate?
Außer, gibt's Bier-Mate?
Jetzt schon.
Kann man das trinken?
Versuch's. Jetzt musst du.
Jetzt muss ich noch ein Glas holen.
Jetzt musst du deinen Worten Karten folgen lassen.
Ist ja, oh, gut, dann gehe ich hier nochmal los. Sag du erstmal, wer du bist.
Ja, ich bin Rob. Ich arbeite bei SoundCloud, wo Max ja indirekt auch mal dran beteiligt war, an der iPhone-App und der iPad-App. Genau, und jetzt bin ich hier quasi Co-Moderator, was auch immer das bedeutet. Das ging aber schnell. Wo hast du denn deine Gläser im Flur?
In der Küche. Weil die ist direkt neben, wir sitzen direkt neben der Küche.
Ah. Okay.
Ja, siehst du, jetzt trinke ich hier Bier mit Marte. So, die erste Sendung und schon direkt nach wenigen Sekunden der erste Höhepunkt. Ein World First. Muss ich erstmal eingießen.
Und auch der letzte Höhepunkt.
Mal gucken.
So. Farblich sehe ich schon mal keinen Unterschied.
Farblich ist es echt okay, ja. Farblich ist es auch von der Schaummenge. Also eigentlich sind es zwei Getränke, die sich doch zumindest rein optisch sehr gut ergänzen.
Also ich meine, fundamental anders ist jetzt nichts als ein Radler oder ein Alster oder so, oder?
Also besser, als ich gedacht hätte. Ja, guck mal.
Zum Wohl.
Prost.
Na, hast du gleich mal ein Kultgetränk erfunden,
ja,
in Hackerkreisen.
So, wie nennen wir das jetzt?
Frag mich was Leichteres.
Ja. Du, wir und Namen, oder?
Ja, wir und Namen.
Also, ich will jetzt mal ein bisschen hier ausholen. Ich habe mich ja so ein bisschen bei MobileMax zurückgezogen, was übrigens, wie ich nochmal an dieser Stelle betonen möchte, überhaupt gar keinerlei persönlichen Gründe hatte, sondern so reines so, ach ja, irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass die Sendungen nicht unbedingt besser werden, aber so, ja. Und wusste jetzt nicht, was man da direkt dran ändern sollte und habe dann irgendwann gedacht, ach.
Wie lange lief das in Zeit?
Das sind wie viele Jahre oder wie viel?
Wie viele Jahre, ja.
Ich glaube seit 2008 oder 2008, also auf jeden Fall etwas knapp über 100 Folgen. Also ja. Ich war bei, ja, und dann war das halt, dann hat man halt irgendwann mal relativ viel gesagt. Man hätte sicherlich noch mehr sagen können, aber mir persönlich fing es an, weniger Spaß zu machen. Nicht so wenig, dass man hätte aufhören müssen, ja, zwangsläufig, aber so, dass ich mir dann irgendwann dachte, wird's wieder besser automatisch. Mhm. Und ich mir dachte, vermutlich eher nicht. Wird's schlechter? Tendenziell schon. Wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Also bin ich gegangen. So. Ist jetzt also wirklich überhaupt nichts Persönliches, rein, also nichts, also wie gesagt, nichts mit Tim oder so. Oder
ihr bleibt Freunde.
Er schmeißt immer noch mal Steine mit mir, wenn er mich auf der Straße sieht. Das ist so ganz normal. Nee,
Wie früher.
Alles wie immer. Und ist alles gut. Kommt mal in den Chatraum. Wir sind hier auf freenode.net/nerds.fm. Und aber der Versuch war jetzt halt schon der Gedanke irgendwie da, naja, so richtig ewig werde ich das auch nicht aushalten, ohne so über Technik reden. Und mit dem Herrn Seemann kann man ja auch nur so mittelgut über Technik labern. Lasst uns doch einfach mal den Rob dazu holen. Da habe ich gedacht, so der Rob, der ist die nächste Generation.
Der muss es richten.
Der ist so mal die nächste Generation. Nicht so die alten Säcke wie ich oder Dennis oder Tim, sondern so, wie alt bist du? Du bist 12 oder so.
Ne? 24.
Ja, 24. Also aus meiner Sichtweite her ist das ungefähr so, ja, 24. Rob ist wirklich ein fantastischer Entwickler. Also ich habe noch keine Zeile Code von dir gesehen, aber du bist durchgeknallt genug, um definitiv ein fantastischer Entwickler sein zu müssen. Du kannst aus dem Stand einen halbstündigen Vortrag über Tetris halten.
Ja, mittlerweile, nachdem ich den auswendig habe, kann ich den aus dem Stand halten, ja, ist richtig.
Was von irgendwelchen Drehregeln da erzählt, wie man so irgendwie...
Double T-Spin.
Double T-Spin. Du hast bist durch Notorious Siri damals.
Ja, das, also, das ist mein Claim to Fame. Ich habe für den Music Hack Day London Ende 2011 so einen Spaß gemacht, wo ich Siri Proxy benutzt habe, um eine Man in the Middle Attacke auf Siri zu fahren. Das kann man sich runterladen. Das ist ganz einfach. So ein Ruby.
Geht das noch?
Hab's eine Weile nicht mehr probiert.
Ich dachte, die hätten es irgendwann mal dicht gemacht, die entsprechende Lücke.
Das weiß ich nicht. Die Idee ist halt, dass du irgendwas reinsprichst und dann kannst du den Text manipulieren und Siri liest es dann vor. Und was ich gemacht habe, ist halt, mich da reinzuhängen und die Lyrics von Notorious B.I.G. Hypnotize zurückzugeben und das dann mit der Musik zu synchronisieren, dass Siri das halt auf sehr mechanische Art und Weise runterrappt. Und dann ist der Refrain auch noch Biggie, 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 can't you see? Und das habe ich dann mit Siri ersetzt, haha. Und das hat dann auf YouTube einen bescheidenen Erfolg gefeiert.
Na komm, so bescheiden war jetzt nicht.
Naja, vielleicht eine Million über YouTube.
Eine Million, oh!
Naja, komm, guck sie. Also,
hast du da Werbung unten eingeblendet?
Nee, ich habe aber jemanden einen Takedown geschickt. Also ich bin jetzt einer von den Bösen. Ich habe meine Seele verkauft. Weil jemand, das war halt CC BY. Und jemand hat es halt genommen und nochmal 1:1 hochgeladen. Mhm. Und weil mir das meine Stats kaputt macht und der mich nicht namentlicher Mann erwähnt hat, habe ich ihn einfach runtergefahren. Und da stand auch mein Name. So, dieses Video wurde aufgrund einer Urheberrechtsanspruch von Robert Böhnke liquidiert. Und
herzlichen
so.
Glückwunsch.
Ich bin jetzt einer, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt beide Seiten der Medaille.
Du siehst, ich mix mir gerade noch was von dem Getränk.
Ja, ich bin
hooked. Ich bin, das ist... Nee, wurde null angekündigt hier, die Sendung. Wir machen das so ein bisschen bewusst so.
Dark Lounge.
Dark Lounge. Siehst du, sowas kennt Rob auch. So Fachbegriffe für Dinge,
die es gar nicht gibt.
Die es gar nicht gibt. Ja, und wir sind noch nicht, wir haben uns hier ewig lange über den Namen, den Kopf zerbrochen. Ich habe dann einfach mal beschlossen, dass ich jetzt die Domain, weil es die Domain noch gab, habe ich gedacht, Nerd. Du hast das irgendwie auf der Silvesterparty.
Ja, irgendjemand hat irgendwas Dummes.
So, Nerds.
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 Haben nichts Interessantes zu
sagen. Nerds. Und hab darum, ja, und dann habe ich gedacht, so, Nerds, ist da noch irgendwie die Domain frei? Und dann war nerds.fm noch frei.
Das ist aber schon sehr späte 90er, frühe 2000er von dem,
ja,
dem Domain-Approach.
Naja, aber man braucht schon eine freie Domain. Wie würdest du da rangehen? Domain scheißegal? Oder?
Ja, Domain scheißegal. Also, ich meine, jemand, der so eine kredible Internet-Brand wie du hat, der kann das ja einfach als Subdomain auf 343 Max.
Ja, aber dann hätte man noch mehr Namen zur Auswahl gehabt. Ich finde eine Domäne schon was Cooles. Und dass Nerds FM noch frei war, fand ich auch cool.
Das finde ich eigentlich das einzig Bemerkenswerte an der Nummer.
Toto hatte angeboten, jetzt vorhin noch, dass er bits.io noch reinschmeißen würde.
Da wäre ich schon eher dafür.
Ja?
Das ist eine schöne Domain. Und ich, auf die ist Toto ja schon lange stolz. Das ist ja quasi das
also
kleine Häubchen auf seinem Domain-Portfolio.
Er hat angeboten, die dafür zu verleihen, sozusagen, für diesen Podcast.
Das würde ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen wollen.
Meinst du, das sollte man noch
also machen? Ohne jetzt deinem letzten Domain-Kauf zu nahe treten zu wollen, aber Bits.io?
Bits.io ist auch gut. Ja, ich, das war halt so ein 70 Euro hat der Scheiß gekostet jetzt für ein Jahr oder 80 Euro sogar, ich weiß nicht. Es ist durchaus ein bisschen Geld dafür draufgegangen. Und was hattest du jetzt noch vorgeschlagen?
Ambient Zeitgeist, aber das ist, also ich habe mit einem Freund über das Phänomen diskutiert, dass es gibt ganz viel Popkultur, wo ich das Gefühl habe, effektiv habe ich das gesehen, aber ich habe es gar nicht gesehen. Zum Beispiel, es ging um Mad Max in unserem Beispiel, dass wir beide übereingekommen sind, dass wir genau wissen, wie Mad Max war, der Film, ohne den gesehen zu haben. Und dieses ganze, ich weiß auch hier so, der Pate habe ich nie gesehen, aber ich glaube trotzdem, dass ich weiß, was da passiert, so durch andere popkulturelle Anspielungen, ja. Simpsons und so weiter und so fort. Und dann meinte ich, dafür musst du doch ein Wort geben. Und Patrick meinte dann, das ist Ambient Zeitgeist.
Also sozusagen der...
Dieses passive Wahrnehmen von Popkultur und dass man quasi...
Passiver Kulturkonsum.
Ja, sehr gut. Genau sowas. Und dass die Leute, die müssen sich hier, müssen gar nicht mehr selber irgendwas rausfinden, das erzählen wir denen schon, was es zu wissen gibt. Und einfach nur hier zuhören und da braucht man gar nicht mehr Mad Max gucken.
Ja, das wäre auch eine Option. Aber ist jetzt schon ziemlich erklärungsaufwendig.
Das ist tiefsinnig.
Ja, das ist, aber Namen dürfen niemals tiefgründig sein.
Ja, das weißt du besser als ich.
Das ist, ich
weiß. 343 Max.
Ja, das ist so ein Name, der so tief, obwohl da steckt so richtig tief was drin. Das ist so, ah, die haben das mal gemacht, ich habe mal bei einer Werbeagentur früher gearbeitet.
Welche? Oh, kannst du den Namen nennen?
Ich kann den, gibt's lange nicht mehr. Introacte, kennt keine Sau.
Gibt's lange nicht mehr.
Ja, gibt's lange nicht mehr. Das ist so, und das ist, und für die haben wir, da haben wir mal für den Innovationspreis Berlin-Brandenburg haben wir uns darum beworben, die ganze Ausstattung zu machen. Und wir haben uns ewig lange den Kopf zerbrochen, was man da denn als, was man da nehmen könnte, als Symbol, als Icon. Und wir sind dann drauf gekommen, ein Pudel, weil das Pudels Kern ist sozusagen die Entdeckung und Faust und weiß der Teufel was. Und wer hat gewonnen? Eine Lampe. So, Glühlampe an. Licht. Ah, Idee. Toll. Innovationspreis. Und das ist, was die Leute verstehen. Das ist so.
Du musst sie auf dem untersten Niveau abholen und da bleiben.
Nee, aber ich meine, so ein Name ist ja nicht dabei bleiben. Das ist ja erstmal reinholen. Das ist ja so erstmal.
Ja, ja, klar.
Ich meine, Ambient Zeitgeist, das ist schon, wobei es ist.
Das man, kommt halt mein.
Könnte auch wäre auch eher ein Bandname.
Das war auch meine erste Antwort. I used to play bass for Ambient Zeitgeist. Das ist so ein Running Gag bei uns. Und Patrick hat es auch schon kommen sehen. Aber ja, ich kann mich mit, also wie gesagt, wenn Toto seinen Rohdiamanten Bitzer dafür hergibt, dann kann man dieses Angebot eigentlich nicht
abnehmen. Wir können ja, also noch haben wir die Domain nerds.fm, da könnt ihr mal euch in den Kommentaren zu Wort melden, was ihr denn so für tolle Namensvorschläge. Ach, ist hier Ton an?
Ja, warte, ich mach's.
Ja, mach mal ran.
Willst du crowdsourcen?
Naja, so abstimmen lassen oder keine Ahnung was. Alle drei Kommentatoren haben, also ich meine, so eine Macht hattet ihr noch nie über einen Podcast, der. Ach ja.
Steht so die erste Episode eigentlich auch oder die nullte?
Ja, natürlich.
Bei iTunes?
Natürlich.
Aha.
Das wird schon.
Ist es nicht exklusiver Content, den du nicht auf iTunes zu?
Meinst du, er bleibt exklusiv in diesem Land gesperrt oder nein? Ach Quatsch, nee, exklusiver Content ist doch mal albern. Das ist doch ganz furchtbar.
Du musst außerhalb der Schachtel linken, Max. Heißt eigentlich nur Max oder Maximilian?
Ich heiße Max.
Okay.
Also nur Max, ja. Das ist geht darauf zurück, dass ursprünglich mein Vater Max heißen sollte. Und dann hat sich meine Oma im Krankenhaus entschlossen, dass er den Namen überhaupt nicht leiden konnte. Während der Geburt hat ihn Michael genannt. Und
dein Opa ist aber hartnäckig geblieben und bei der nächsten Gelegenheit.
Nee, mein Vater ist dann hartnäckig. Mein Vater, glaube ich, mag seinen Namen nicht so sonderlich. Mhm. In erster Linie deswegen, weil weil in seiner Generation ungefähr jeder Michael heißt. Okay. Inklusive aller Frauen und gerade im Osten und hatten ja nichts und
auch keine Vornamen.
Auch keine Vornamen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Michaels in seiner Altersgruppe und mit einem Max wäre man damals richtig gut dabei gewesen. Ah, wir hatten hier auch einen Flaschenöffner gehabt, aber das geht natürlich auch. Und das hat dazu geführt, dass dann ich aus Rache sozusagen Max genannt worden bin. Das ist, finde ich, schon mal prinzipiell eine sehr gute Einstellung. Ja. Und sie hat das dann auch jahrelang, hat mich dann immer mein kleiner Muck genannt, weil sie Max nicht haben wollte. Weil sie mit dem Namen, den mochte sie dann irgendwie nicht. Weil, naja. Und jetzt ist sie im Krankenhaus und wird bald sterben. So.
Hat sich das auch erledigt?
Ist ja so, wie es ist, ne?
Schön. Aber ja, kein exklusiver Content.
Warte mal, haben wir Themen? Haben wir auch sowas wie Themen? Ich habe so ein 3,5 Themen habe ich aufgeschrieben.
Dann bist du mir 3,5 Themen voraus?
Das ahnte ich.
Ich war auch früher in der Schule immer ganz schlecht mit Hausaufgaben. Also wirklich.
Das überrascht mich jetzt. Nein, das überrascht mich tatsächlich.
Und was ist aus mir geworden? Nüscht.
Das ist
ja.
Gibt es da eine Schule noch?
Mein Gymnasium?
Ja.
Ich glaube,
ja. Ach, stimmt, du bist ja 24. Das ist
ja, also.
Bist du erst gestern weg.
Jahrgang 2008, also. Das ist jetzt nicht so arg, sag ich mal. Die Uni, wo ich mal hingegangen bin, die steht auch noch.
TU.
FU.
FU, FU. Ja,
schön ach, stimmt, draußen ja. In Dahlem.
Na toll.
Wenn Berlin einen hellen Kern hat, ist Dahlem am weitesten davon entfernt.
Genau, das ist ja, hast du dir schon mal überlegt, so wenn man so eingeladen werden würde, nochmal so vor Schülern der heutigen Schule, was würde man denen raten?
Da habe ich schon drüber nachgedacht. Und das würde nicht gut ausgehen für meine Schule, glaube ich. Also.
Wechselt die Schule!
Naja, also ich meine, unsere Schule war, ich weiß nicht, ob die besser oder schlechter war als irgendeine andere Schule. Ich glaube, die haben immer gemeckert. Ich hoffe, jetzt hört keiner. Naja, hört eh keiner zu. Ich glaube nicht, dass unsere Schule jetzt irgendwie besser oder schlechter war als irgendeine andere Schule, ein anderes Gymnasium. Aber die Institutionsschule und ich, wir sind nicht so die dicken Freunde gewesen, glaube ich.
Ja, das geht mir ähnlich.
Ich hatte ja auch 9 Jahre Latein. Da ist auch nichts dran geblieben.
Okay.
Das hat sich.
Du hast auch Japanisch gelernt, ne? So ein bisschen.
Ja, so ein bisschen an der Volkshochschule. Aber da hat mir dann der Ehrgeiz gefehlt. Und es ist halt auch so ein bisschen problematisch, dass man auf Japanisch halt nicht wirklich lesen und schreiben quasi selber lernen kann. Also ich könnte jetzt kein, wenn ich Englisch lese, ja, kann ich mir natürlich irgendwie ein bisschen von meinem hervorragenden Lateinunterricht zusammenreimen, was die Wörter bedeuten und so. Aber wenn ich Japanisch, sag ich mal, auf meinem intellektuellen Niveau, was jetzt auch nicht so hoch ist, wenn ich da was lesen wollen würde, eine Tageszeitung oder so, da komme ich überhaupt nicht zu Rande. Dann kann ich nur so Kinderbücher lesen. Das reizt mich jetzt nicht so.
Also bis jetzt wirklich nicht an irgendwelche.
Nee, gar nicht. Also ich habe ein bisschen dann in meinem Lehrbuch gelesen, wenn dann dieser Fußballspieler, wie heißt der denn?
Was ist so ein typischer japanischer Name? So Peter
auf Japanisch. Nee, zum Beispiel Daisuke.
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 Daisuke. Oder,
wie man in Deutschland sagt, Daisuke.
Ach so.
Ja.
Ja, da kann ich mir so prompt was darunter vorstellen.
Daisuke.
Da.
Das wird immer sehr kurz ausgesprochen so. Habe ich dann irgendwie Herr Biji geht irgendwie ins Kaufhaus und kauft sich eine Uhr oder so. Und das sind dann und das war schon irgendwie das höchste Level von diesem Lehrbuch. Das hat sich dann auch so an Erwachsene gerichtet. Also die Lehrbücher, die man in der Schule hat, die sind ja immer so, Tanja ist Austauschschülerin in Hannover und so kann man sich voll mit identifizieren.
Ja, ja.
Und dann, wenn sie so ein Lehrbuch machen für Erwachsene, dann muss das ja irgendwie 20 bis 60 abdecken und dann sind es nur noch so, ja, Herr Meier geht ins Kaufhaus und fragt, wann haben Sie geöffnet? Und die sagen,
das ist von weiß nicht mehr, was eine Uhr ist, bis hin zu hat nie gewusst, was eine Uhr ist.
Quasi. Ja, und dann bin ich irgendwie weggefahren nach San Francisco und habe dann den einen Kurs ausgesetzt und danach irgendwie nicht mehr einen Arsch hochbekommen.
Ach.
Aber.
Ach, das war nach San Francisco? War das hier zur WWDC?
Ja, genau, weil wir da zur WWDC gefahren sind und dann hätte ich so viel verpasst von dem Kurs, dass ich den Schein nicht mehr bekommen hätte. Und ich wollte mir das ja auch anrechnen lassen fürs Nebenfach an der Uni. Und dann habe ich gesagt, setze ich den aus. Wozu bezahlen, wenn ich das nicht einrechnen lassen kann? Und dann bin ich nie mehr hingegangen.
Ach, wer hätte das gedacht?
Aber also das steht schon noch auf
meiner Agenda. Ähnlich geht's mir mit dem Fitnesscenter. Ja, da will ich auch noch mal hin.
Fitnesscenter. Hast du ein Fitbit?
Nee, aber ich war mehrfach kurz davor. Ich hatte mal überlegt, meiner Freundin einen zu Weihnachten zu schenken. Letztes Jahr, wie hießen die da? Da war das so, waren das die Fitbit schon? Diese.
So ist sowas hier an mir vorbei.
Das war und dann habe ich gehört, dass die so, also erstens waren die total ausgebucht und zum zweiten habe ich wirklich schreiende, also ich habe nicht so, ja nee, kauf dir das nicht, das ist nicht ganz so perfekt, sondern so wirklich, um Himmels Willen, sei nicht so irre. Das ist kaputt. Das ist wirklich, und das ist, die sind wohl wirklich, die booten nicht mehr nach 3 Tagen und so. Die waren wohl, also die erste Generation war wohl ganz schlimm. Die zweite Generation ist jetzt nicht mehr, ja. Du hast das Mikro auch falsch, aber es
wie macht man's
klingt trotzdem gut. Eigentlich so, dass man's,
der Experte richtet es.
So, dass man's, dass man's so richtig reindreht. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Klang von Anfang an so gut.
Man hat die ganze Zeit nur dich gehört.
Max führt Selbstgespräche. Oh, das wäre auch mal so ein Podcast, weißt du, wo so danach so ein Film über Podcast, wo jemand die ganze Zeit seine Podcast produziert und dann stellt man immer raus, dass er ganz allein nur auf dem Band zu hören war. Weil halt der andere, mit dem er, nein, er ist schon seit 5 Jahren tot. Nein, aber ich mache doch jedes Wochenende Podcast mit ihm.
Hör doch mal rein. Keine Spoiler. den Film wollte ich jetzt auch schon nicht mehr angucken. Boah, ey.
Ich fand das gerade ganz lustig.
Was sind denn deine 3,5 Themen?
Meine 3,5 Themen. Gut. Der Herr will Themen. Fangen wir mal. Womit fange ich jetzt am besten mal an? Es ist immer so schwer so. Mit Mosch. Fangen wir mal mit Mosch an. Achso, ich muss da mal ein Passwort eingeben. Und zwar, Mosch ist sowas, wo ich neulich drüber gestolpert bin, auf Hacker News. Was ist eigentlich Hacker News? Wo kriegt man bei Hacker News einen Account?
Die haben den Submit-Button rausgenommen, aber ich glaube, wenn du auf den Anmelde-Button, aber ich glaube, wenn du versuchst, einen Kommentar zu machen, dann kommst du automatisch in diesen Login-Dialog und da ist wieder ein Sign-Up-Knopf. Aber früher war mal oben rechts auch ein Sign-Up-Knopf und die haben es rausgenommen, weil sich zu viele Socks angemeldet hat.
Ach so, Also so, so Leute wie ich, die wollen sie da gar nicht haben.
Ich habe Worte, nicht meine.
Das ist ja, muss man ja wirklich sagen. Das ist ja, ich habe auch gar nicht so richtig das Bedürfnis, da jetzt unbedingt Mitglied zu werden, muss ich sagen.
Muss man auch nicht.
Aber es ist, ich erwische mich in letzter Zeit immer öfters, dass ich einfach mal so draufgehe, irgendwelche Themen anklicke, weil die ganz spannend klingen.
Und die in dein Themen-Spreadsheet kopierst.
Die in meinen Pinboard-Account kopiere, selbstverständlich. Und dann aber auch durchaus die Kommentare lese. Das ist ja, Hacker News dürfte ja eine der wenigen Webseiten sein, auf die man wegen der Kommentare geht, oder?
Ja, obwohl sich die Leute bei Hacker News dann immer beschweren, dass es alles so scheiße ist und dass es die Community
früher war alles besser.
Ja, ja. Naja. Früher war alles besser und dass es jetzt eigentlich nur noch so ein Subreddit ist und bla.
Ach so.
Ich kann das jetzt nicht.
Ja, jetzt bin ich dabei, jetzt ist es Mainstream.
Also ja, ja,
wenn ich da einen Account habe, dann kannst du es eigentlich direkt wieder dicht machen. Das ist, sobald ich einen Account habe, geht's bergab.
So Facebook.
Twitter, alles nicht mehr.
App.net.
Soundcloud. Stimmt, App.net. Oh Gott. Ja, da bin ich über Mosch gestolpert.
Was ist denn Mosch?
Was ist Mosch? Das ist so eine SSH-Alternative. Das ist total geil für, also SSH, du hast noch nie.
Ne, ich habe das mal gemacht in der Uni und so und mal in meinen Uni-Account rein SSH, aber ich hatte da nichts zu tun.
Okay, und dann bist du wieder raus aus SSH.
Ja, ich bin wieder raus aus SSH. Ja, also das ist auch sicherlich ein großer Punkt der Schande in meinem persönlichen Lebenslauf, aber ich hatte das war nie irgendwie notwendig, ich hatte nie irgendwo einen Webserver, wo ich rein SSH musste, um irgendwas zu machen.
Na, ich musste jetzt für diesen Podcast musste ich ja mal wieder ein neues Blog einrichten.
Ja.
Und habe dann beschlossen, dass ich jetzt mal meine ganzen WordPress-Blogs konsolidiere. Und wenn Leute das Wort WordPress, also das Wort WordPress, Blogs abfällig auszusprechen, ist ja so Standard, aber das Wort WordPress noch abfällig auszusprechen, ist ja noch mehr Standard, dann ist ja in PHP geschrieben und
solche Worte nehme ich gar nicht in den Mund.
Ja. Aber es ist, ich muss ja ehrlich sagen, das ist, ich finde ja WordPress, ich traue es mich nicht zu sagen, aber gar nicht so schlecht. Also es ist, also ich meine, ich habe da jetzt.
Ja, es funktioniert, ja. Und wenn wenn man weiß, wie das geht, dann ist es auch.
Es ist auch einfach. Das muss man echt mal sagen. Also es ist so, da hast du einen kleinen Button und wenn du den Button drückst, dann macht er selber ein Update, da brauchst du nichts zu machen, sondern es macht das ganz von alleine und dann sagt er dir, guck mal, hier sind deine Plugins sind veraltet, klick mal hier, damit du neue Plugins hast. Und dann klickst du da und dann werden die auch alle aktualisiert und so. Das ist schon alles, also das kriegt jeder hin. Das kriegt wirklich, das schafft wirklich jeder, sich das zu installieren. Und das ist,
du kriegst natürlich auch überall günstig PHP gehostet.
Genau.
Das ist ja auch ein super Vorteil, wenn man WordPress möchte.
Genau, das ist, für sowas ist das echt ganz gut. Und dann habe ich nochmal gedacht, habe ich so mal ein Backup des Servers zu machen, was ja auch gar nicht mal so schlecht ist, so hin und wieder mal. Also der ist jetzt, früher hatte ich das immer, also ich hatte meine Zeit lang hatte ich zwei Server, dann habe ich immer das eine Backup auf den anderen und immer so über Kreuz geschoben und war ganz stolz darauf und hat auch alles soweit ganz gut funktioniert per, wie habe ich das gemacht? Per AirSync und dann irgendwie ein TAR-Archiv draus oder irgendwie sowas, also wirklich so richtig. Und jetzt habe ich beschlossen, jetzt mache ich das mit S3, weil heute macht man ja alles mit S3.
Da kann ich mir jetzt auch keinen Account mehr machen. Jetzt, wo du bei S3 bist.
Wo ich bei S3 bin, das
ist auch mein Berg.
Ich habe ja hier für dieses Arc-Ding, kennst du Arc? ARQ, diese Backup-Software?
Ja.
Für einen Mac?
Hast du Glacier?
Nee, ich habe den schon so lange, den Account. Wobei, die Software ist echt scheiße. Also, das ist, was heißt, die Software ist echt scheiße? Das stimmt nicht. Das macht sein Backup, das ist alles ganz okay, aber ich finde die Usability nicht so sonderlich doll. Und jetzt neulich habe ich es geschafft, mir meine Backups zu löschen. Also wirklich so den Knopf gedrückt. Oh, alles weg. Und
hast du nicht aus dem Papierkorb wieder rausholen können?
Naja, es war ja bei S3 und dann hat er es da direkt so. Und es war, also es
Papierkorb as a Service, das wäre es mal.
Backup as a Service. Aber der hat halt so, was hat er, also da kam dann so ein Abfragedialog, hey, willst du das wirklich löschen? Also es ist schon, dann habe ich
ja klar, ich weiß, was ich tue.
Im Jum so Delete gedrückt, weil so, nee, den OK-Button, also es war auch noch irgendwie so, nee, ich habe den falschen Button gedrückt. Und dann im nächsten Dialog, nee, jetzt nicht den Default-Button drücken, weil der Default macht ja meistens Action. Und hab's gar nicht mehr gelesen. Der Default war natürlich absolut korrekt, in dem Fall dann der Abbrechen-Button. Und dann so, bumm, alles weg. Und dann konnte ich wieder anfangen, ein neues Backup zu machen. Wobei das geht über so ein VDSL50, geht das echt schneller, als man sich so denkt, so ein Backup hochzufahren. Und darum bin ich jetzt so langsam an S3 herangeführt worden, auf so eine mit so Babyschritten und habe jetzt gedacht, ach, jetzt kann man da auch mal so ein Backup von dem Server hochschieben und habe da ein...
Genau, und das hast du aber noch über SSH gemacht.
Das habe ich alles noch über SSH gemacht. Und genau, und habe dafür S3-CMD heißt das, S3-Command ist unser Standard-Tool, das ist unglaublich langsam, keine Ahnung warum, das hat so maximal 500 Kilobyte pro Sekunde. Haha, du findest bei dem Nexus den On-Button nicht. Das ist echt so, das ist, daran scheitert jeder.
Naja, der ist halt auch bei jedem Android-Gerät auf einer anderen Kante.
Ja, aber der ist auch hier auch besonders bekloppt.
Ich hatte es aber auch falsch rum, das muss man zu meiner Verteidigung schon
nee, das schon ist, aber es hat was, du sagst, was über das Gerät aus, nicht, gar nicht mal unbedingt nur über dich, Rob.
Dankeschön.
Und hab da auch so ein Dateisystem ausprobiert, das war sehr geil, das hat eigentlich sehr gut funktioniert, S3 QL oder Q oder ich weiß nicht mehr, wie das hieß, also es war so ein, kannst du dir per Fuse einhängen und dann hast du ein komplettes Dateisystem drauf, wo du alles, was du drauf spielst, dann automatisch auf S3 oben und das hat auch irgendwie 10 parallele Prozesse genommen, um dann wirklich über alle, auf allen Rohren aufs den S3-Server einzuschießen, damit du auch wirklich den maximalen Durchsatz hast und das war auch alles schön schnell. Was da halt die Scheiße dran ist, ich wollte es gern so haben, weil es soll ja ein Backup sein, dass man jederzeit drauf zugreifen kann, dass man auch auf einzelne Dateien mal zugreifen kann, ohne großen Stress. Und darum wollte ich nicht irgendwie so ein, wo man noch so ein Layer dazwischen haben, dass das ein Dateisystem und so ist der Teufel was, was man zwar mounten muss, sondern ich wollte die Dateien direkt da oben drauf haben. Darum habe ich dann dieses S3-CMD da Command genommen. Ja, und das habe ich alles über SSH gemacht. Und jetzt habe ich dann so ein auf Hacker News, so einen Vortrag über Mosh gesehen. Und das sind halt so ein paar Jungs, die haben sich gedacht, das geht doch alles besser. Und zwar, was ja bei SSH so furchtbar nervt, ist ja dieser Verbindungstimeout, den er irgendwann mal, also entweder ein Timeout, wenn du den Rechner zuklappst und ihn woanders hinträgst. Oder was haben sie gemacht, so wenn du Roaming hast, also wenn du von WLAN in 3G wechselst oder bricht die Verbindung jedes Mal zusammen, total ätzend, total nervig. Und darum haben die quasi so ein Stateless-Ding gemacht, da dieses Mosh. Und dafür ist es schon toll. Also es ist so, ich klapp abends meinen Rechner zu und die Verbindung steht und ich klappe morgens wieder auf und es geht wirklich genau an der Stelle weiter, als ob nichts passiert wäre. Ich weiß gar nicht, warum ich das machen können wollte, aber es ist großartig.
Ist angenehm.
Besonders toll ist es, glaube ich, so, ich habe den Panic-Jungs geschrieben. Hier, ich habe ja so einen von denen, wie heißt das, Prompt, so ein SSH-Client fürs iPad und fürs iPhone. Und der ist eigentlich ganz gut und der würde natürlich davon so richtig profitieren, weil so 3G langsames und sowas, das finden die natürlich toll. Und die haben halt dieses Problem, dieses, ja, wir können maximal 10 Minuten im Hintergrund laufen, danach müssen wir im Vordergrund geholt werden, weil ansonsten dieses nur halbe Multitasking bei iOS
Klar. Ist
natürlich sehr nervig. Und das ginge mit Mosh natürlich auch 1000-mal besser.
Weil, aber hast du es jetzt schon produktiv eingesetzt?
Ja, ja. Okay. Ich nutze das jetzt, also was heißt produktiv? Du installierst dieses Package, das geht ratzfatz und danach rufst du statt SSH einfach Mosh auf und baust deine Verbindung auf und alles ist gut. Siehst du, von dir kenne ich sowas wie Z-Shell.
Benutze ich ja nicht mehr.
Benutzt du nicht mehr? Was benutzt du jetzt?
Ich habe meinen eigenen
Podcast geschrieben. Oh Gott, jetzt geht das los.
Ja, weil die halt, also für die Leute, die das jetzt nicht wissen, es gibt halt verschiedene Shells. Die meisten haben wahrscheinlich Bash, weil das ist in der Regel überall die Default-Einstellung. Aber dann gibt es auch noch C-Shell, Zsh, Z-SH, je nachdem, wie man möchte.
Ja. Es gibt auch C-Shell, die C-SH, die so ein bisschen C-artig vom Code her ist.
Traumhaft.
Von der Syntax.
Z-SH hat halt, oder C-Shell oder wie auch immer, hat halt ein paar ganz schöne Features, so Shared History, dass wenn man jetzt zwei Fenster offen hat, dass sie sich die History teilen, die
Das ist ein Z-Shell-Feature, in Anführungsstrichen,
ja, / Bug. Das ist unter anderem ein Z, du kannst es halt ausschalten und dann
findest
du keinen Bug. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, was jetzt C-Shell kann, was Bash nicht kann. Das einfach,
yeah.
Ich habe keine großartige Erfahrung auf Bash, ich bin irgendwann umgestiegen und habe mir dann das
Weil es gerade hip war.
man muss ja mit den Wölfen heulen in meinem Alter. Und da gibt's halt so eine Art Plugin Architektur, wo man sich halt so andere Leute ihre Konfigurationen anschauen kann und irgendwie verschiedene Aliases sich installieren kann automatisch, ganz bequem. Das nennt sich OmyZshell oder OmyZSH oder wie auch immer. Und das habe ich eine ganze Zeit benutzt und irgendwann habe ich GL getippt und irgendjemand hat entschlossen, dass GL ein Alias sein soll für Git Pull. Und dann habe ich gesagt, bis hierhin und nicht weiter, habe das alles gelöscht und meine eigene Konfiguration komplett geschrieben und die benutze ich jetzt. Und das, jetzt weiß ich wenigstens, was das macht, und das sind keine bösen Aliases, die ich nicht kenne, die ich aus Versehen mal tippe, die dann irgendwie irgendwas pullen, was sie nicht sollen, oder irgendwas pushen, was sie nicht
sollen. Ja, also diese ganzen Git-Abkürzungen, die finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen nervig. Aber ich glaube, ich habe mir die auch alle wieder abgeschaltet.
Also ich bin ein großer Fan von, aber ich muss halt wissen, was die sind.
So. Also ich mag das nach wie vor sehr gern. Also gerade bei SSH zum Beispiel die haben ja unglaublich viele Plugins drin und auch durchaus ja ein bisschen, also gerade die Autocompletion, die sie an vielen Stellen eingebaut haben. Und bei SSH ist es eben so, dass der Servername autocompleted wird. Also dass, wenn ich jetzt mich mit meinem Server verbinde, dann muss ich dann nur SSH3 tab und dann macht er mir das 343max.de automatisch hinten dran und sowas. Das finde ich total geil. Und ich vermisse es regelrecht bei vielen Sachen, dass so diese intelligente Autocompletion komplett fehlt. Und
du vermisst es, dass sie
fehlt. Wenn sie fehlt.
Achso, ja, du willst sie haben.
Ich will sie haben. Also es war zum Beispiel auch, wie soll ich denn dieses Mosh nutzen ohne Autocompletion? Mhm. Und dann habe ich...
Copdev Mosh gleich unterstrich SSH.
In exakt so. Sehr schön. Also das ist mit quasi die Autocompletion von SSH einfach auf Mosh übertragen.
Das ist natürlich sehr gefährlich, aber sollte funktionieren, wenn Mosh sich zum Ziel setzt, da die gleichen Parameter zu haben?
Ja, es geht ja, wie gesagt, im Wesentlichen darum, Domainnamen einzusetzen, und der geht dann halt die SSH-Key-File durch und guckt danach, was da schon alles drin steht und so, und also es funktioniert echt ganz gut. Und also gerade auch so Git-Flow, Git-Kommandos bin ich nach wie vor nicht so firm drin, dass ich nicht doch hin und wieder einfach mal mich da auf die Autocompletion verlasse.
Ja, was ich gemacht habe bei mir ist, ich habe ein Alias, das einfach nur G ist Git-Status, ja, ohne diesen ganzen Firlefanz, also wirklich eine minimale Repräsentation von meinem Git-Status. Und G und irgendwas anderes ist genau wie Git und irgendwas anderes. Also G-Pull ist Git-Pull, G-Push ist Git-Push. Das nervt mich immer, wenn ich an irgendeiner anderen Maschine bin und da ist G, nicht Git, dann kriege ich immer so einen leichten Wuschig. Da muss ich erstmal, da mache ich schnell Alias G gleich Git und dann geht's wieder.
Achso, für den Moment.
Für den Moment.
Du könntest dir natürlich auch so eine ganz kurze, du könntest dann auch so ein Curl, dann brauchst du eine kurze Domain, irgendwas sehr kurzes, und dann hast du da dein Init-Skript liegen auf einem Server, dann machst du nur Curl.
Das kann ich auch ganz schnell runterklonen, ich weiß ja die URL aus dem Kopf. Also, wer gerne mal, ja,
sich mein Prompt,
wer sich gerne mein Prompt anschauen möchte, das ist github.com/rob/.files. Also, ein Punkt, das Zeichen, .files, das Wort. Ende Gelände.
Ja, dann machst du robis.dot/.file und dann pipest das direkt auf die SH durch und
ja, kann ich alles machen, aber werde ich vielleicht auch irgendwann mal machen, aber bis jetzt hatte ich noch nicht das Bedürfnis verspürt.
Weißt du, wie ich das Problem löse?
Gar nicht.
Ich sitze nur an meinem Rechner einfach.
Oder so.
Das ist.
Aber ich habe zum Beispiel jetzt Syntax-Highlighting in meiner Shell. Das ist ganz angenehm. Das hat ja Fish, ist auch so eine Shell, die hat es.
Auf welcher Ebene?
Dass du, wenn ich zum Beispiel ein Kommando eingebe, das es so nicht gibt, zum Beispiel gibt's nicht, dann ist das rot.
Das habe ich bei Z-Shell auch.
Wo ist denn das her? Hast du meine Dot-Files?
Nee, ich hab mir irgendwo zusammengeklaut, aber nicht bei dir.
Okay. Das habe ich erst seit kurzem. Und ich habe dann auch noch so ein. Mein Prompt zeigt er mir automatisch an, irgendwie meinen Git-Status, und wenn ich das Fenster schmal mache, dann tut er das in das R-Prompt, dass es dann verschwindet, wenn ich irgendwie ein langes Kommando schreibe, das bis dahin geht, dann verschwindet das automatisch, damit ich den Platz habe. Aber wenn das Fenster breit ist, dann springt es auf die andere Seite, damit ich nicht immer mit den Augen links und rechts hin und her wandern muss und so eine Geschichte.
Weiß?
Sei es drum. Auf alle Fälle, ja, ZSH kann man sich viel und lange mit beschäftigen.
Ach so, was Mosh halt auch noch hat. Hier sind gerade zwei Fragen gekommen. Backups auf S3 ist recht teuer. Geht so. Also wenn man
nur, du hast es ja.
Nee, wenn man nur schreibt und nur liest, dann ist das echt okay.
Also was kann man sonst machen?
Wenn man nur wenig schreibt und liest. Also wenn man die Dateien dann einfach nur hat. Also Glacier bin ich jetzt noch nicht so. Das ist dann so, das muss ich dann erstmal wieder mit Babyschritten rangeführt werden an dieses Amazon-Produkt. Wobei man ist ja auch gerade bei Backups, finde ich, diese Strategie, sie erstmal doch relativ nah dran an sich zu halten und zu gucken, ob das funktioniert und erst dann einen Schritt weiter zu gehen, gar nicht so verkehrt. Also wenn man so gleich irgendwie das Backup da, ja, das liegt auf irgendwelchen Tapes bei Amazon und du brauchst im Zweifelsfall 5 Tage, um es wieder zurückzubekommen. Ja, ist halt, also
mein Approach ist halt, gar nicht erst irgendwas zu haben.
Gar nicht erst mit so einem Backup-Scheiß anfangen.
Naja, also ich habe jetzt meinen Laptop eingebüßt.
Ja.
Gestern, nachdem es so einen kleinen Unfall gab.
Ist ja auch egal. Auf alle Fälle fällt mir jetzt nicht ein, was ich da verloren hätte, was mir irgendwie am Herzen liegt, was unwiderruflich weg ist. Also alles irgendwie, was ich arbeite, ist auf GitHub.
Klar.
Musik habe ich nicht, Filme habe ich nicht.
Ja, Musik und Filme ist, glaube ich, im Zweifelsfall auch drauf geschissen. Das bekommt man nochmal irgendwo her.
Ja, das kann man sich nochmal irgendwo ziehen.
Was halt wirklich schade sind, sind Fotos und sowas.
Ich bin halt auch nicht der Fototyp. Also mein iPhone hat immer noch alle Fotos, die ich in seiner Lebenszeit damit geschossen habe.
Das ist bei mir genauso, aber die möchte ich auch nicht verlieren. Also es sind schon, da sind auch schöne Fotos, also sind einfach so, schöne Fotos sind es nicht, sind einfach Erinnerungen.
Ja, das sind halt Sachen, die ich nicht löschen würde, aber es sind halt offensichtlich auch keine Sachen, die ich backuppe und dann weiß nicht.
Also das ist sowas bei einem Freund von mir, der hat 2 Kinder.
Ja, mit Kindern ist es sicherlich noch was anderes.
Und dem habe ich neulich mal so ein bisschen auch ins Gewissen geredet. Also es war gar nicht, also der ist einfach nur, das war gar nicht so viel notwendig. Aber ich habe gesagt, also eines Tages vor seinen Kindern zu stehen und zu sagen, du, alles weg, weil ist mir damals das iPhone ins Klo gefallen. Das ist, das fände ich echt schlimm. Also das ist, das will ich auf keinen Fall. Und darum so Backup zu haben, ist schon, also mir hat so gerade so Time Machine Backup hat mir schon mehrfach den Arsch gerettet.
Aber ich will jetzt nicht wissen, ob deine Kinder so scharf darauf sind, dass du irgendwann mal, wenn die ein Date mit nach Hause bringen, die Babyfotos von deinem iPhone 3 GS.
Aber es ist gut, dass man im Zweifelsfall noch ein Erpressungsmittel in der Hand hat.
Na, ist auch mal.
Das ist also,
das ist hier auch noch Erziehungsratschlag. Das ist ja ein Potpourri an.
Genau, siehst du, man braucht ja Beweise. Das ist ja, ja, und auf jeden Fall so S3, das ist da dieses, was ich habe, ist so, das hier so. Also bei Arc habe ich da, wie viel habe ich da? 100 Gigabyte? Also ich zahle $10 im Monat. Habe ich mir so, also man kann da die Grenze einstellen bei diesem Arc-Ding. Das stimmt jetzt natürlich nicht mehr, wo ich jetzt auch noch meine ganzen Server-Backups da drauf schiebe. Und 100 Gigabyte ist schon mal eine ganze Menge und das kostet irgendwie so $9 irgendwas. Also das ist jetzt wirklich keine Summe, bei der man sich irgendwie großartig ins Hemd macht. Und wenn das $20 im Monat kostet, dann ist es halt so für ein vernünftiges Backup. Geht bestimmt alles billiger. Also wenn man sich irgendwie, ich meine, ich könnte mir auch einen Server für 50 Euro im Monat holen oder wahrscheinlich gibt es auch sonst billigeres Storage, so wo man dann gleich einen Terabyte hat für 60, 70 Euro im Monat. Gibt es bestimmt alles, aber so dieses, dass es so einfach funktioniert, dafür ist das schon ganz gut und der Preis ist jetzt nicht so, dass es mich umhaut. Wo es mich immer umgehauen hat, war so Podcast-Hosting. Also wenn man dann so 20.000 Downloads hat und da sind auch noch große Dateien und so und dann geht das schnell richtig ins Geld, so dass das 300, 400 Euro im Monat wären. Aber so bei der Ebene, um mal so 150, 200 Gigabyte irgendwo zu lagern, da ist man für 20, kommt man für $20 schon verdammt weit. Und ja, also das ist so Backup, ach so, das war, und Screen war jetzt auch noch sowas, das ist nämlich noch eine zweite Sache, also bei Screen ist so dieses Ding, wo man, erstens bin ich damit nie wahr, kennst du, also nutzt du Screen?
So, das ist ja so ein Terminal-Multiplexer, das ist halt das gleiche genau. Problem, wenn ich nirgendwo hin ist, es haaren kann, dann brauche ich
ach so, ja klar, dann brauchst du auch kein Screen, das ist, ja. Das stimmt. Das ist sowas, startet man und dann hat man quasi eine virtuelle Fenster auf der Text-Shell, wo man sich dann wieder neue Shortcuts merken muss, um dann hin und her
zu... Control-A, irgendwas ist es ja immer.
Irgendwie sowas. Und dann muss man ja, was bei denen halt auch geht, wenn man dann einfach ein Fenster zumacht und die Verbindung abbricht, man kann sie halt jederzeit wieder aufmachen.
Genau.
Das ist eigentlich schon ganz geil.
Aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hat Mosch auch noch so Sachen, dass die halt, wenn du eine E eingibst, dann macht es nicht einen Roundtrip zum Server, der sagt, ja, E ist angekommen und dann erscheint das E. Der ist halt so ein bisschen prädiktiv unterwegs, glaube ich. Und deshalb fühlt es sich schnell an und ist...
Die haben ein lokales Echo.
Genau.
Die haben also und zwar ein wohl sehr intelligentes lokales Echo. Also die haben da so eine... Das wusste ich gar nicht. Bei Telnet war das wohl so, dass Telnet, das war eines der Features von Telnet, dass die auch ein Local Echo explizit unterstützt haben. Ich weiß nicht, wie das dann genau ging. Mhm. Also dass es eben die Verbindung nicht zum Server gehen musste und wieder zurück, sondern dass es eben direkt auf dem Gerät angezeigt worden ist, was gerade wenn man irgendwie eine langsame Internetverbindung hat oder jetzt im Zug sitzt und eine Verbindung braucht, wirklich das Leben retten kann. Gerade so irgendwie Cursor-Tasten so bis zum 16. Zeichen nach rechts zu gehen, das ist halt wirklich wesentlich angenehmer. Und können dieses Feature jetzt halt nicht nutzen und darum haben sie so eine Pseudo-Intelligenz eingebaut. Und was da halt ein bisschen kompliziert, also die probieren wirklich in jedem Prozess, lernen die aufs Neue, ach ja, so ein E, das könnte doch bedeuten, dass es jetzt angezeigt wird. Und dann probieren wir das mal. Und also es ist wirklich so eine reine Prediction und die liegt auch oft genug daneben. Also vermutlich. Und
also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast ein langsames Vim
und du drückst J, um runterzugehen, ist J, oder? Dann würde er erstmal raten, soll ich jetzt J eingeben oder sagt Wim vielleicht, ich bewege jetzt das Fenster.
Genau, und dann hat er es dann irgendwann kapiert, so aha, J ist Cursor nach unten und hat dann so einen gewissen Vorhersagemechanismus. Und wenn du dann Wim wieder beendest, dann muss das wieder neu lernen. Also er muss dann wirklich mit jedem Prozess das wieder neu lernen, wie es geht.
Ist aber ein sehr interessanter Ansatz so.
Klingt auf jeden Fall ganz spannend, habe ich bisher aber noch nicht gebraucht. Also bisher war meine Internetverbindung einfach immer schnell genug, als dass ich damit Erfahrung machen konnte. Ich habe von einigen Leuten gehört, dass es wohl dazu führen soll, das war so eine der Kritik da, also das war wirklich die weicheste Kritik daran, die man haben konnte, dass es sich dann doch wieder langsamer anfühlt, weil es die ganze Zeit tippst du vor dich hin und geht alles ganz schnell und dann drückst du einmal Return und dann merkst du eigentlich erst wieder, wie langsam deine Verbindung eigentlich ist, weil du auf die Response wartest und dann kommst du umso langsamer vor. Ja, weiß jetzt nicht, ob das unbedingt, aber es ist...
kann man mal ausprobieren.
Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, genau. Das war so. Sowas kommt bei mir rum, wenn ich so auf Hacker-News gehe.
Schön. Mhm.
Ja, was hatte ich hier noch? Ach so, und was ich auch noch von Hacker News geklaut habe, ein BBC-Film oder so eine kurze Dokumentation darüber von dem Typen, der da sitzt und jeden Abend, wenn nach dem Ende, das ist wohl wirklich reines Phänomen nur in Großbritannien, dass wenn auf der BBC oder eben irgendeine bekannte Fernsehsendung, da war ein BBC-Bericht, also muss das eine BBC-Sendung sein, endet.
Ich glaube, es handelt sich um EastEnders.
Kann sein.
Das ist so eine ist quasi so eine Lindenstraße.
Okay, dass wenn die endet, dass dann jemand da sitzt und sich darauf vorbereitet und die und wohl wirklich die Gezeitenkraftwerke in Bewegung setzt, um den Strom vor Ort zu haben, um die ganzen Teekocher, die in dem Moment angeschmissen werden, in Betrieb zu nehmen. Und das sind wohl wirklich Teekocher auch. Also das ist so Großbritannien-Klischee, wie man sich's vorstellen kann.
Da habe ich was Interessantes. Du kennst ja TED. Da hat sich dieses Telefonumfrage-Bullshit im Fernsehen.
Das kenne ich.
Ja. Nicht TED Talks
jetzt. Ja, ich dachte TED Talks. So weit sind wir schon.
Genau, ja. So weit ist es schon. Ich meine, TED geht es, also diese, ich habe nicht mal mehr einen Fernseher. Naja, wie dem auch sei. Auf alle Fälle, bevor es irgendwie, weitreichendes Telefoninfrastruktur gab es so ein, Abstimmungsverfahren im deutschen Fernsehen, wo sie gesagt haben, eine Gegend, irgendwo in Westdeutschland natürlich, die darf jetzt mal abstimmen. Und die sollen abstimmen, indem sie das Licht ausmachen oder an oder so.
Ja.
Und dann haben sie beim Energiekraftwerk angerufen und die sollten sagen, ob sie einen Ausschlag auf der Nadel sehen. Und wenn ganz viele Leute ihr Licht ausknipsen, dann heißt es nee oder so. Und dann, das war, weil sie natürlich nicht, die Leute konnten nicht anrufen, weil die kein Telefon hatten, weil es war irgendwie 50, aber die konnten das Licht ausschalten. Und irgendwann hat Gott uns das Telefon gegeben und dann hat sich das wieder erledigt gehabt.
Da wurde so kommuniziert per Netzzusammenbruch.
Ja, sowas finde ich auf Wikipedia.
Okay.
Nicht auf Hacker News.
Ach so, sowas. Und das hat das funktioniert?
Scheinbar. Also das hat auch, irgend so ein Fernsehmann hat sich das auch ausgedacht, den man kennt, irgendwie so Hans, weiß nicht, ob Hans Rosenthal oder so.
Sagt mir alles
nichts. Klingt gut. Ja, behaupte ich jetzt einfach mal mit hinterhergeschobener Sicherheit.
Bitte stimmen Sie jetzt, indem Sie in Ihrem Wohnzimmer das Licht ausschalten.
Ja, das können jetzt auch die Zuschauer zu Hause gerne mal versuchen. Ich ruf dann gleich bei der BWAG an und Vattenfall. Und die machen das dann für mich klar.
So, ihr könnt, wir haben nicht ganz so viele Hörer, wir haben jetzt ungefähr geschätzt.
Aber ihr könnt jetzt zum Beispiel alle den Stream ausschalten und dann würden wir auch sehen.
Aber ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt sehe ich das gar nicht.
Ach, siehst du nicht?
Nee, ich bei Xenem habe ich das immer gesehen. Oder bei Xenem sehe ich das immer, aber hier beim Möb, weiß ich noch gar nicht, wo man das finden könnte. Wo könnte diese Information
sein? Also können wir uns jetzt schön
warte in die mal, Tasche doch, hier, legen. Warte mal, hier steht's.
Sind's doch nur zwei Leute.
Ja, gib mal einen Tipp ab.
72. Wenn du schon so rangehst, dann ist es...
73 war der Peak.
Siehste.
50 sind immer...
Haben wir alle vergrault wieder.
50.
Hätten wir nicht so lange über...
Nein, Scheiß. Die sind nur Getränke holen.
Ach so.
Und auf Klo. Und dieses Licht ausmachen.
Gehen Sie jetzt auf Klo. Und wir rufen im Wasserwerk an.
Genau. Das hört man ja auch immer wieder von der WM. So dieses, in der Halbzeitpause zur WM sitzt da jemand und drückt dann den Hebel, dass da auch immer das... Aber dass das in England dann mit...
EastEnders, glaube ich.
mit EastEnders und Tee funktioniert. Das ist finde ich toll.
Kannst du mal sehen.
Und das, der Typ, der saß wirklich, das war sehr schön. Also er ist dann so interviewt worden, bla bla bla, und dann so ganz entspannt. Plötzlich mitten in diesem Interview war diese BBC-Serie zu Ende. Und er so, und wirklich sehr groß Hektik aufgekommen. Und dann hat er da dieses Wasser hat er das dann alles in Betrieb gesetzt, hat noch irgendwie nochmal, und dann holen wir hier nochmal 3 Gigawatt aus Frankreich mit dazu, kurz gebucht und so, weil da haben die nochmal die Atomkraftwerke hochgedreht. Und Wasserkraftwerke, und das sind dann halt die schönen Diskussionen bei Hacker News, dass dann irgendjemand da ist, der dann so, ja, aber wären Gasturbinen dafür nicht viel besser als so Wasserkraftwerke, weil Wasserkraftwerke kann man nicht so in der Nähe von Städten bauen und so. Und dann hat irgendjemand anders gesagt, naja, es ist England, da ist eigentlich alles in der Nähe von Städten. Und Wasserkraftwerke sind wohl tatsächlich so das am schnellsten an den Start zu bringende Energieerzeugungsmittel, was man mal eben so auf Vorrat da haben kann. Ja.
Abgefahren.
Das ist sowas, was ich jetzt so zur Zeit hier. Was haben wir denn noch so?
Das Verfahren nennt sich übrigens Lichttest. Und das wurde 1969 eingesetzt. Und zwar bei Wünsch dir was mit Dietmar Schönherr und Vivi Bach im ZDF. Und 1979 hat man es wieder eingestellt, weil das TED erfunden wurde.
Ach so, ich dachte, weil sich die Energiewerke beschwert haben.
Ja.
Die haben ja damit ein echtes Problem, wenn man das wirklich großflächig macht.
Ja, die haben das halt auch irgendwie immer nur lokal gemacht.
Also aber nur, wenn sie in der Region wohnen.
Nur irgendwie Gelsenkirchen Süd oder so. Keine Ahnung.
Das war noch, als wirklich alle was geguckt.
Also ja, da gab es ja nur 2 Fernsehsender.
Ja, aber das muss schon geil gewesen sein. Also, dass so 50% der Fenster einfach dunkel geworden sind, mal kurz zwischendurch, oder? Das hat schon sowas.
Wenn die Leute zugestimmt haben. Ich weiß ja nicht, was da so diskutiert wurde.
Bei Wünsch dir was, da wurde, glaube ich, also es war jetzt nicht so unbedingt meinungsgetrieben. Das war so, soll Oma Kavulke ihren, was hat man damals so gekriegt, ihren Teekocher kriegen? Oder, also ich meine, Autos gab es ja damals noch nicht, so wie man den Fernsehsendung gewonnen hat.
In Westdeutschland?
Das war am laufenden Band. Hast du jemals so alte am laufenden Band Wiederholungen gesehen?
Ambient Zeitgeist, das kenne ich auch nur durch Sonnenallee. Da gucken sie doch mit Rudi Carrell. Das ist es doch, oder? Wo die dann sagen müssen... Ist das am laufenden Band?
Sonnenallee, das ist jetzt was für mich jetzt wieder. Nee, ich hab Sonnenallee sogar tatsächlich mal gesehen. Das müsste mit Rudi Carrell gewesen sein, ja.
Genau, und dann müssen die Leute irgendwie sagen, was das kostet, was da vorbeifährt oder so.
Ja, und irgendwie fällt das dann alles und das ist ja.
So Online-Preis ist heiß quasi.
Wieso online? Was das? So, bei Band.
Ja, ja, im Sinne von Online-Bin-Packing und so, dass du halt jetzt entscheiden musst, du kannst nicht erst warten, so. Naja, sei es drum. Aber so funktioniert das. Du musst entscheiden.
Irgendwie sind da Preise von irgendeinem Band gefallen. Und ich glaube, wenn die da 3 Blumentöpfe hatten, dann waren die glücklich. Also das war so, viel gab es da nicht. Hatten auch im Westen hatten sie da auch nichts.
Okay.
Ich muss hier mal.
Das wäre eigentlich mal eine interessante Untersuchung. So Quizshow-Inflation. Dass die Leute halt früher irgendwie eine Kaffeetasse gewonnen haben und heute, bei Schlag den Raab, wenn der Raab da irgendwie 5-mal gewonnen hat, dann gewinnst du ja 5 Autos auf einen Schlag. 5-mal das gleiche Auto für eine Person.
Die gewinnt, ich habe noch nie Schlag den Raab gesehen.
Das ist das Einzige, was ich gucke im
Fernsehen. Das ist für mich so.
Das ist ja quasi so ein Minigame-Fernsehshow. Also das nimmt mich als Videospieler ja wieder an der Hand und sagt, hier ist Fernsehen für dich.
Okay.
Der Raab hat's drauf.
Und
wobei hat das drauf oder hat das? Hat
nee, ich gucke das ganz gerne.
Okay. Ich hasse auch immer die Leute, die gegen ihn antreten. Also ich bin irgendwie immer auf seiner Seite, weil ich mir denke, der Mann macht irgendwie beruflich Fernsehen, hat sich die Sendung überlegt, der darf dafür gewinnen. Aber warum jetzt irgend so ein Assi, der da irgendwie, das sind ja auch, was heißt Assi, das sind ja immer diese absoluten Übermenschen. Das ist dann jemand, der 2. Bundesliga irgendwie Basketball gespielt hat und Doktor der Atomphysik ist und weiß der Geier was. Und der wird dann da halt von ihm so in Ringe werfen oder so abgezogen. passiert ja regelmäßig.
Üben die das vorher? Oder?
Nee, die wissen ja vorher nicht, was kommt.
Ach so.
Aber das sind halt immer so obskure Spiele und manchmal und so Wissensspiele und so ein Scheiß. Nichtsdestotrotz, jedes Mal, wenn...
Weiß Raab vorher, was kommt?
Nee. Jedes Mal, wenn Raab gewinnt, wird der Jackpot um 500.000 erhöht.
Ach so.
Und du kannst halt, wenn du da... Das ist halt das Schlimme. Diese Sendung dauert irgendwie 10 Stunden und davon sind 5 Minuten Spiele und der Rest ist irgendwie Werbung und Rumgelaber. Aber jedes Mal, wenn Raab gewinnt, heißt es auch, dass der in dieser Werbepause man ein Auto mehr gewinnen kann. Und wenn der dann 10-mal gewonnen hat oder so, dann kann eine Person 10-mal das identische Auto gewinnen. Dann hat er 10 Autos oder so.
Okay.
Und das ist ja schon relativ inflationär im Vergleich zu, was man andernorts gewinnen kann.
Das
so bei volle Kanne kannst du so eine volle Kanne Tasse gewinnen. ZDF oder so.
Ja, das finden Sie hier unseren schönen...
das ist eine ganz andere Größenordnung. Ja, das ist, und das mal über die Zeit, das würde ich gerne mal sehen. Also, wenn ich mir eine schöne Grafik wünschen darf, eine Infografik, dann würde ich mir das wünschen.
Wie so im Vergleich zum Einkommen wahrscheinlich auch.
Ja, noch. Zum Beispiel.
Ja, das ist... Macht mal hier was, ne? Macht mal, es gibt 5 Autos zu gewinnen. Ach Gott. Das ist hier, ich gucke jetzt hier gerade. Ah, hier ist noch eine Statusseite von Icecast, genau. Na, immer noch 50. Siehst du? Bin
immer noch 50. Ist die Seite kaputt?
Oh, nee, 48.
Scheiße.
Stimmen wir alle ab. Ach ja, wir dürfen nicht so viel kichern, glaube ich. Was habe ich noch so? Ich bin jetzt hier so gerade mal sehr mit den Themen. Ja, was habe ich denn? Ich habe ja noch so eine Capture-Alternative. Areyouhuman.com.
Darf ich das gleich mal versuchen?
Ich glaube, du schaffst das. Das kannst du gerne versuchen. Das ist, das halte ich für einen absoluten Geniestreich.
Muss ich mich hier anmelden?
Nee, du musst hier nur auf Start drücken.
Okay, ich klicke auf Start.
Genau.
Ich weiß nicht, was mich erwartet.
Genau.
Okay, es heißt, gib das Equipment an die Athleten. Und ich sehe einen Footballspieler und einen Basketballspieler. Und dann fliegen hier ein Basketball, eine Birne, ein Football, ein Make-up und ein Amboss herum. Und ich vermute mal, ich muss das jetzt dahin ziehen.
Genau.
Um meine Menschlichkeit unter Beweis zu stellen. Verstehe. So, aber nicht mit mir.
Das ist aber unmenschlich.
Ich gebe dem einen Typen den Amboss. Scheiße. Das war nicht richtig. Okay, dann mache ich es mal richtig. Ich hatte gehofft, da gibt's jetzt eine schöne Animation
mit dem Amboss oder
so. Ja, aber so viel Mühe machen sie sich auch nicht. Aber ich gebe jetzt mal dem Basketballspieler den Basketball. Im Footballspieler den Football.
Hey.
Traumhaft. Hab's geschafft.
Na Mensch. Ja, aber das ist, also erstens verstehen das auch Kinder. Finde ich schon mal nicht schlecht. Also die noch nicht lesen. Also ich finde diese Capture-Bilder finde ich ja wirklich eine totale Katastrophe.
Ja, das ist unschaffbar schwer geworden mittlerweile.
Das ist, ist dieses, dass ich hoffe mal, dass das Touch braucht, also es ist so bei, ich muss in letzter Zeit ständig von Google hier, weil irgendwie unsere IP-Adressen, also die IP-Adresse von meinem Provider hier auf irgendeiner Blacklist steht,
von
der Telekom. Und das sind ganze Straßenblöcke, die das hier so sind. Bei welchem Provider bist du?
Wohnst
ja auch nicht so weit weg.
Nee, Telekolumbus.
Ah. Fängt auch an wie Telekom, aber das ist, du hast dieses Problem dann offensichtlich nicht.
Nö.
Also ich habe das, ist wirklich sehr ätzend, dass man das ständig eintippen muss.
Und was für ein Capture hat Google? Haben die Recapture?
Oder? Nee, das ist so ein Billig-Capture. Das ist wirklich furchtbar gemacht. Also das ist so Billo-HTML, also so sieht so aus, als ob da jemand mit Tables das gemacht hat. Ich habe bei Google habe ich immer das Gefühl, dass irgendwie, wenn da nicht die Make-up-Abteilung nochmal schnell genug rüberkommt, dann geht bei Google irgendwas, was irgendein Developer zusammengeschustert hat online und dann ist das halt so für alle Ewigkeiten. Und und mit so einem Erklärungslink, der keine Erklärung ist, ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Und das dann so am iPad einzutippen, finde ich unerträglich, wohingegen sowas hier am iPad so mal rasch rüber zu draggen. Also das ist, man muss jetzt hier.
Ja, aber ich meine, ich muss sagen, das ist schon relativ. Also ich habe nicht sofort erkannt, dass es ein Basketballspieler sein soll. Ich hätte das erstmal für einen Diskuswerfer gehalten, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, okay, aber da keine Diskus da war, liegt das dann relativ nahe.
Aber es stimmt natürlich, dass das Recapture mittlerweile der Void-Kampftest geworden ist und man das überhaupt nicht mehr. Also da sind da teilweise nur noch irgendwelche durchgestrichenen Kringel oder ich hatte auch schon mal so ein Integral oder so ein Delta H, so ein Stück von so einer Gleichung, das halt irgendwie in ihrer OCR mit verschluckt wurde, dass ich dann da eintippen sollte. Und zum Glück wusste ich noch, wo das Delta auf dem Mac ist. Das ist halt J auf Englisch, englischer Tastatur. Und dann konnte ich mich ja noch durchschummeln, aber es stimmt schon. Und auf einem iPad möchte ich jetzt nicht machen müssen.
Ja, und dann das Zweite, das wird natürlich jetzt allen, die Werbung nicht unbedingt mögen, die Galle hochholen, aber das ist ein ideales Instrument, um da Werbung reinzupacken. Weil du kannst natürlich irgendwelche Werbekampagnen machen, so drück dieser glücklichen Frau den Morgendrink in die Hand, der im Gegensatz zu den anderen Produkten 20% mehr.
Ja, aber dann darfst du kein herkömmliches Waschmittel darüber ziehen, weil
ja, genau, sonst hast du verloren. Das ist so, ich meine, nimmst du halt irgendwie oder das falsche Auto oder
aber ist es jetzt so sicher? Kann ich, also ist es jetzt so schwer? Ich meine, wie, das hat ja hohen Produktionsaufwand, die müssen ja da so ein Football malen und so einen Footballspieler und so einen anderen Typen. Wird dann nicht früher oder später jemand einen Bot schreiben, der halt diese ganzen Bilder einfach mal löst?
Das ist ein anderes Capture. Das andere Capture ist ein Baseball. Male ein Baseball.
Also so Capture ist halt auch so eine Sisyphus-Arbeit. So.
Ja, klar, das ist... aber ich meine, das ist doch, was kostet denn das? Da wird irgendwie ein Grafiker beauftragt und das, und was kostet, wenn du da jemanden...
Nee, aber es hat, also das Schöne an Recapture, ist ja, dass sie effektiv so einen riesigen, unendlich großen Pool haben.
Das stimmt.
Das Problem ist halt nur, dass man jetzt die menschenwürdigen Sachen ein für alle Mal abgecaptured hat und jetzt nur noch diese Druckfehler und Tintenklecks übrig geblieben sind.
Naja, und dass halt die OCR-Software gut genug wird, dass, dass es wirklich nicht mehr anders geht. Und das hier ist was, das ist wenigstens mal ein neuer Ansatz. Der ist, glaube ich, schon, dass man den relativ leicht anpassen kann an verschiedene Sachen. Also ich meine, du kannst ja wirklich alles außer den eigentlichen Bildinhalten kannst du ja beliebig auswechseln und wahrscheinlich werden sie dann über kurz oder lang dann auf irgendwelche Schwarz-Weiß-Grafiken gehen und sowas. Und dann dafür jeden Bot zu schreiben.
Ja. Obwohl ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe schon lange keinen Capture mehr ausgefüllt. Also das letzte Mal, als ich einen Capture ausfüllen musste, war das auf einer schönen Media-Wiki-Installation. Da bin ich auch zum Schwein geworden, weil halt die schlimmsten Sachen, das war auch ein Recapture. Aber ansonsten ist es jetzt kein Problem, wo ich sage, oh, Capture, Mensch, das macht mich ganz schön fertig.
Mich schon, also ich bin
ja,
ich
bin du bist da ja bei der Telekom.
Ja, ich bin da bei der Telekom. Ich bin auch
kannst du dir nicht irgendwie so Leute online mieten, so Mechanical Turk mäßig, die deine Captures für dich ausfüllen?
Das wäre was.
Das muss ja existieren, weil so werden ja viele Captures gelöst.
Ja, klar.
Aber gibt es halt quasi auch als Endkunden-Service?
Also die übliche Variante ist ja, dass man das auf irgendeine Pornoseite packt und sagt, hier, damit du den Porno sehen kannst, musst du dieses Capture ausfüllen.
Quasi.
Das ist könnte die Telekom eigentlich direkt einen Zusatzservice anbieten.
Da gibt es doch bestimmt was wie so CO2-Handel, so Capture-Handel. Das heißt, die Leute von den einen, von einer Website die Captures nehmen und die weiterverkaufen an jemand anders, der sie dann bei sich anzeigt und so. Ja, aber es ist schon sehr oft, ist es denn barrierefrei? Also was ist?
Das ist eine gute Frage.
Haben die eine Audio-Alternative da?
Vielleicht auch was für die Hörer zu Hause? Warte mal, das können wir, warte mal, können wir das jetzt mal einspielen? Vielleicht können wir sogar, wir können es nicht aufzeichnen. Im Podcast wird es jetzt nicht vorhanden sein. Warte mal, so, jetzt machen wir hier mal, das kann man jetzt leider nur als...
Deshalb muss man immer live hören.
Toll, höre ich ja wahnsinnig viel. Warte mal, ich probiere es jetzt nochmal hier.
Es klappt ja hervorragend. Benutzt das Flash?
Nee, das scheint kein Flash. Doch, hier oben, zum Audioabspielen machen sie offensichtlich Flash.
Warte mal. HTML5 Audio ist halt auch mehr so eine Ruine.
Ja, da kannst du ja gleich nochmal ein bisschen zu erzählen. HTML5 Audio ist so schlimm?
Ah, da habe ich gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Also, es wird besser, aber die nehmen ja uns offensichtlich Flash.
Ja, das funktioniert ja ganz geil. Ich höre gar nichts.
Okay, das hat jetzt irgendwas gesagt, aber ich würde nicht sagen. Ist es kaputt oder ist das Teil von der... ist das Teil von der Aufgabe?
Gott, das muss ich nachher unbedingt noch irgendwie... Ich würde sagen, das heißt Wally, aber... Warte mal, ich mache nochmal ein anderes.
Also es klingt eher so, als wäre die Sample Size falsch gesetzt oder so ein Scheiß.
Ich mache hier nochmal ein anderes. Lied aber auch so unglaublich. Okay, da müssen sie nochmal ran.
Na siehst du, das fängt ja schon mal gut an.
Naja.
Und wenn ich kein Flash habe, kann ich auch nicht in die Webseite.
Wir müssen es halt mit HTML5 Audio machen. Das ist wirklich
schön. Ja, aber dann, wenn es mit HTML5 Audio geschieht, dann kann ich mir ganz einfach die URL zu dem MP3 da rauspuppen.
Du schickst einfach Data.
Nee, ich schick's mit Shazam. Shazam hat endlich ein Business Model. Die lösen Audio-Captures.
Was man es dann davor hält. Hat man sein Telefon davor und es zeigt einem an, was ist. Und das liest es einem dann wieder mit Voice-Over vor und das muss man dann wieder eintippen.
Ja, traumhaft.
Ja, schön. Das ist wahrscheinlich dann auch die Zukunft der mobilen TAN. Irgendwie sowas in der Richtung.
Ja.
Dass das Telefon einem irgendwas vorliest. Ja, das ist so.
Ja, aber also ganz ehrlich, das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Das trifft mich jetzt nicht ganz tief im Innern. So ein neues Capture.
Ich find, wenn der Capture-Markt mal wieder durch Innovationen auffällt, dann finde ich das schon mal ganz gut. Also es ist so, aber es ist so das erste Mal, dass nach Buchstaben eintippen jemand irgendeine Idee hat, oder?
Nö, also so, ich hatte auch schon bin auch schon der Meinung, ich musste irgendwie mal den Buchstaben mit der Katze drauf eingeben oder so. Und da waren dann 5 Buchstaben und einer hatte so eine Katze drauf geklebt, so halb durchsichtig oder sowas.
Okay.
Also ich hatte schon so ein bisschen elaboriertere Sachen. Und richtig frustrierend finde ich auch wirklich nur Recapture, weil das halt wirklich diese OCR-Dinger sind, wo man jetzt nur noch die richtig schlimmen Tintenkleckse, Druckfeder, die Tackerlöcher, die eingescannten Büroklammern, nur sowas kriegt man da noch zu sehen.
Ich finde es halt, ja, das ist schlimm, aber was ich dann noch viel schlimmer finde, sind so diese, wenn irgendwo ein Forum installiert wird und dann vergisst jemand die richtige TTF-Datei hochzukopieren und dadurch sieht das dann total total abgefahren aus und dann kannst du es überhaupt nicht erkennen und Groß-Kleinschreibung, dann besteht es nur aus Z und C und nur Buchstaben, bei denen man überhaupt nicht sehen kann, ob die gerade groß oder klein geschrieben sind und sowas alles. Das finde ich dann viel ätzender. Also da finde ich Recapture, da macht man es ja noch für eine gute Sache, nämlich damit Google endlich mehr Bücher einscannen kann.
Gehört es Google? Recapture?
Ich bin davon mal fest ausgegangen. Keine Ahnung. Also
irgendwem wird schon gehören.
Ja. Nö. Also Captures, finde ich, kann man gut machen. Und dann habe ich noch One-Keyboard auf meiner Liste stehen.
Das finde ich ja richtig schnieke.
Das ist auch massenhaft retweetet worden. Ich habe das irgendwie getwittert und das ist wirklich so naja, was heißt massenhaft? Ich meine, das ist ja heutzutage über 40 Mal schon glücklich. Das ist ja so schlimm sind die Zeiten.
Ja, ich habe ja neulich meinen persönlichen Rekord eingestellt. Aber ich habe vergessen. Ach so, mit meinem, wo ich Daft Punk mit, hier Daft Punk Technologic mit Git-Kommandos gemacht habe. Irgendwie. Technologic kennst du?
Ja, kenn ich.
Dash it, pop it und so. Halt mit Git-Kommandos. Stash it, pop it, merge it, fetch it, branch it, stash it, git, rebase it.
Hast du wie gemacht? Was hast du damit gemacht?
Ich hab halt die Lyrics mit irgendwie Git-Kommandos gemacht und das hat meinen persönlichen Twitter-Rekord eingestellt. Aber da kannst du sicherlich nur drüber lachen. Da sagst du einmal irgendwie One Password und die Leute rasten aus.
Oder One Keyboard.
One Password, da rasten sie mal alle aus.
Das kannst du mal laut sagen.
Na, wie dem auch sei. Aber hier dieses One Keyboard, die Idee ist halt.
Wie heißt es auf Twitter gleich? Ceterum Censeo.
Ja, da muss ich jetzt auch mal was tun hier. Also jetzt
irgendwie. In einem Wort Unterstrich, was war das?
Wo ich ja irgendwie jetzt hier in der Blogosphäre angekommen bin, muss ich mir irgendwie einen Twitter-Namen zulegen, der kürzer ist als 140 Zeichen.
Ja, das wäre hier mal. Mit Unterstrich. Ich dachte, ich mache hier gerade einen blöden Witz, aber.
Dafür habe ich bei app.net TMP.
Ja, das ist sehr gut.
Sollen die Leute einfach jetzt noch auf Twitter ist vorbei, wenn du deinen Account hast,
ja, sowieso.
Ja. Können wir bitte die ganze Blockparty nach app.net rüberschieben. Und das ist einfach nur TMP, das kann man sich leichter merken.
Ja, app.net. Das wird bestimmt auch nochmal ein ganz, ganz großer Erfolg werden.
Bin ich auch
fest von überzeugt.
One Keyboard. Die Idee bei One Keyboard ist, dass. dass man Keyboard und Maus von einem Computer, in dem Fall zwangsweise von einem Mac, mit anderen Geräten teilen kann. Und jetzt kann man sagen, da gibt's ja hier schon Synergy oder so heißt das. Aber das Problem an Synergy ist, das geht übers Netzwerk. Und das Gerät am anderen Ende muss halt diesen Client am Laufen haben. Es muss halt so weit gebootet sein, dass dieser Client laufen kann und so weiter und so fort. Was One Keyboard halt richtig, richtig clever macht, ist, dein Mac gibt sich einfach als HID-Device, als Human Interface-Device über Bluetooth aus, also im Prinzip als Tastatur und Keyboard. Und damit kannst du jedes Gerät ansteuern, das halt von Bluetooth, Tastatur und Keyboard bedient werden kann. Also auf Arbeit habe ich dann mein iMac und links daneben mein Nexus 4 und rechts daneben mein privates
Laptop. Nexus 4?
Ja, ich habe ein Nexus
4. Muss ich mal angucken.
Liegt wahrscheinlich auf Arbeit, aber kann ich mal mitbringen.
Das liebst du, ne? Das ist so ein richtig...
Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Also, wir können gleich nochmal drüber reden. Auf alle Fälle kann ich dann einfach... Ctrl-Alt-Command-Shift-FN irgendwie irgendeine andere Taste drücken und dann habe ich Maus und Keyboard und kann damit mein Nexus 4 steuern. Und jetzt habe ich ein bisschen was mit Accessibility gemacht und da muss man halt immer so viel mit der Maus irgendwie rumfahren und so. Und da ist es schon ganz schön, da kann man seine Hände lassen, wo sie sind, muss nicht auf das doofe Telefon rübergreifen und kann einfach Maus und Tastatur teilen, aber halt auf eine wesentlich cleverere Art und Weise als Synergy oder wie es heißt, ist immer gemacht.
Aber es gab auch irgendwas, es gibt so eine Mac App Store, gibt es eine App, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die heißt, die sowas ähnliches gemacht hat. Die kann dann wiederum nur Tastatur. Das Ding kann auch Maus.
Auf dem Nexus 4 hast du so einen Mauszeiger. Das ist ein bisschen langsam.
Das ist auf dem Nexus 7 habe ich das auch mal ausprobiert. Da ist wirklich ein Mauszeiger dann plötzlich
zu sehen. Hast du es auch mit dem iPad ausprobiert, wie es da funktioniert?
Da habe ich halt keinen Mauszeiger, weil das ist halt albern. Aber also ich meine, muss eine Maus unterstützen. Da funktioniert halt die Tastatur und sowas. Das habe ich auf dem iPhone und auf dem iPad ausprobiert. Das geht eigentlich soweit ganz gut.
Nee, aber ich finde das halt auch eine sehr clevere Lösung für dieses Problem. Weil halt, also dieser andere Approach halt über Netzwerk und einen Client und einen Server, das ist ja naheliegend, aber halt auch nicht so gut.
Ja,
und das ist eigentlich ein ziemlich cleverer Hack. So. Ich bin auch erstaunt, dass es überhaupt geht, dass man einfach dem Mac sagen kann, nee, du bist jetzt mal hier.
Ich hätte ja gern die umgekehrte Variante. Ich hätte gern die Variante, dass ich mein iPad als Trackpad oder als Tastatur ausgibt. Weil so diesen Bereich, dass man irgendwie das die Maus, das iPad, iPhone als Maus benutzt, da gibt's ja relativ viele Lösungen für, die alle ziemlich scheiße funktionieren. Die funktionieren meistens über WLAN oder dergleichen.
Ja.
Und du brauchst halt immer irgendeine dämliche Treibersoftware und sowas. Da wäre natürlich die umgekehrte Variante schon viel geiler. Und ich fände es ja auch irgendwie so das iPad als Tastatur fürs Gerät zu benutzen, als zusätzliche Tastatur, wo ich dann irgendwie mal schnell mir so die Tasten an meine Stellen hinlegen kann, also da, wo meine Finger auch tatsächlich sind und sowas. Oder als zusätzliches Display, wo ich direkt auch drauf, also so Touchscreen ist ja schon eine schöne Idee.
Ja.
Kann man ja über Microsoft lachen, wie man will, aber so dieses, ich kann direkt ein Objekt auf dem Bildschirm anfassen, das ist ja auf dem iPad ja ganz großartig. Und warum habe ich das? Also ich habe dieses iPad den ganzen Tag über neben meinem Rechner liegen. Warum kann das da nicht noch was sinnvolle Informationen anzeigen, die ich direkt mit dem Finger manipulieren
kann? Hier im Chat meint einer, dass das Sony Ericsson K310i das sich auch als Maus ausgeben kann. Das kann ich nur bestätigen. Da kann man mit diesem kleinen Knubbel dann mit der Maus wie so ein Joystick rumfahren. Das ist hervorragend, aber es hat nicht ganz die ergonomische Qualität von der anderen Lösung.
Das hatte ich auf meinem K700.
Na, ich hatte dieses... das war so das erste, wo sie so ein bisschen was auf Kamera, auch mit Kamera irgendwie offensiv Werbung gemacht haben und gemeint haben, das wäre halt so gut wie eine Digitalkamera in der damaligen Zeit irgendwie.
K300 was?
K300, 700?
Also ich
mit so einem Schieber vor der Linse?
Das war das K750, glaube ich.
Ja, ja, kann sein.
Das ist ja.
Das waren noch Zeiten.
Das war noch Zeit. Das hatte ich auch lange. Das hatte ich auch sehr gemocht eigentlich. Also es ist, ja, weißt du,
warum? Der E-Pirat hat es eingeschmissen, ja.
Der E-Pirat.
Represent Sony Ericsson.
Der hoffentlich mal wieder die Sendung aufzeigt. K310i hatte er hier.
Ja,
das war noch die Billigweise.
Ich glaube, das konnten ja diese ganzen, das war ja damals auch eine Grütze in Sachen
System.
Die haben alle diese geilen Features da hin und her geportet. Aber nee, One Keyboard, super. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und also ich habe das ausprobiert, nachdem du das da getwittert hast. Und das ist jetzt schon definitiv fester Bestandteil von meinem Android-Developer-Workflow.
Das ist, gab es auch viele Beschwerden drüber. Also gerade der E-Pirat hat sich beschwert, dass es bei ihm überhaupt nicht geht. Achso, der Type-to-Phone hat er empfohlen. Ich sollte Sätze zu Ende sprechen. Da wird der Mac auch zur Tastatur, aber leider nur zur Tastatur. Also
ich meine, die Maus, zumindest mit dem Nexus 4, ist auch nicht gut. Also die ist total verzögert und übersteuert,
maßlos. Aber das ist eher ein Nexus-Problem, oder?
Ich weiß nicht, wem ich da die Schuld zuschieben muss, aber für meinen Fall ist es halt echt gut genug. Und mir geht's halt nur, dass ich halt gern die Finger auf der Tastatur lasse. Und ich habe meine Maus auch, also unter der Leertaste. Ich habe die nicht rechts neben der Tastatur, weil ich halt den Weg zur Maus minimieren will, wenn ich doch mal was mausen muss, wo ich nicht hintappen kann. Und dann will ich nicht mit dem, also ich bin Rechtshänder und mein Nexus 4 steht links von meiner Tastatur. Und dann mit dem Arm da ganz rüberfahren, nur um einmal da irgendwie was anzuklicken, damit er mir mein Accessibility-Ding vorliest, ist mir zu viel Aufwand. Und da lebe ich lieber damit, dass ich halt ein bisschen vorsichtiger mausen muss. Dann kann ich mich schneller gewöhnen. Das Display ist jetzt auch nicht so groß vom Nexus 4, dass wenn ich daneben steuere, irgendwie nochmal weit ausholen müsste, sondern...
Genau, weil du bist jetzt, können wir jetzt ja nochmal kurz erzählen, du hast die Soundcloud-App für einen Mac geschrieben.
Ich habe, die gibt's gar nicht mehr.
Das war dein Baby, ne?
Ja, das habe ich.
Gibt's den Quellcode dafür noch irgendwo?
Nein, der liegt noch rum, ja.
Ja, nee, aber, also auf an einem Ort, wo Leute auf ihn zugreifen können.
Nee, also das Elend will, glaube ich, auch keiner sehen. Ich habe das halt für die Uni geschrieben damals. Also wir hatten so ein Pro-Seminar zum Thema Webtechnologien. Und
ist ein Pro-Seminar?
Keine Ahnung. Also okay. Da kriegt man irgendwie ein paar Punkte dafür und muss einen Vortrag halten.
Ah, okay.
Und das Thema war Webtechnologien und jeder hat irgendwie so ein Thema zugeschustert bekommen und die Aufgabe war halt, einen Vortrag zu halten und eine App zu schreiben, eine Beispiel-App. Und unser Thema war Soap versus JSON. Nee, Soap versus REST. Also XML versus JSON, Soap versus REST. Und ich hatte mir zudem, und die Anforderungen an die Beispiel-App waren auch super schwammig, also irgendwie, das muss halt damit was zu tun haben. Und dann hatten manche Leute hatten dann halt Groovy on Grails, die haben halt eine behinderte Groovy-App gemacht. Wir hatten, wie gesagt, JSON, REST, Soap, XML und so weiter und so fort. Und dann habe ich einfach beschlossen, ich hatte mir gerade meinen ersten Mac gekauft zu dem Zeitpunkt, ein paar Monate früher. Da kann ich jetzt ja Objective-C machen. Das kenne ich auch gar nicht. Ist mal was Neues. Habe ich ausprobiert. Und dann ist das zu so einer App namens Raindrop geworden und die ist dann später in die offizielle
Raindrop.
Ja. Nicht, ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Wie, nicht auf deinem Mist gewachsen?
Der Name.
Wer hat sich den denn ausgedacht?
Lange Geschichte. Okay. Aber nichtsdestotrotz ist das dann halt irgendwie die Mac-App geflossen, die jetzt aber mittlerweile auch schon wieder discontinued ist, quasi.
Leider. So, und dann hast du ewig lange an der iOS-App mitgebracht.
Genau, dann bin ich zum iPad-Launch von der SoundCloud-App quasi zum iOS-Team rüber, mit den Leuten von Next Big Thing. Und dann seit kurzem mache ich auch ein bisschen Android.
Was hat dich dazu geritten?
Ich wollte es auf alle Fälle mal ausprobieren und da sind auch sicher, also da sind ein paar Gedanken dabei, die eigentlich sehr gut sind.
Ich gucke skeptisch.
Nee, also ohne Scheiß. Also es ist jetzt nicht, ist ja beim besten Willen nicht so, dass irgendwie auf iOS und mit Xcode alles irgendwie rosig wäre und irgendwie geil.
Nicht?
Nee.
Ach so, nee.
Nicht. Das können, die Runs können wir uns für später aufheben.
Ja.
Sonst sind wir ganz schnell bei null Leuten. aber es ist halt, es hat schon seine Schattenseiten, so ist nicht. Also es gibt halt Sachen, die finde ich ganz clever. Einige Sachen sind gut in der Idee und schlecht in der Ausführung, finde ich persönlich.
Bei Xcode?
Bei Android. Bei diesem, okay. Also wir benutzen IntelliJ. Das ist ein komischer Editor, aber gut, das liegt jetzt an IntelliJ.
Also IntelliJ kenne ich, ich mag deren IDEs. Ich habe ewig lange deren, ich war ja lange PHP-Entwickler. Einmal ausbuhen, bitte. Und die haben die beste PHP-IDE, die man sich vorstellen kann. Das ist PHP Storm, heißt die.
Wenn PHP, dann PHP Storm.
Genau. Und die haben auch WebStorm. Das ist so das Ganze ohne die PHP-Komponente. Da kann die so für JavaScript und CSS. Und die haben, das ist ohne.
Wofür braucht man denn dafür eine IDE?
Wenn du ein komplexeres JavaScript-Projekt hast. Ich finde so zum einen schon mal so ein Autocompletion. Ich werde faul, wenn ich anfangen muss, Methodennamen von Hand einzutippen.
Ja, guck dir mal, so eine Sprache wie JavaScript ist nicht so dynamisch, dass du jetzt nicht viel mehr machen kannst, als den String so nochmal in deinem Ordner suchen. Also du hast ja, der Grund, warum diese ganzen Java-IDEs halt diese ganze Magic haben, ist halt auch zum Teil dadurch begründet, dass sie halt die Sprache so statisch typisiert ist, dass sie halt ganz viel wissen über das, was da abgeht.
Klar.
Und mit JavaScript geht das jetzt ja nicht wirklich.
Doch, die kriegen das nämlich doch hin. Also die haben nämlich zum Beispiel, dass sie zur Declaration springen. Dass du einfach Apfeltaste gedrückt halten, Command-Taste gedrückt halten und dann auf deine Methode klicken. Das hat ja Xcode, hat ja jede bessere Idee, hat ja IntelliJ selbstverständlich auch. Und dass du direkt zur Declaration springst. Das hast du mit so einem Billo-Editor nicht. Und bei diesem Webstorm war das so, ich bin, was JavaScript angeht, ich bin jetzt nicht der Supercrack, aber ich bin echt nicht schlecht. Und da hat jemand mit irgendeinem wenn du an Legacy Code dran bist und du willst dich irgendwie reinfriemeln da und musst diesen Code innerhalb kürzester Zeit verstehen. Also ich habe ich habe ein paar Jahre bei MyHammer gearbeitet, falls jemand diesen Laden kennt. Das ist basiert komplett auf PHP und ich bin
gibt's die noch?
Ja, die gibt's noch, denen geht's sogar gut. Die haben, also das ist, den ging's mal zwischendurch lang ganz.
Das war jetzt auch nicht böse gemeint, aber ich habe keine Handwerker und ich nehme das nicht wahr.
Die müssen sie es veröffentlichen, haben die sogar Gewinn geschrieben, irgendwie jetzt in letzter Zeit oder irgendwie sowas. Also es ist so das erste Mal seit ihrer Existenz. Also sie sind wirklich auf einem ganz guten Weg, soweit ich das mitbekommen habe. Egal. Auf jeden Fall, ich bin da reingekommen und es war mit dem ersten Tag und die Situation war die, dass ich in die Ah, okay, du kannst das auch sagen, dass du auf Klo musst.
Nee, hier keine Spoiler.
Genau, der PHP-Storm. Ich erzähl mal ein bisschen über PHP. Und die Situation war die, dass ich in die Firma rein bin, dass alle anderen Entwickler außer mir an einem riesengroßen Projekt saßen, was schon seit 3 Monaten überfällig war und da wirklich draufgesetzt waren und dass einfach niemand da war, der auf der Plattform auftretende Bugs fixen konnte. Und weil die alle in dieses Projekt eingebunden waren. Und ich bin da reingesetzt worden und habe mein Jira voller Tickets gekriegt, voller Bug-Tickets. Das waren wirklich einige hundert. Und die ersten 3 Monate habe ich in dieser Firma nichts anderes gemacht, als Tickets zu fixen, also Bug-Tickets zuzumachen, so irgendwo auf der Plattform. Und ich bin da reingekommen und habe diese Seite das erste Mal gesehen und kriegte dann sowas wie, ja, im Modul bla 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 gelingt es den ABs nicht, das und das zu tun. Und dann habe ich mir da meine VM, habe da irgendwie die Webseite aufgerufen, habe mich da so angefangen durchzuklicken und habe dann vielleicht irgendwann sogar den Bug reproduzieren können, wenn ich den überhaupt verstanden habe, weil das war in so einer eingeweihten Sprache alles formuliert. Also man musste einen Haufen unternehmensinterne Fachbegriffe verstehen, um diese Tickets zu verstehen, weil die Leute, die Bugs gefunden haben, die haben das auch sehr routiniert. Also das waren Leute, die hatten eine eigene Abteilung dafür, die QA-Abteilung. Die hatten auch Besseres zu tun, als in jedes Mal 100 nach und nach runter zu erklären, was sie denn da eigentlich genau meinen, sondern haben da eben entsprechend die einzelnen Begriffe dafür genommen, die existierten, was ja auch alles Sinn macht. Und so, und dann hat man irgendwann die Stelle im Code gefunden und hat es geschafft, diesen Bug zu reproduzieren. Und wie kommt man dann da rein? Und wie findet man die Stelle im Quellcode, in diesen 300.000 Zeilen furchtbar gewachsenen Quellcode? Und dafür ist eine vernünftige Navigation innerhalb einer IDE Gold wert. Das ist wirklich, also so dieses, um überhaupt eine Chance zu haben, zu finden, wo man ist. Und dann ist bei JavaScript dann halt so das nächste Ding, dass ich dann auch mal JavaScript-Code hatte und das hat dann irgendjemand gebaut mit so einem, wie hieß das? Das war eine Zeit lang, war das mal ganz hip, dass man in JavaScript so, da ist Rob wieder, brauche ich wieder nicht mehr mir selber zu reden. Kein
Spoiler. Ich würde überraschend das Mikrofon in die Hand nehmen und dann wieder sprechen.
Ah, okay.
Ach, da bin ich wieder.
Ah, Gott sei Dank.
Ich habe gesehen,
komplett überraschend.
Bist du schon fertig mit deinem
PHP? Nee, ich bin noch nicht fertig.
Lobhudelei.
Nee, mit JavaScript bin ich jetzt ja gerade wieder. Und da gab's dann irgendwann so ein furchtbares, wir bringen JavaScript Klassen bei. So dieses objektorientiert und Vererbung und also objektorientiert ist der JavaScript sowieso, aber wir pushen da diesen Vererbungsscheiß rein.
Wer hat das gemacht?
Ja, da gab's noch eine Zeit lang, gab's doch da ungefähr 3000 Ansätze. Und da gab's so Class mit K geschrieben, war das da eine, mhm. eine so eine Bibliothek, wo man dann irgendwelche Methoden reingeschmissen hat und die haben dann in das Objekt zur Laufzeit dann irgendwelche Methoden injected und so. Und damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Und da hat diese Code-Navigation von PHP Storm mir echt den Arsch gerettet.
Okay.
Weil da konnte ich auf so Methodennamen klicken, dann ist der mir an 500 Dateien weiter genau an die richtige Stelle gesprungen.
Also ich bin jetzt kein irgendwie Hater von IntelliJ.
Ja.
Was ich halt irgendwie sehr merkwürdig finde, dass deren Ansatz für dieses Editorfenster, wo man ja irgendwie das seine meiste Zeit verbringt,
ja,
das ist halt irgendwie so gemacht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, am Ende, ich habe 2 Zeilen, in der ersten Zeile steht Hallo, in der zweiten Zeile steht, wie geht's euch?
Ja.
Und dann bin ich am Ende von wie geht's euch? Und wenn ich dann nach oben drücke, dann springe ich nicht an das Ende von Hallo, was ja kürzer ist, sondern ich gehe direkt nach oben und mein Cursor fliegt da so.
Ach so, das kann man aber abschalten.
Das muss ich unbedingt mal machen. Das macht mich, also mittlerweile habe ich mich schon wieder dran gewöhnt, aber es ist so.
Das finde ich auch echt furchtbar.
Das ist, als wäre die Datei voll mit so Trailing Whitespace. Und da habe ich ja so eine Aversion dagegen, dass immer am Ende der Zeile soll bitte kein Whitespace stehen, sonst kriege ich irgendwie die Krätze.
Was ich seit Jahren vermisse,
ja,
ist ein Editor. BBEdit konnte das. Und wo ich es schätzen gelernt habe, HyperTalk. Das ist vor deiner Geburt und zwar wirklich. naja, nicht ganz, aber dass du einfach nach dem Editor, in dem du drinne warst, dass du noch eine halbe Seite bis dreiviertel Seite einfach nur nicht Whitespace hast, sondern dass da einfach weiße Fläche ist, weil ich...
Dass du weiter scrollen kannst.
Dass man nicht scrollen kann, sondern dass man einfach nach unten, also ich mag es so, meinen Quellcode im oberen Drittel des Displays zu haben und ich arbeite nie gerne ganz unten. Und wenn du halt, entweder hängst du unendlich viele Zeilenumbrüche noch hinten dran.
Das kannst du bei Sublime Text einschalten.
Ach, bei Sublime geht das auch, sehr gut.
Ja, das ist ja mein Lieblingseditor.
Ja, Sublime also, ist super.
Wenn irgendjemand mal was schreibt, wo ich dieses Sublime Edit, also dieses Fenster, wo ich den Code editiere.
Ja.
Wenn das jemand mal in Xcode reinhacken kann, irgendwie ganz böse. Und selbst wenn das nur irgendwie so ein Apple-Script ist, dass es immer dahin schiebt, dass es genau davor fliegt und es irgendwie synchronisiert oder so. Weil ich meine, dieses Command-D Multiple-Selection-Ding, das haben die so,
das ist gut, ja,
so perfektioniert, das finde ich total geil. Und das hätte ich wirklich, also es passiert mir manchmal oft, dass ich, wenn ich so ein Refactoring habe, oder was heißt nicht so ein Refactoring, aber wenn ich irgendwie so 10 irgendwie Setter schreiben muss, irgendwie mit Boilerplate und so, dass ich dann einfach schnell Sublime aufmache und das da irgendwie mit 10 Cursern parallel schreibe.
Ich habe ja bis heute die Angewohnheit, dass ich eben, ich bin so mit BB-Edit sozialisiert worden. Und ich weiß, dass es ein Editor ist, den viele Leute überhaupt nicht mögen. Mhm. Und aber er hat definitiv auch seine Schwächen, aber die reguläre Ausdruckssuche und Ersetzung-Methode, die ist nach wie vor Gold wert. Wobei ich finde, da ist noch ein Nobelpreis für Editoren drin vergraben, dass man so spaltenweise, also so Tabellen, so irgendwelche dämlichen Excel-Tabellen automatisch, also du kriegst irgendwie String. Ich hatte das neulich, da hatte ich eine Webseite, da gab's waren Währungen angegeben. Also einfach, ich hatte HTML-Quellcode und musste den jetzt nehmen und musste den umbauen in ein anderes System und musste den irgendwie in eine Playlist umbauen. Und das ist so ein Job, den man so setze ich mich lieber ran und schreibe 5 Minuten reguläre Ausdrücke dafür, als jetzt irgendwie das von Hand Copy and Paste in die P-List rüber kopieren und sowas. Und da ist nach wie vor BB-Edit das Mittel meiner Wahl, obwohl es gar nicht so doll ist.
Also ich glaube, ich hätte das mit Multiple Selections und
Sublime
irgendwie das Tag davor nehmen, alle davon markieren, dann über das Wort springen, dann hast du die Dinge, kopierst du die raus. Das geht halt alles mit allen Cursern, das ist halt das Schöne.
Okay.
Sowas kommuniziert sich immer so schlecht, ohne es zu sehen, aber Sublime Text ist, kann ich nur empfehlen. Gibt es auch auf allen Plattformen.
Ja.
Falls man irgendwann doch mal keine Lust mehr auf den Mac hat oder sich gerne wieder irgendwas anderes kaufen möchte. Gibt es halt auf Windows,
Mac. Windows 8 Tablet.
Windows 8 Tablet, ja, schön Metro. Fürs Playbook haben die jetzt wohl auch was.
Was?
Nee, das war Spaß. Es gibt keine Software für das Playbook. Nee, aber wo waren wir eigentlich?
IntelliJ, genau. Und
ja, das ist alles okay, aber also die Sache ist halt, Objective-C hat sicherlich seine Schwächen, also diese Methodennamen können halt manchmal ein bisschen lächerlich werden. Mhm. Ich habe irgendwann mal den längsten Namen im Framework irgendwie mal mit Grep gesucht und das waren dann irgendwie die MVO Keyboard Appearance Did Change But Then Suddenly Reappeared Notification. Also fast schon wie so ein Java-Klischee von so einer Factory. Also das waren irgendwie 75 Zeichen, also das war schon richtig lächerlich.
Yeah.
Und natürlich hat Objective-C da wirklich seine Probleme, aber dadurch, dass du halt so viel machen kannst mit der Runtime, mit irgendwelchen C-Makros, wenn dir irgendwie in der Sinn danach steht, was ja manchmal auch so sein kann. Also wenn du jetzt irgendwie, wenn wir jetzt zusammen eine App schreiben in unserer kleinen Firma und jetzt nicht Open Source ist, dann können wir ja sagen, wir bringen uns lieber unsere obskuren Makros bei, anstatt zu sagen, das ist uns irgendwie zu evil oder so. Das muss man halt dann abwägen und das ist ja auch vollkommen legitim. Aber so eine Sachen kannst du halt machen in Objective-C, wo du halt in Java und dir halt manchmal die Hände gebunden sind. Also irgendwie du kannst, ich hatte dann mal ein bisschen was geguckt, irgendwie was da so geht, irgendwie mit Klassen zur Laufzeit zu ersetzen. Da geht auf Android irgendwie nicht so viel, weil das halt Teil von ihrem, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, von dem Class-Loader irgendwie ist, dass du halt nur, also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich würde gerne alle Buttons mit meiner eigenen Klasse, die meinetwegen auch eine Subklasse ist, von Button ersetzen und die Sachen, die von Button erben dann irgendwie von meiner Klasse. Oder irgendwie eine Methode swizzeln oder so, das geht halt nicht.
Ja, also das muss man sagen, weil ich bei Objective-C auch bin ich immer wieder beeindruckt. Da kämpft man sich ja erst so langsam ran, was da eigentlich geht. Also es ist, wenn man so Objective-C hört, C, okay, packt man in irgendeine Kiste, das kann ja eigentlich gar nichts, was sowas angeht, aber so eine Methode zur Laufzeit auch zu wechseln, ist jetzt nicht. Ich habe es jetzt bisher ehrlich gesagt auch noch nie gebraucht, also außer zu irgendwelchen Debugging-Zwecken oder sowas,
habe ich
da auch noch
nie
sowas richtiges Sinnvolles gesehen.
Du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt Tracking machen möchtest für deine App, sagen wir mal, du möchtest, wie in einer Web-App, wenn jemand auf einen Link klickt, möchtest du loggen, so Tracking-mäßig, dass jemand auf deine Buttons geklickt hat, dann könntest du einfach hingehen und alle, ich weiß nicht, was ist das, diese, was immer da auch halt ausgeführt wird, wenn der Button geklickt wird, könntest du halt überschreiben. Und dann hättest du das halt irgendwie lokal einmal gemacht. Ist natürlich ein bisschen evil, so Monkey-Patching muss man halt abwägen. Aber kann man halt wenigstens. Mhm. Oder du möchtest, keine Ahnung, mit irgendeiner anderen Sprache bridgen, wenn du halt weißt, wie mit C++ oder so, wenn du halt weißt, wie so eine Objective-C-Klasse unter der Haube aussieht, kannst du dir halt die Freiheit nehmen und da so ein bisschen unter der Haube dran rumfuhrwerken, dann geht es halt. Und bei Java, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Experte, aber ich habe da schon das Gefühl, dass das alles ein bisschen starrer ist. Und also du hast ja keine Makros oder so, du hast halt, kannst halt ein paar Sachen mit Annotations machen. Aber das ist auf alle Fälle was mich zum jetzigen Zeitpunkt noch so ein bisschen
ärgert, würde ich mal sagen. Das ist halt, dass ich mich ein bisschen in meiner Ausdruckskraft eingeschränkt fühle. Um das mal ein bisschen pathetisch zu formulieren, wo ich halt in Objective-C so ein bisschen, also da weiß ich halt, wie ich so der Sprache meinen Willen aufzwingen kann. Ob das jetzt immer eine gute Idee ist, muss man dann im Einzelfall entscheiden.
Aber ich finde Objective-C, ich mag diese Sprache sehr, sehr gern. Also es ist, ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen Objective-C nicht, aber ich habe lange PHP gemacht. Ich weiß, wie es ist, wenn andere Leute die eigene Sprache nicht mögen. Aber das ist so, es ist, also ich finde gerade zum Beispiel auch diese langen Tonnamen, ja, die sind auf der einen Seite sind sie furchtbar, auf der anderen Seite ist es überhaupt gar kein Problem, weil du hast Auto-Completion ist, glaube ich, das Wort. So können wir die Sendung eigentlich nennen, weil das ist so das Wort, was mein dauerhaftes Thema ist. Außerdem diese named Parameters. Das ist so geil. Also, was heißt das so geil? Das ist eigentlich so.
Es hat ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite ist natürlich klar. Das ist, wenn ich MW obskure Klasse init with Handtuch und Gummiball.
Yeah.
Wenn ich das sehe, weiß ich natürlich, was die Parameter sind.
Genau.
Wogegen bei Java würde ich dann nur irgendwie die Variablennamen sehen, die der Methode übergeben werden. Aber ich weiß nicht mehr, was bedeutet das erste Argument, was bedeutet das zweite.
Genau. Give set bla 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 oder und dann Klammer auf und dann Komma getrennt.
Genau.
50 Variablennamen.
Das ist super. Und deshalb ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum im Schnitt Objective-C-Code wahrscheinlich weniger stark dokumentiert ist als andere Code, weil die ganzen Methoden per Definition selbstbeschreibend sind. Und wenn du viele Methoden hast und das alles ziseliert hast, dann bräuchtest du wahrscheinlich gar nicht mehr großartig dokumentieren, weil überall so steht sowieso dran, was es macht, mehr oder weniger. Hat natürlich aber auch das Problem, das war doch bei der letzten WWDC bei Stump the Experts die Frage, was ist der längste Method Selector?
Klar.
Und das ist dann in a scroll view did scroll somewhere and then suddenly disappeared with such and such and everybody and his dog and so forth. Exception error.
Ja, aber das ist.
Klar, aber die Sache ist, wenn du das nicht willst, dann kannst du halt auch sagen, okay, ich nehme hier eine C-Methode und die kann ich dann auch wieder überladen, im Sinne von Typ überladen mit, da gibt es eine kleine Extension für. Und die Freiheit hast du halt und die fehlt halt ein bisschen in Java. Und da kann man, also ich werde sicherlich mir nochmal irgendwie Scala angucken, das ist halt die Alternative. Du kannst halt sagen, Java ist dir nichts, aber du hast halt eine ganze JVM voller Sprachen, aus denen du frei wählen kannst.
Ach so, also du kannst für Android kannst du in jeder JVM-Sprache quasi, also sozusagen so.
Ja, mehr oder weniger.
JPython, oder wie heißt das? Iron Python? Nee, wie heißt denn das? Diese Python-Variante für Java?
Da und fragst du mich zu viel. Aber okay. Also,
JRuby.
JRuby, ja, aber das ist ja dann eine Ruby-Laufzeit.
Ach, das ist eine Ruby-Laufzeit? Also, okay.
Glaube ich zumindest. Habe ich mir jetzt nicht so angeguckt. Ich habe mich jetzt mehr so ein bisschen für, also ich würde mich mehr für Scala und Clojure interessieren, wo du dann halt natürlich nur das Problem hast, dass halt unterschiedliche Paradigmen aufeinandertreffen. Wenn du jetzt immer noch eine Android-App schreiben willst, die mit anderem Android-Code interagiert, dann hast du natürlich da so einen Paradigmenwechsel irgendwo, wo du dann von deinem funktionalen oder von deinem Lisp sogar im Clojure-Fall irgendwie rüberbridgen musst auf so ein imperatives Java-Gedöns. Da weiß ich nicht, wie das aussieht und ob das Spaß macht. Aber immerhin hast du halt da eine Freiheit, die du dann wiederum auf iOS so nicht hast. Da hast du halt Objective-C und mittlerweile Ruby Motion und natürlich normales C und C++. Stimmt,
Ruby Motion läuft mittlerweile auf iOS, ne?
Also ja.
Dieses
und Objective C++, wenn du ganz irgendwie hardcore unterwegs bist.
Solange C drin auftaucht, kann man es fast, außer es genau. hat ein Hashtag hinten dran.
Genau, C#, aber das also Mono gibt es ja bestimmt auch.
Stimmt, so Mono Touch gibt es, ja, na klar, natürlich.
Also, aber ich habe doch das Gefühl, dass ist halt irgendwie auf der JVM schon ein bisschen populärer halt. Hinz und Kunst nach JVM Bytecode zu kompilieren und dann irgendwie drauf ablaufen zu lassen.
Das stimmt, aber das ist, ich finde ja so dieses, ich bin da auch bei JavaScript nicht so der große Freund von so dieses, also ich, den, der Ansatz, man hat da eine Sprache und die mag, wenn die gut ist, ist toll, aber wenn die nicht ganz so gut ist, dann ist es nicht ganz so toll, aber auf die hat man sich halbwegs geeinigt. Mhm. Den finde ich nicht verkehrt, weil dann hast du eben dieses, genau, was du meinst, so dieses Paradigma-Treffen nicht aufeinander.
Nein, es kommt halt ganz stark auf die Sprache an. Ich glaube, das ist auch der rettende Ansatz an JavaScript, dass die Sprache halt wenigstens flexibel ist. Also wenn wir irgendeine restriktive Sprache irgendwie da hätten, die wir in unseren Browsern alle laufen lassen würden, zum Beispiel Java, sagen wir mal, wir hätten irgendwie JavaScript, das halt nicht nur so aussieht und heißt, sondern auch noch sich so verhält wie Java.
Ja. Was macht denn Java so restriktiv?
Naja, also du kannst halt nicht irgendwie ein Objekt irgendwie, also das ist halt ganz anders, es funktioniert halt ganz anders
Klar,
als JavaScript.
Also wie ist bei Java, hast du ein Array of Object Type oder wie ist das? Also
ja, du hast Generics. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache, dass du sagen kannst, in diesem Array sind nur Hupen oder nur Reifen oder so ein Scheiß. Das fehlt mir zum Beispiel in Objective-C ganz klar, dass du halt, dass dir halt auch Type-Informationen links und rechts immer verloren geht in Objective-C. Das ist immer ein bisschen frustrierend. Gerade wenn du in Array und in Dictionary was reintust.
Das ist echt, also da musste ich, das war sowas, wo ich dachte so, oh mein Gott, also so dieses, gerade wenn man zum Beispiel sagt, irgendwie, ich lasse mir ein JSON-Objekt deserialisieren, also so ein JSON und lass mir daraus ein Objekt bauen und dann kriege ich die entsprechenden Dictionaries und Arrays zurück. Da muss man ja auch schon durchaus ein bisschen Erfahrung sammeln, was einen da so alles erwarten kann. Also dass man erstens, es kann oben kann ja erstmal nil zurückgegeben werden.
Klar,
klar, logisch, wenn es nicht deserialisiert werden kann, dann kannst du ein Dictionary haben, du kannst ein Array haben, kannst dich nicht so hundertprozentig drauf verlassen. Am besten guckst du nochmal vorher, ob das Objekt tatsächlich von der Klasse ist, die du erwartest. Klar. Ansonsten hast du ein Problem.
Aber da hilft dir auch Java an der Stelle nicht, weil auch Java kann dir vorher nicht sagen, Typ sicher zur Compile-Zeit, was aus seinem JSON rauskommt. Also da kriegst du auch nur ein Dictionary und musst dann selber gucken.
Ja, okay. Ja.
Also du hast auch nur Objects. Also das ist halt so ein fundamentales Problem, wenn du von so einer, also JSON ist jetzt ja keine Sprache, aber von sowas total schwammigen in sowas typsicheres rübergehen willst. Na, das geht halt da verloren. Das musst du halt wissen oder du musst es zur Laufzeit inspizieren. Aber was du halt in JavaScript halt so schönes machen kannst, ist, dass wie du schon meintest, da gab es dann diese Leute, die meinten, wir müssen jetzt unbedingt Klassen in JavaScript machen. Und ob das jetzt eine gute Idee ist, kann man sich streiten, aber man kann es wenigstens machen.
Das stimmt.
Ich kann nicht hingehen und sagen, ich möchte jetzt hier prototypenbasierte Vererbung in Java implementieren, ohne halt irgendwie obskure Factories anzuschmeißen oder irgendwelche Type Annotations ganz böse zu machen. Vielleicht geht's auch gar nicht. Vielleicht ist es einfach nicht möglich. Und in JavaScript kann man wenigstens eine elegante, mehr oder weniger Lösung finden, indem man sagt, Class mit K ist unser Class-Keyword. Und das ist jetzt halt eine Funktion und kein richtiges Keyword, aber mein Gott. Und das sind halt diese Sachen, wo man dann halt für seine eigene Codebase als Entwickler halt die Entscheidung treffen kann und sagen, naja, wir machen das so, weil für uns ist das halt die beste Entscheidung oder auch nicht.
Ja, aber das artet dann doch ganz, ganz ordentlich wieder aus. Also ich finde das so, es ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist definitiv, weil so mir ist es bei Rails, also bei Ruby nicht mal, ich bin zum Beispiel zu Ruby, habe ich eigentlich immer, ich habe das irgendwann mal Anfang der 2000er Jahre, ich glaube, ich war relativ früh dabei, irgendwann mal in einer
Voll der Hipster.
Ja, genau. Ich war auch mal vorne dabei. Früher war ich auch mal vorne dabei.
Da komme ich auch noch hin, ja.
Ja, ja.
Runter vom Rasen.
Und das war so, da war ich in, habe ich angefangen, mich so ein bisschen mit Ruby zu beschäftigen und fand das alles so ganz toll. Also sie hatten dann zum Beispiel so eine Späße auf ihrer Webseite, dass sie eine Sandbox hatten, in der du alles ausprobieren konntest, direkt auf der Webseite und die Sandbox war wiederum selber in Ruby geschrieben und sie waren sich sicher genug, dass das vernünftig genug gekapselt ist, dass du das mit relativ wenig Code, weil die Sprache das einfach so hergab und sowas. Das war schon alles ganz schick. Ich glaube, an Rails war damals noch nicht so richtig zu denken, jedenfalls nicht auf meiner Wahrnehmungsebene. Ich habe da noch nichts mitbekommen, obwohl ich in diesem Webbereich sehr aktiv war. War für mich halt das große Problem, ja, ich habe nicht den passenden Server dafür und das war ja bei Ruby-Anwendungen, also die konnte man ja als CGI laufen lassen und so, auch so bei Rails-Zeug, das ist ja, mittlerweile ist es, glaube ich, ein ganz gut gelöstes Problem, aber es ist also so, das wirklich vernünftig irgendwo zum Laufen zu bringen, das war ja auch schon ein bisschen
also dramatisch. Also ich habe da immer noch Probleme, wenn irgendwie ich irgendwie zwei Sachen benutzen will und das eine will Ruby 1.8 und das eine will Ruby 1.9, da muss man irgendwie mehrere Ruby-Versionen zur gleichen Zeit managen und dann gibt es mal wieder irgendwie RBenv und noch irgendeine andere Alternative und da weiß ich auch wieder nicht, da muss ich dann wieder wissen, was besser ist und da habe ich aber gar keine Meinung zu. Ne?
Es gibt, gerade bei Rails ist das so schlimm, es gibt zu jedem Problem ungefähr 20 Ansätze, wie man das lösen kann. Es gibt diese Sprachmagic. Ich habe hier für dieses Tabula Tabs App, die ich mal eine Zeit lang, die ich gebaut habe.
Gibt's noch?
Naja, ich habe es noch nicht aus dem Store rausgeschmissen, sagen wir so. Das ist
ist deprecated.
Ich hatte mir eigentlich immer ich habe eigentlich eine Version rumliegen, die das muss man sagen, das ist so ein Projekt, wo ich mir einfach viel zu viel vorgenommen habe. Weil das ist, ich habe eine Browser-Komponente.
Was macht denn Tabula Tabs?
Stimmt, das fangen wir mal vorne an. Also Tabula Tabs war so mein kleiner Ansatz, also ich habe mit der Idee,
renne ich
seit 2008 rum oder sowas, dass man Tabs, die man im Browser offen hat, dass man die vom iPhone oder von entsprechend anderen Geräten aus öffnen kann und dass man da einfach Zugriff drauf hat. Das hat ich bin zur WWDC geflogen, hatte meine App in Review.
Kann ich bestätigen.
Und kriege in der Keynote, übrigens haben wir jetzt Cloud Tabs. Exakt das. Zwei Wochen vorher, während der EM, hat Google Chrome fürs iPhone vorgestellt, was genau dieses Feature inzwischen Chrome hergestellt
hat. Mit Soundcloud im Werbespot übrigens.
Mit Soundcloud im Werbespot, okay, gut. Und also ich glaubte, eine tolle Idee zu haben, und dann sind mir diese großen amerikanischen Unternehmen zuvorgekommen, und jetzt will ich von denen eine Leistungsschutzrechtabgabe.
Great minds do think alike.
Ja, also manchmal weiß man ja schon, dass eine Idee, wenn man jetzt habe ich mal wieder eine Idee, und ich hoffe, dass Apple sie mir nicht nächsten Sommer klaut. Die Wahrscheinlichkeit. Na, ich glaube nicht, dass meinst du, Tim Cook sitzt jetzt davor und seitdem Steve tot ist, müssen wir echt alles nehmen.
Naja, ist die denn nicht nur gut, sondern auch irgendwie.
Ich erzähl's einfach, weil es ist.
Ich klau die dann. Genau. Wenn sie sonst keiner klaut, glaube ich
sie. Gut. Also es ist auch so halb fertig. Es ist einfach eine App, mit der man vernünftig auf dem Apple TV seine Fotos zeigen kann.
Ja, bin raus. Ich habe keine Fotos, ich habe keine Tabs.
Siehst du?
Also wenn ich meine Fotos nicht backuppe, die ich nicht habe, dann brauche ich meine Tabs nicht sharen. Das sind Probleme, die habe ich nicht. Ganz ehrlich.
Also das ist halt so, das ist so meine Problemwelt, dass ich so da sitze und wir waren im Urlaub und man hat jetzt dieses Apple TV Bildschirm, also man kann ja, gibt's ja hier AirPlay, das ist ja auch alles, das funktioniert ja auch wirklich gut. Und dann nehme ich da diese Apple-App und mache mit der AirPlay und will darauf irgendwelche Fotos zeigen. Und dann ist das halt so, dann wird ein Foto angezeigt. Und dann ist das von Apple natürlich so gedacht, dass man dann auf seinem iPhone da sitzt und dann nach rechts swipet und dann zum nächsten Foto geht und dann wird das nächste Foto angezeigt und so und alles ganz toll.
Ist aber scheiße, willst du nicht.
Ist in der Praxis natürlich total doof, weil ich habe ungefähr 5000 Fotos gemacht, habe die nie sortiert vorher. Sondern ich möchte sagen, das Foto ist doch spannend. Und dann will ich aus so einer langen Liste eigentlich sehen, okay. Und das Foto möchte ich jetzt gerne zeigen. Und ich möchte natürlich den Leuten, die davor sitzen, jetzt nicht unbedingt zeigen, so, dass die ganze Zeit dazwischen warten müssen. Weil das ist nämlich auch so, während man in dieser Übersicht ist, bei der Apple-Software, sieht man halt nichts beziehungsweise Screensharing.
Darf ich mal Spielverderber sein?
Ja.
Ich glaube, dass das genau ein ähnliches Problem ist wie mit Tabula Tabs. Selbst wenn du Tabula Tabs 2 Jahre vorher gemacht hättest, und das total die Institution für Tab-Sharing gewesen wäre. Du kannst es niemals so tight integrieren in Safari, wie Apple das kann.
Das muss man auch gar nicht in dem Fall.
Naja, das würde ich so nicht sagen. Insbesondere, wenn du dann auch wieder zurückpushen willst von Safari auf deinen...
Also Safari taucht dann in der
Zusammenführung
auch nicht auf. Nee, überhaupt nicht.
Nee, aber also nur
für Tabs jetzt.
Ach so, ja, klar. Und bei... da ist es halt auch so. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nicht so schwer, dass sie das nicht irgendwie an einem verlängerten Nachmittag gebacken kriegen können.
Natürlich,
würden, wenn sie wollten.
Ja, klar, das könnten sie.
Und wenn das halt in Fotos-Apps ist.
Ja, klar, dann bin ich raus. Dann habe ich, das ist mir auch absolut klar. Also das ist jetzt mehr so eine App, die ich haben möchte gerne.
Und ich meine, das kannst du ja auch machen. Das ist jetzt nicht so schwer, dass man.
Ja, es ist jetzt gerade in dem Zustand, dass es, also es war jetzt an einem Zustand, wo es funktioniert hat und wie das dann so ist. So.
Hast du schon?
Ja, das ist, kann ich gerne mal zur Beta ein. Aber du hast ja kein Apple TV und nutzt keine Fotos. Also das ist. Ich muss da mal wieder das Passwort eingeben.
Ne? Du kannst auch mal irgendwie das Delay hier an deinem Laptop erhöhen, damit ich nicht permanent ausgesperrt
werde auf
deinem Computer.
Das kann man. Wie heißt denn das? Insomnia? Nee, wie heißt denn das?
Caffeine. Das gibt's jetzt auf der
Konsole. Caffeine. Gut. So. Caffeine gestartet. Sollte dann alles gehen.
Dumm.
Und das ist dann. Ja, und damit man einfach Fotos vernünftig anzeigen kann. Und dann auch so Zusatzinformationen wie, ja, siehst du da ihre Achillesferse, dass ich nämlich, dass man die GPS-Informationen dazu auch auf einer Karte anzeigen kann, weil das finde ich eigentlich immer ganz spannend, so wenn man irgendwelche Fotos zeigt.
Hast du wirklich und, die
Achillesferse. Siehst du, Apple kann dann nur die Apple-Karte nutzen, während ich dann Google Maps und Mapbox noch einbinden kann. Mapbox, kennst du das? Boxmap, Mapbox, muss man, also ich...
Ist das dieses Fancy, wo sie diese Schwarz-Weiß-Karten hatten, die so auf
Drucker genau, gemacht waren? Genau, die haben einfach so schöne Karten, die man dann so per SDK einbinden kann. Das funktioniert auch alles relativ gut. Ist ein bisschen crashy. Also es ist, man muss es einmal in der richtigen Reihenfolge implementiert haben, die nirgendwo so richtig gut dokumentiert ist, aber dann geht's eigentlich ganz gut. Und so, dass man dann auch so Karteninformationen zu anzeigen, dass man so einfach so eine schöne Spontanpräsentation für Urlaubsfotos zu
und machen. Und willst du das jetzt nur für den Eigenbedarf
brauchen? Das ist jetzt erstmal nur für den Eigenbedarf, also ja, aber das soll schon ein schönes Icon kriegen und dann mal in den App Store wandern. Das ist schon
und
das.
Für Knete oder?
Ja. Irgendeine kleine Summe.
War Tabula Tabs bezahlt?
Tabula Tabs war bezahlt, hat mir ungefähr, was hat das an Umsatz gebracht? 400 Euro?
Nicht schlecht.
Naja.
Also dafür kann man sich was kaufen.
Davon, ja, ja. Also,
also ich würde es jetzt so sagen, so von wegen, das macht man halt, weil man möchte und dann, genau, wenn man sich davon irgendwie...
Na, ich bin schon davon ausgegangen, hey, Mapstore, das sind ja alles so super erfolgreich, yeah, yeah, Kündigungsschreiben schon, nein.
Schon vorgefüllt.
Genau.
Vorgefüllt.
Und dann halt war das, und es ist wirklich, muss man auch sagen, es ist komplett, also 300 Euro davon sind in den ersten 2 Tagen gewesen.
So ist es ja immer.
Ja. Wo ich auf Heise gefeatured war, also das, ja, das dann so ein paar Leute kennen. Das ist, also das ist so.
Da komme ich mal drauf zurück.
Das ist, ja, dann wird es eine coole Sache wenigstens. Und das wurde dann auch so ein bisschen, aber es hat nie so richtig angesetzt. Ich war ja auch ein paar Stunden lang, war ich ja auch im Mac App Store, zumindest bei den Utilities in der Kategorie, in der ich war, war ich so in den Top 20, glaube ich, drinne und sowas. Also es war schon für einen Tag lang sah das so aus, als ob, also wäre die Kurve nicht so steil nach oben gegangen und dann so wutsch wieder nach unten gefallen, sondern hätte sie sich so grob so weiterentwickelt wie in den ersten 24 Stunden, dann wäre ich jetzt ein gemachter Mann. Aber
wenn jeder 10 davon gekauft hätte.
Was? Ja, genau. Und das war halt, und ja, das zum einen, dass es dann nicht mehr so der große Erfolg war, also hin und wieder verkauft sich davon nochmal eine Version.
Hast du Supportkosten großartig?
Na, ich habe einen V-Server bei Hetzner, also ich habe das am Anfang auf Heroku gemacht, eben in Rails gebaut. In
guter Hipster-Manier.
In guter Hipster-Manier,
kann ich nur sagen. Also, okay. Hipster vor 4 Jahren oder so, aber sei's drum.
Ja komm, für mich ist es immer noch Hipster.
Naja.
Schon habe ich das dann so gedacht, okay, mache ich mal jetzt auch neue Sprache, mache ich mal nicht in hätte ich es mal in PHP gemacht, ich wäre so viel schneller gewesen und hätte mich einen Bruchteil des Geldes
gekostet. Das sagt ja auch Marco Arment immer, dass er weiß, ja, PHP, aber er kann es halt.
Ja, nimm die Sprache, die du kannst. Also gerade für sowas, das ist eine total billige API. Also das ist wirklich die billigste API, die ich jemals gebaut habe. Die hat 3 oder 4 Befehle. Und dafür jetzt hier so einen kompletten Rails-Stack auf die Beine zu setzen, das ist, aber man hat ja dann irgendwie dann doch schon so ein bisschen sowas wie Anspruch. Mhm. Und hab das dann in Rails gebaut und auf Heroku und ich muss sagen, also ich weiß jetzt nicht, wovon da alle so schwärmen. Also für Marc, der ist garantiert der falsche Ansatz, weil eine API baut man nicht an Rails. Also kann man sicherlich machen. Ich habe auch unglaublich viele Fehler gemacht, schlicht und ergreifend. Also ich habe zum Beispiel so Sachen, wie mir erst später aufgefallen sind, wenn ich den, ich poste halt JSON-Code an den Server. Mhm. Und schicke dabei den falschen Content-Type mit. Mhm. Gib da halt nicht als application/json, sondern gib das als irgendwas, was dazu führt, dass Rails das irgendwo komplett in den falschen Hals kriegt und probiert, mit dem komplett falschen Parser zu nehmen.
Okay.
Und das habe ich halt nicht mitbekommen, dass da der Fehler auf meiner Seite liegt, sondern habe gedacht, okay, das ist normales Rails-Verhalten und habe dann eben dann da den JSON-Parser reingepackt.
An der ja, aber jetzt hast du wenigstens was gelernt.
Habe ich wenigstens was gelernt, genau. Aber es war dann auch, also dieses Heroku war unglaublich lahm. Das muss ich mal sagen. Es war für sein Geld schweineteuer.
Also
für die Leistung, die man kriegt.
Heroku ist halt auf S3 aufgebaut.
Also und auf, ja klar. Also es ist,
also wenn das, da gab es doch mal diese größere Auszeit irgendwie im Ostküsten-Datacenter von Amazon, das auch Heroku komplett zerlegt hat,
diese ganze
Zeit, weil die halt auf S3 und dem ganzen AWS-Kram aufbauen. Und dann kannst du überlegen, was das kosten muss.
Ja, ja, klar.
Kannst du ja ausrechnen sogar. Aber ja, also, aber wie gesagt, du hast halt was gelernt. Wenn du es in
PHP
gemacht hättest, dann wärst du jetzt genau da.
Dann wäre ich genau da. Dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt schmeiße ich die API nochmal, also hab die API nochmal komplett in Node.js gebaut. Wenn schon, denn schon.
Hast du wenigstens CoffeeScript genommen?
Nee. Da habe ich gedacht, ein bisschen was muss ich auch noch kennen.
Jetzt verlierst du all deine Kredibilität. Also kannst du jetzt nicht sowas Etabliertes wie JavaScript benutzen, wenn du hier auf Webhipster machen.
Naja, so ein bisschen. Ja, das kann man ja in dem nächsten Schritt machen. Erstmal so ein bisschen, aber CoffeeScript gucke ich mir definitiv nochmal genauer an. Und Node ist ja schon geil. Also das ist ja, also ich habe einfach, also was ich spannend fand, wie viel schneller ich es geschafft habe, den gleichen Stack mit allen Bugs, das war dann auch wichtig, weil es sollte
du hast die Bugs mitportiert, das finde ich gut.
Naja, musste ich ja, weil ich habe ja eine App im Store gehabt, die auf diese Bugs gewartet hat. Also das ist so, das meine ich jetzt, ich habe mich komplett übernommen, weil ich auch Bugs wieder reimplementieren musste.
Das ist aber schon ein dicker Move, das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte einfach parallel gefahren Und hätte den Client irgendwie geupdatet. Also dass der alte auf die alte, auf den alten Server geht und der neue auf neuer Client auf die neue Version.
Ja, das bis zu einem gewissen Grad habe ich das, also ich wollte halt von diesem Heroku weg, weil das anfing echt Geld zu kosten, obwohl kein Traffic drauf lief.
Ja, du bezahlst ja nach Zeit, deine Dinos und deine Worker.
Genau, und das.
Du musst die halt entweder von Hand runterregeln, oder?
Ja, das war kein Problem. Die runterzuregeln war kein Problem. Die haben halt irgendwann einmal angefangen für ihre, also die Datenbank, die haben ja diese Postgres-Datenbank da hinten dran. Ja. Und die war ja irgendwie 200 Megabyte Developer-Datenbank. Das hat für meine Bedürfnisse komplett ausgereicht. Und dann haben die irgendwann mal angefangen, so ab 2 Megabyte verlangen wir Geld. Und das war dann so, wo es dann plötzlich so anfing, 10 Euro im Monat zu kosten oder sowas. Und dann habe ich mir halt bei Hetzner so einen kleinen V-Server geholt, für 7 Euro irgendwas im Monat. Hab noch ein, genau, ich habe ja, also was machst du? Du hast deine gesalteten Passwords, hast du in deiner alten Datenbank liegen. Also ich habe die bei Heroku. Und natürlich, wie sich das gehört, habe ich keine Passwörter irgendwo abgespeichert, sondern das ist alles gesaltet. Das heißt, ich kann selber nicht mehr an die Passwörter ran. Wie mache ich jetzt die ganze scheiß Datenmigration?
Ja.
Habe ich dann so gemacht, dass ich die neue API habe ich auf die alte URL geschaltet. Die neue API hat dann im Zweifelsfall, wenn sie selber den User nicht hatte, also wenn sie einen User probiert hat einzuloggen und ich habe selber den User nicht, dann hat sie eine Verbindung zur alten API hergestellt, hat sich da probiert einzuloggen und wenn es geklappt hat, wusste sie, dass die Daten stimmen und dann in die eigene Datenbank übertragen.
Aber kannst du das nicht rüberkopieren? Die Datenbank?
Ich habe natürlich so diesen Rails-internen Hash-Mechanismus genommen, weißt du, von dem ich dann auch keine, weil wenn schon Magic, dann Magic.
Ja, der wird ja schon irgendwo dokumentiert sein. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwas
ja, so cool ist. Natürlich hätte ich das alles wieder reimplementieren können. Das war dann halt so die Variante, für die ich mich dann, weil ich auch die ganzen, hatte das noch mehr Gründe?
Ist halt pragmatisch, aber.
Das war, hat funktioniert, dann habe ich das halt so 2 Monate parallel laufen lassen und danach habe ich die Heroku-Instanz abgeschaltet. Was auch gut funktioniert hat.
Moment, wenn du von 400 Euro gesagt hast, ist das quasi Einkommen oder
Umsatz?
Umsatz.
Also das ist irgendwann verbraucht das Geld.
Okay.
Das lasse ich jetzt noch so ein bisschen weiterlaufen. Wobei also,
hast du beim Späti ein Bier gekauft und dann war dein Startup auch wieder bei null.
Genau. War ich wieder in den Miesen.
Du hast das Pfand zurückgegeben und
seitdem läuft's wieder. So in etwa, so in etwa.
Pfand zurückgeben als Kapitalrunde. Das wär's.
Aktienrückkauf. Naja, und dann habe ich das und das, aber was halt krass war, also wie sehr mir dieses MongoDB-Prinz, also ich habe das ja mit MongoDB gebaut, weil das, ich habe dann überlegt, ob ich das jetzt mit Dings, wie heißt das? CouchDB mache,
ja.
Was ja so irgendwie so das auch so das noch ein bisschen hipperere ist als MongoDB.
Ich kenne mich da leider nicht so gut aus, dass ich sagen könnte, was ich davon halte.
Ich kenne den Jan Lehnert, der hier ewig lange für CouchDB der Werbefuzzi war. Ich glaube, irgendwie hat aber immer noch was damit zu tun. Den kenne ich ein bisschen und fand ich immer und sehr sympathisch und der hat mir auch öfters mal was über CouchDB erzählt und diese ganzen Leute. Und ich fand das Prinzip, also so dieses Dokumente da irgendwie in der Datenbank abzulegen, das finde ich nach wie vor ganz geil, weil also dieses, warum man kein SQL haben will, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Gerade wenn man probiert hat, mal wieder so eine WordPress-Instanz umzuziehen, wo alles in Datenbank abgelegt ist, was nicht in Datenbanken gehört. Und das ist das Hauptproblem bei WordPress, glaube ich.
Also übrigens, das wollte ich ja gerade noch mal erzählen.
Ja.
Haben wir das Thema jetzt abgehakt? Gibt es hier noch was zu erzählen?
Wir können erzählen zwischendurch weiter. Ich muss.
Max hat ja 2 Katzen. Ich habe ja auch 2 Katzen. Und ich habe gesehen, du hast einen Kratzbaum von, ist es Profiline oder wie die heißen?
Ich habe das ist garantiert irgendein, das ist Bio irgendwas.
Weil, der sieht zumindest so aus wie meiner und ich habe auch so ein modulares Konzept, weil wir haben, also mein Freund und ich, wir haben uns Katzen angeschafft vor nicht allzu langer Zeit und da muss natürlich ein
Kratzbaum. Eine weise Entscheidung, ja?
Ja, also ich bereue das auch nicht im geringsten. Wir haben die vom Pierheim geholt, die sind auch wirklich ganz lieb. Die haben übrigens japanische Namen, wie dem auch sei. Auf alle Fälle muss da ein Kratzbaum her und dann ist mir genau das Problem passiert, warum ich keinen WordPress habe. Weil wenn ich nämlich irgendwie sage, ich will einen Blog oder ich will einen Kratzbaum, dann will ich ja nicht in das falsche System investieren oder so. Weißt du, das ist wie die Kinder, die sich Playmobil gekauft haben, die vollkommen falsch gefahren. Aber wenn die Eltern gesagt hätten...
Playmobil, das war so ein Plastikding, ne?
Ja, ihr kriegt kein Playmobil, wir stecken euer Geld in Lego, viel besser angelegt.
Ja, okay. Ja.
So, gleiches Problem. So, und mit WordPress ist es halt, ja, da hast du im WordPress, aber wahrscheinlich kannst du gar kein normales WordPress benutzen. Du brauchst halt deine Plugins. Ja. Welche Plugins nimmst du? Und weißt du, dann würde ich in so eine endlose Rekursion abdriften, wo ich nur noch recherchiere und welche WordPress-Version? Ja, will ich Bleeding Edge, aber das ist vielleicht Und deshalb benutze ich halt für meinen Blog einfach nur Jekyll. Weißt du, das läuft halt effektiv lokal. Das nimmt sich halt so ein paar Markdown-Dateien, tut da einmal irgendwie CSS drum und dann erstellt das mir jetzt so eine statische Website. Das verstehe ich wenigstens. Das ist ganz einfach. Ich brauche keine Kommentare. Ich will eh nicht wissen, was die Leute sagen.
Kommentare finde ich schon manchmal ganz
gut. Selbst wenn kann man sich die irgendwie
von
Discuss holen oder so.
Ja, dann hast du wieder irgendein böses amerikanisches Unternehmen da drin, was dann wieder nur mit deinen Daten Geld verdienen will. Schlimm.
Also meine Kommentare sind ja bei Definition nichts Geheimes. Also wenn ich die irgendwie jetzt, das ist ja Post-Privacy quasi hoch 10. Wie dem auch sei, Kratzbaum genau das gleiche.
Ja. Ja,
hole ich mir jetzt irgendwie so einen günstigen Kratzbaum, aber da gibt es keine Ersatzteile, was, wenn irgendwie die Katzen einen so einen Stamm abgekratzt haben. Ich will ja nicht so einen Kratzbaum im Wohnzimmer stehen, wo ein Stamm abgekratzt ist. Wie sieht denn das aus?
Ja,
das muss natürlich schön symmetrisch sein und alles. Dann bin ich halt auch, ich vermute, das ist die gleiche Firma, die du hast, bin ich auch dabei gelandet.
Und kann durchaus, also ich habe dieses Problem komplett outgesourced. Ich weiß, dass mein Vater da so ein bisschen so tickt. Also mein Vater kommt allerdings dann immer mit der denkbar schlechtesten Lösung.
Der Michael, genau.
Der kommt dann mit der denkbar schlechtesten Lösung an. Und zwar eine, die ungefähr, also wir hatten einen Anrufbeantworter zum Beispiel, theoretisch konnte man, nachdem man die Nummer angewählt hat, also nachdem man den Anrufbeantworter hatte, konnte man noch eine Taste auf der Tastatur drücken und konnte dann für jede Person eine Nachricht hinterlassen, die dann nochmal einen separaten Ansagespruch hatte, mit dem Ergebnis, dass niemand diesen scheiß Anrufbeantworter bedienen konnte. Und das ist so ein bisschen so mein Vater in der Beziehung. Da gibt's also so was da so an Sachen rumliegt, wo der hat sich auch mal so ein, also ich meine, der hat mich zum Mac gebracht. Ohne den wäre ich kein Mac-User und nicht von der ersten Sekunde an. Aber dann hat er sich irgendwann mal zu Weihnachten so ein Home-Video-Recorder von Medion heißt diese Aldi-Marke?
Ja, das ist Medion.
So ein Trümmer von Rechner mit riesenlauten Lüftern, wo man sich so denkt, what the fuck, warum will man da irgendwie, also so will man damit wirklich Videos gucken auf diesem Riesenteil? Und das die ganze Zeit vor sich hingeblasen hat und das hatte alles, das hatte einen Blu-ray-Player drinnen, DVD-Brenner.
Das ist also noch nicht so lange her.
Das ist alles.
Ich habe jetzt gedacht irgendwie 90er oder so.
Nee, 3-4 Jahre ist das so alles her. Und dann hat er sich dieses Ding gekauft, da war Windows Vista drauf.
Geil.
Das war so richtig mit so einer furchtbaren Funktastatur und dann halt der Desktop voll mit all die Icons. Also wirklich so alles, einmal alles. Und wenn du die Kiste...
Hat Aldi einen App Store?
Nee, die haben Fotoladen, die haben Online-Media, also das war wirklich so, du konntest Blumen, ich glaube wirklich, auf dieser Webseite war ein Shortcut drauf zum Aldi-Online-Blumenladen.
Hier im übergentrifizierten Prenzlauer Berg gibt's gar keinen Aldi, oder? Gibt's hier in der Nähe einen Aldi?
Gibt's hier in der Nähe einen Aldi? Wo gibt's hier? Ein Lidl gibt's da hinten.
Ein Lidl gibt's bei mir da hinten auch, aber
ein
Kaisers gibt's in jeder Ecke.
Kaisers gibt's hier überall, aber ein Aldi wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, wo es hier einen Aldi gibt.
Aldi Nord ist es ja hier.
Ja, ja.
Falls wir Zuhörer im süddeutschen Raum haben.
Ist ganz anders. Wir sind noch ein Zacken ärmer dran. Als ja.
Wir haben ja nichts.
Aber das ist so. Und wie sind wir jetzt darauf gekommen? Jetzt sind irgendwie auf meinen Vater
gekommen. Ja, dein Vater...
Achso, und outsourcen, genau. Und wir sind hier eingezogen. Und ich wollte auf der einen Seite... Also zum einen, ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen. Und ich ahnte, es gibt eventuell Stress, wenn das knallrote... schicke Sofa sofort als allererstes zerkratzt ist.
Was sie mit in die Wohnung gebracht hat.
Ihr Sofa. Mit meinen Möbeln, die haben wir so größtenteils sowieso entsorgt.
Vom Sperrmüll geholt und dann können sie auch wieder zurückgehen.
so quasi. Und Katzen kotzen ja auch gerne mal irgendwo drauf oder sowas.
Machen grade. Unsere nicht so.
Ja,
die sind da ja.
Gibt ja mal so ein bisschen Katzengras oder sowas. Das ist so.
Haben wir die? Also als wir die geholt haben, hatten die halt irgendwie so Darminfekt oder so.
Okay.
Das hat jetzt aber auch kein Fiasko. Ist zu keinem irgendwie... großartigen Fiasko gekommen. Also kotzmäßig haben wir da alles unter Kontrolle.
Okay, das klingt.
Vielleicht kommt es noch mit dem Alter, die sind jetzt 2,5 oder so.
Nö, eigentlich. Klingt gut, klingt noch. ja. Und soweit ich das. Also, und darum habe ich meine Eltern beauftragt, bringt doch mal, damit auch die was zu tun haben, weil Eltern müssen ja auch bei sowas eingebunden, also meine Eltern zumindest. Die wollen gerne helfen, das ist so. Und das ist, und am besten ist es, wenn man denen irgendeine Aufgabe gibt, um die sie sich unabhängig von einem kümmern können, dass man nicht die ganze Zeit so irgendwie damit nicht, also so hier habt ihr eine genaue Arbeitsanweisung, bitte kümmert euch darum, und dann haben die diesen Katzenkratzbaum da aufgetrieben. Und meine Mutter ist allergisch gegen allen möglichen Dreck. Das heißt, da ist auch sichergestellt, dass da wirklich nichts drin ist, was irgendwie böse ist. Und das ist, ich glaube, das ist der teuerste Katzenbaum im Prenzlauer Berg. Also nein, ist es garantiert nicht, weil es gibt garantiert noch irgendeine reiche Katzenlady hier, die in 20.000 Euro
Katzenbaum hat. Und mit so Seide umwickelt und so.
Aber da gibt's aber auch jeden Scheißdreck für nachzukaufen und so. Das ist
also ich glaube, das ist das gleiche System. Ich werde es nach der Sendung mal genau inspizieren. Okay. Aber ich fand es halt wichtig, dass ich meine, ich will ja schon irgendwie was haben, was skaliert. Stell dir mal vor, ich habe irgendwie
in 10, hat wirklich 20 Katzen.
Ja, stell dir mal vor, ich habe 20 Katzen, was mache ich denn dann? Und da will ich lieber ein Fundament gelegt haben, mit dem, dass ich erweitern kann, das modular ist, kann ich hier noch einen Catwalk einziehen und hier so ein Karussell und eine Achterbahn und
Da bin ich ja wirklich mittlerweile ein großer Freund des Iterierens geworden. Ich gehe da komplett anders ran. Also ich gestehe problemlos ein, dass es sich ab einem gewissen Punkt definitiv lohnt, sich Gedanken darum zu machen, was man nutzt und was nicht. Aber bei den meisten Sachen, die man so kauft, kommt man niemals an diesen Punkt. Man vermutet vorher, dass man Anwendungsfälle hat, die man in der Praxis niemals hat. Mhm. Also ich finde, es lohnt sich erstmal auch bei Softwareentwicklung und auch so bei solcher Auswahl von solcher Tools oder sowas, erstmal auf das zu hören, was alle für ganz okay halten, weil dafür findet man relativ leicht irgendwelche Problemlösungen auch.
Mein konkreter Sorgenfall war eigentlich nur dieses, ich kann das, ich weiß nicht, da habe ich einfach hier OCD. Irgendwie, ich mag das nicht, wenn irgendwie ein Buch im Regal falsch rumsteht oder so. Und oder wenn Trailing Whitespace. Boah.
und bist du wie Ulrich, das ist
echt. Ja, und wenn ich mir vorstelle, ich habe so einen Katzbaum und mit zwei Stämmen und ein Stamm ist abgenutzt und einer nicht, dann raste ich aus. Und dann will ich wenigstens da irgendwo anrufen können und sagen, schicken Sie mir noch so einen Stamm und dann straube ich den da ein und dann ist alles wieder schön. Oder ich kann das irgendwie neu besiesalen lassen oder wie auch immer.
Je älter ich werde, desto mehr stelle ich fest, dass meine Unordentlichkeit. Also ich bin ein Mensch, der in einem perfekten Chaos noch leben kann.
Ich ja auch. Also
ach so, okay.
Das Einzige, was ich irgendwie halbwegs ordentlich halten kann, ist meine Git-Commits. Aber ansonsten, also wenn meine Freundin meine Weile nicht da ist, dann stehe ich auch knietief in Dreckwäsche. Also so ist nicht.
Also ich hatte, die Katzen hatten bei mir, als ich habe das dann irgendwann mal, hat mir meine Freundin dann auch, die Bayer ist ja dann durchaus schlau dabei, sowas vorgegangen, die hat mir dann irgendwann mal geschenkt, dass Freunde mein Wohnzimmer renovieren.
Das ist geil.
Weil also es war so, diese Katzen haben sich halt, die haben so die haben halt an bestimmten Ecken der Wohnung haben die so die Tapete runtergekratzt. Mhm.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, geile, das ist genau der Ort, an dem man so ein Katzenkratzbrett dranhängen kann.
Funktioniert das, weil wir haben auch so eine Ecke am Balkon.
Okay, ich erzähle, also so nach diesem Prinzip, so dieses Wege dahin machen, wo die Trampelpfade sowieso schon sind. Ist ja so ein bisschen so diese Denke. Genau, und am Balkon war das auch. Und bei mir hat es dann dazu geführt, dass ich habe dann genau an dieser Stelle dieses Katzenkratzbrett, dass die Katzen mit der Hinterpfote in das Katzenkratzbrett rein sind und mit der Vorderpfote dann plötzlich viel mehr Raum hatten, wo sie noch viel mehr Tapete runterholen konnten.
Ach, du hast es auf den Boden gestellt?
Nee, ich habe es nicht auf den Boden gestellt, sondern ich habe es an die Wand gehängt, genau da, wo wirklich die Kratzspuren waren. Mhm. Und dann sind die halt hochgesprungen, haben sich mit den Hinterpfoten so reingekratzt und mit den Vorderpfoten so, endlich kommen wir auf 1,5 Meter. Und das ganze, den ganzen Scheiß runtergeholt. Es war ein komplettes Desaster.
Und das war Post-Renovierung?
Nee, es war Pre.
Okay.
Also ich hatte dann so quasi Beton, so sah so ein bisschen aus wie Palmen, so Betonpalmen.
Hört eigentlich noch überhaupt jemand zu?
Ach, bestimmt, mal gucken.
Man sollte meinen, Katzen gehen ganz gut im Internet.
Als ja, Katzen gehen super. 43, also es steigert nicht mehr, aber ich meine, wir haben auch keine Gelegenheit, Werbung dafür
zu machen. Wir haben Peak, Peak
Nerds FM oder bits.io oder
bits.io.
Bits.io. Achso, okay. Bits, machen wir es bits.io. Dann muss ich noch dann. Aber du musst das Design dann machen, ne?
Ja, aber da bin ich auch viel inspirierter als.
Okay, dann machen wir bits.io.
Aber ich mache irgendwas in meinem Style, sage ich mal, mit Farben und keine irgendwie Effekte und so. Flat. Flat ist ja das neue Black.
So Windows 8 mäßig. So Metro-Look.
Ja. Ich finde das schnieke.
Nee, es sieht auch gut aus, das stimmt schon. Ich find's bloß.
Also meine private Website ist ja auch so. Und hier die neue Underscore.
Die ist auf jeden Fall schickt.
Ja. Dankeschön. Die Underscore M-Website ist ja auch so. Mir fällt halt auch nichts mehr ein. Das sage ich ganz offen. Also
bist leer.
ich hab Peak Rob auch schon mal überschritten. Okay.
Nee, das ist halt. Aber es ist, nee, ich finde das ja auch schick. Ich habe bloß bei diesem Windows-Look immer das Gefühl, dass gerade die, dass es ein Raster ist, das einem zu wenig Raum lässt.
Das sagen ja viele Leute. Und das ist halt auch gerade, wenn du jetzt eine Brand hast, um mal Marco Arment zu imitieren, ja, ganz schamlos, darfst du dann halt eigentlich. Du
hättest auch Brands nennen
können. Deine Brand dann nicht, die kannst du nicht zum Leben erwecken. Du kannst deine User nicht so engagen mit deiner Brand, wenn die halt alle Apps effektiv gleich aussehen. Was für ein User natürlich, kann man argumentieren, super toll ist, wenn ja, alle Apps gleich aussehen, weil dann weiß man halt, muss man nicht jedes, also ich hier,
war ja was, worüber sich bei iOS auch lange Zeit viel beklagt, drüber gefreut worden ist.
Wie heißt denn dieser Twitter-Client mit dem App.net-Client, mit diesem komischen Look, den ich auch benutze, wo mir jetzt der Name nicht einfällt?
Felix?
Netbot? Netbot, genau.
Ah, ja, ja.
Den Look mag ich ja persönlich gar nicht. Und Da habe ich dann schon lieber so ein System, wo ich halt den Look mag und alles so aussieht.
Das stimmt, das ist ganz okay. Was ich bei Metro halt so ein bisschen, jetzt haben sich ja alle so
die Artstyle vom Lena und das Metro, das heißt ja nicht mehr Metro.
Stimmt.
Unternehmen.
Heißt ja welches Unternehmen jetzt?
Metro.
Ja. Okay. Ich finde ja dieses, wo sich ja alle so furchtbar drüber aufgeregt haben, über diesen, wie heißt der Fachbegriff jetzt halt den ewig langen
Jahren? Skeuomorphismus.
Skeuomorphismus. Dass Metro ja so dieses Anti-Skeuomorphismus ist und so wunderbar.
Authentically digital.
Genau. Aber was halt so ein bisschen das Problem macht, dass man dann auch prompt nicht mehr weiß, wie man so ein, also was ist ein Button und was ist einfach nur eine quadratische Fläche.
Ja klar, aber da muss man halt dann irgendwie eine starke Design-Language haben. Und ich glaube nicht, dass Windows Phone da jetzt schon 100 Pro ist. Also meine Freundin hat ja ein Windows Phone Device. Also das war so, ich war mit Gernot zusammen.
Ein Windows Phone Device. Dann kann man nicht mehr Windows Phone Telefon sagen. Oder so. Windows Phone Phone Phone. Ja,
das klingt ja einmal. Ich sage ja, wie dem auch sei. Ich war halt mit Gernot bei so einem Nokia Developer Evangelization Bullshit Event. Und das war aber bevor, also da hat Nokia schon gesagt, wir machen Windows Phone, aber sie hat noch keine Hardware draußen. Das heißt, sie haben allen Leuten, die davon ein HTC geschenkt.
Und zwar irgendwelche HTC-Restposten, hatte ich das Gefühl.
Ja, also das war, ich glaube, das Problem mit diesem Telefon war, HTC hat gedacht, wir machen so ein Windows Phone mit einem ausschiebbaren Keyboard. Mhm. Dann ist ihnen aber aufgefallen, es gibt ja keinen Hardware-Support für ein ausschiebbares Keyboard. Und dann haben sie dann einen Lautsprecher reingesteckt. Und dann konntest du also einen Lautsprecher davor schieben. Grauenhaft. Also abgesehen davon war es kein schlechtes Gerät, wirklich?
Abgesehen davon, dass du einen ausschiebbaren Lautsprecher drunter hast, der es ungefähr dreimal so dick gemacht
hat wie notwendig. Also sie hatten auch das gleiche Telefon ohne diesen Bullshit,
ja,
das dann halt dementsprechend dünner war. Der Lautsprecher hat überhaupt nichts gebracht. Also der hat nicht gut geklungen oder ja, so. Das war jetzt kein irgendwie schlechtes Telefon, wo ich sage, buh. Und das wurde meiner Freundin dann gestohlen, als sie in London war. Den Mann, der das gestohlen hat, den bedauere ich bis heute.
Auch so beim Wegrennen ausgelacht.
Genau, das war halt irgendwie 3-4 Tage, bevor ich sie besucht habe. Und da musste ich ganz schnell Ersatz schaffen.
Okay.
Irgendwie Smartphone-mäßig. Und dann war ich halt beim Mediamarkt und ich hatte halt so ein ungefähr, also ich habe das dann aus der eigenen Tasche bezahlt und wusste halt, was ich da bereit bin auszugeben. Und dann habe ich mir das günstigste Android-Telefon angeguckt, weil sie meinte, ah, du sollst nicht so viel ausgeben und guck dir mal das günstigste Android-Telefon an und so. Das war natürlich zum Kotzen. Also ich habe irgendwie von 10 Meter Entfernung, ohne Scheiß, habe ich schon die Pixel gesehen auf dem Display, weil das halt irgendwie so eine 3x2 Auflösung war. Habe ich gesagt, okay, das wird's nicht. Und dann stehst du halt da beim Mediamarkt. Du hast 1 Million Android-Telefone, die alle gleich aussehen. Mhm. Also die HTCs haben alle so eine HTC-Verpackung mit dem HTC-Hintergrund und haben eine andere Form, aber effektiv sind die alle gleich aus. Und dann habe ich so ein Lumia gekauft, so ein das Einsteiger-Lumia für 270 damals. Und ich finde es super. Also es gibt halt wenig Apps, aber es gibt Spotify und das deckt halt, und es gibt einen Browser und es gibt was für die BVG und das deckt den Großteil ihrer Bedürfnisse ab.
Also ich finde das Lumia, also ich weiß nicht, die kleine Version habe ich jetzt noch nicht so richtig gesehen, aber die große Version finde ich extrem schön vom Design her. Also es ist ein sehr schönes Telefon, gibt es definitiv nicht zu meckern. Auch dieses Nokia N8, was sie damals hatten, so als ja, Prototyp ewig und so, das ist wirklich ein extrem gut aussehendes Telefon. Ich fand bei Windows Phone sind so ein paar Sachen, die mich sehr gestört haben. Also ich habe noch hier irgendwo in der Schublade noch so ein Original 7.1 oder 7.5 oder ich weiß nicht, also habe ich noch eins rumliegen, so ein Windows Phone, was ich dann vergessen habe, das Testgerät an die Telekom zurückzuschicken. Und
die hören zu.
ja, dann, also ich glaube, jetzt ist es ihnen auch egal. Und das liegt ja halt, ja, ich nutze es auch nicht, also eigentlich könnte sie problemlos mal so, aber ich glaube, die wollen das auch gar nicht mehr. Ich habe irgendwann mal gehört, dass das so, so bei Agenturen, also ich habe das dann irgendwann so mal einem Freund erzählt, der bei so einer Agentur arbeitet, so mein schlechtes Gewissen, weil ich das immer noch nicht zurückgeschickt habe und uiuiui, und die haben dann fünfmal gemahnt, ich habe es dann wieder vergessen und bla 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 und habe denen das dann erzählt und dann meinte der so, ach, weißt du was, das ist, das geht an die Agentur zurück, die nehmen das, schmeißen das auf den Haufen, die gucken nicht mal nach, ob du das in der Liste abgehakt hast oder sowas. Das ist, die SIM-Karte wird halt wohl irgendwann mal abgeschaltet, aber ansonsten ist dieses Gerät von vornherein komplett abgeschrieben wohl.
Klar.
Und seitdem ist mein schlechtes Gewissen auch nicht mehr ganz so groß. Und das war so, das ist schön und gut alles und das macht, ich finde, gerade dieses sehr aufgeräumte und sowas, das hat, hebt sich auch deutlich ab von dem, was Apple damals so geliefert hat, aber irgendwie, ja.
Es ist halt auch nur ein verfluchtes Telefon.
Ja, stimmt.
Also, das kann jetzt so aussehen und also die können Ecke, Quadrate haben oder abgerundete Rechtecke oder Dreiecke. Dreiecke ist eine ziemlich doofe Form für ein Icon, aber es gibt sicherlich auch irgendwann noch Playbook oder so, muss ja auch
aber irgendwie. Wie oft täglich hast du dieses Ding vor deinem Gesicht hängen?
Schon häufig.
Dein iPhone. Du hast jetzt auch ein iPhone 5, ne?
Privat. Ich habe ein iPhone 5,
ja. Genau.
Schon jede Menge, aber es sind effektiv iteriere ich halt nur zwischen 3-4 Apps.
Naja, klar, das.
Und wie die jetzt aussehen, ist mir relativ latte. Und ich kann schon, ich würde schon sagen, wenn die jetzt alle gleich aussehen, würde mich nicht stören, wenn Spotify und was benutze ich denn so? Ich benutze Spotify, wenn ich zur Arbeit fahre, um ohne Internet Musik hören zu können. Instapaper, Reader und Safari so. Und wenn die jetzt alle wie so iOS 2.0 Apps aussehen mit den ganzen Standardkomponenten, würde mich jetzt auch nicht stören, weil es halt eigentlich nur um den Content geht und was aus den Kopfhörern kommt.
Das stimmt. Also das ist, naja, ich finde, eine schön gemachte App ist schon eine Menge wert, aber man kann auch unglaublich schnell viel falsch machen. Das ist so, lieber erstmal eine App aus den
Standardkomponenten. Ich finde es natürlich auch schön und ich kann mich ja auch durchaus erfreuen an so Sachen, aber es muss halt auch der Sache dienlich sein. Und wenn ich halt wenigstens weiß, so, es hat auch einen Vorteil, wenn das alles homogen aussieht, dann habe ich nicht immer das Gefühl, fühlt sich alles integrierter an. Stichwort native Twitter-Integration, native Facebook-Integration auf iOS.
Aber ich finde so, jetzt hier liegt dieses Nexus 7, was ich mir auch geholt habe, weil ja darüber auch viele Leute sehr Gutes verloren gesagt haben damals und gesagt haben, wow, das ist ein echt ein gutes Gerät. Und ich meine, 200 Euro ist jetzt wirklich nicht das Geld, wo man nicht mal sagen kann, das kann man ruhig mal in die Hand nehmen.
Also für den Preis finde ich es auch.
Und ich finde die Hardware inzwischen eher schlecht, also so an so Punkten wie das Display ist zerkratzt zum Beispiel, was ich für den Einsatzzweck, den ich es genutzt habe, das doch eher schlecht ist. Also wo ich es wirklich nicht viel mit mir rumgetragen habe etc. pp. Also ich trage es öfters mal im Rucksack, aber dann ist das eigentlich, wüsste ich jetzt nicht, wie es da Kratzer kriegen soll. Das mit im gleichen Rucksack liegende iPad hat keinerlei Kratzer, zumindest nicht auf dem Display. Und das so, das ist das eine. Das andere ist aber, dass ich wirklich mit diesem OS nicht warm werde. Das ist, es geht mir, ich nutze auf dem iPad Reader bis zum Umfallen. Also das ist so mein RSS-Reader meiner Wahl. Und das ist echt lustig. Ich habe den irgendwann mal eine Mail geschrieben, dem Silvio, dass er mal das Backend auswechseln soll und dass er mal Google da hinten rausschmeißen soll und was Eigenes auf die Beine stellen würde. Und ich würde es nicht mal merken. Das ist, ich benutze auf dem Desktop-Reader, ich benutze auf dem iPhone-Reader und ich benutze es auf dem iPad. Und das ist alles, wie ich damit umgehe. Und er hat es dann irgendwann mal auf Fever noch transportiert, aber das funktioniert, Fever ist leider nicht so richtig gut. Also da ist auch die Idee hinter Fever, finde ich nicht.
Ich kenne das gar nicht.
Das ist, ich habe mir das auch irgendwann mal gekauft, das ist so ein Online-RSS-Client quasi. Und aber ich werde mit Android, also ich habe da, es gibt, ich weiß nicht, wie viele RSS-Clients ich ausprobiert habe und die alle nicht gut waren, die alle scheiße waren. Jetzt gibt's einen, über der in den über den blauen Klee gelobt wird, Press heißt der, glaube ich. Der sieht so ein bisschen Reader-mäßig aus, also die haben definitiv Reader als Designvorlage genommen.
Ja, ich sehe schon.
Und der ist, glaube ich, auch ganz gut, aber es ruckelt dann doch wieder und das ist so, dass ich wirklich davor sitze und denke, ach nö. Und das Gefühl habe ich bei diesen ganzen iOS-Sachen nicht und das muss alles fluppen. Das muss wirklich richtig gut rundlaufen. Ich verstehe jeden, der da sagt, so eine App, die nicht vernünftig rundläuft und die wo es ruckelt, das darf einfach nicht passieren.
Aber das ist ja unabhängig davon, was jetzt die für einen Arzt da verfolgt oder so.
Das stimmt, das ist ja klar, das ist relativ wurscht.
Und ich meine, ich glaube, der Punkt ist halt auch so, dass halt iOS ist halt im Prinzip so ein Free-for-All, was Ärzte angeht. Also siehst du ja, wenn du dir
die Google Maps App anguckst oder die Windows SkyDrive App, die Microsoft SkyDrive App oder so, die es ja auf iOS alle gibt, die alle ihren nativen Artstyle mitbringen. Also die Google Maps App ist ja super flat, aber nicht, also flat, aber nicht super flat. Die SkyDrive App, soweit ich weiß, ist die ziemlich flat. Skype ist auch die GUI-Experten sprechen hier von Fluptizität.
Stimmt, Fluptizität.
Das ist sogenannte Fluptizität.
Ja.
Es hat einen Fluptizitätsfaktor von 7 Winde. wie dem auch sei. Das ist halt, das oder Skype hier, die neueste Version sieht auch, ist ja auch relativ flat geworden.
Ja, ja, ja.
Das geht halt alles auf iOS. Da sagt man, da raste ich jetzt nicht aus. Umgekehrt, wenn du das gleich, wenn du jetzt Reader 1:1 auf Windows Phone laufen lassen würdest, dann würden die Leute halt aus allen Wolken fallen.
Ich fand diese Spiegel-App, die, wenn man die auf Android aufgemacht hat, die wirklich 1:1 so aussah wie eine iOS-App, die ging gar nicht. Also das war sofort ein Fremd, obwohl Android, also dieses, wie ist denn das? Da gibt's dieses Halo, wie heißt das? Nee.
Halo, ja, das ist dieses Default-Theme.
Das haben sie jetzt mit Ice Cream Sandwich eingeführt, oder? Mit 4.0.
Ja, glaube. Oder 4.1?
Nee, ich glaube mit 4.0.
Okay.
Wenn man das kopieren würde, aber davor gab es ja eigentlich gar nicht so eine eigene.
Ja, also das mit Honeycomb haben sie ja so angefangen, so ein bisschen mehr artsy zu machen. Da kam dann dieses, dass sie bei einer Scrollview, wenn du halt hochscrollst, dass dann die Energie dann so, die kinetische Energie da so als Licht quasi so aufgelöst wird, wenn das.
Ach so, mit 3:2, ja, stimmt, ja,
genau. Und so eine Geschichten, da geben sie sich schon Mühe. Du musst halt immer noch ein bisschen extra Aufwand betreiben, wenn du diesen Artstyle auch auf 2.3 supporten möchtest. Da gibt's dann irgendwelche Libraries, die das backporten für dich und so. Aber ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung. Und das Nexus 7, das ist jetzt halt ganz okay. Also für den Preis finde ich super. Ich hatte jetzt ein Kindle Fire HD in der Hand. Der lag auf Arbeit rum. Keiner wusste, wer den bestellt hat.
Okay.
Da habe ich den mal angeboxt und angemacht und so. Da würde ich fast sagen, von der Hardware fährt er sich schöner an. Also ich glaube, der ist ein bisschen dünner, hat ein anderes Seitenverhältnis, zumindest von der Hardware, nicht unbedingt vom Display, das kann ich jetzt nicht sagen. Also es war halt irgendwie dieser, ich glaube, den Kindle Fire HD gibt es zweimal in der gleichen physischen Größe, aber mit unterschiedlich großen Displays.
Okay.
Ich würde spontan sagen, das Display war besser, vielleicht sogar IPS, aber es kam mir heller vor als das vom Nexus 7, auch wenn ich das nicht direkt dabei hatte. Aber diese Amazon-branded-Variante da von Android, die ist halt zum Kotzen. Also der Browser ist dann total versteckt, den habe ich erst ewig nicht gefunden, weil da oben hast du dann halt Apps, Musik, Spiele, Web, drei andere Sachen und du musst halt wissen, dass bei Web und dann hast du dann Shelf, also so, so ein Regal voll Webseiten und da kannst du dann irgendwie auf deine Webseite gehen. Und der Browser kann halt auch irgendwie nicht, das ist jetzt kein Chrome oder so. Ja, also nächstes, ich würde mir dann ein iPad Mini kaufen, ganz ehrlich. Ich würde es nicht persönlich machen.
Da bin ich, also gerade was so Tablets angeht und eine Freundin hat mich neulich gefragt, was sie mir denn, sie musste dringend noch auf Arbeit Geld ausgeben vor Weihnachten und wollte darum sich vom Firmenbudget quasi ein Arbeits-Tablet holen und hat mich dann gefragt, was sie sich dann holen. Und ich habe dann so angefangen, ja, es gibt da so von denen und das Neck und dann habe ich irgendwann, ach komm, weißt du was, nee, mach das alles nicht, das ist alles, also es ist wirklich sowas, was Tablets angeht, führt am iPad eigentlich, glaube ich, noch nichts vorbei. Und das ist, glaube ich, eine emotionale Bindung. Das ist das eine Gerät, okay, also es gibt viele Leute, die ihr iPad jetzt nicht unbedingt mögen, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der sein Android-Tablet wirklich liebt. Und das geht mir beim iPad, ist das so eine Bindung. Und ich weiß, meine Freundin, ihr iPhone, die liebt das. Das ist das Erste, was sie morgens in der Hand hat und das ist, wenn sie sich irgendwie schlau macht und das ist so eine Bindung, die es bestimmt bei Android-Usern auch gibt, die auch ihr Gerät so nicht nur so häufig nutzen, sondern auch so wirklich mit so einer Emotionalität nutzen. Und ich meine, ihr iPhone, das ist jetzt mittlerweile auch über 2 Jahre alt und sie hängt da, also es ist wirklich, das ist echt so eine.
Also das Nexus 4, was ich habe auf Arbeit, das finde ich total super. Und also das kann ich auch bedenkenlos empfehlen.
Ja.
Also für den Preis allemal, der ist natürlich auch, das ist jetzt auch absoluter Kampfpreis, aber die Hardware fühlt sich gut an.
Was kostet das? Irgendwie so 300 Euro oder so?
Ja, ich glaube 300 Euro für den Einstiegspreis. Das Nexus 7 ist halt, ja, wenn du dir ein Tablet kaufen möchtest und du hast nur 200 Euro zur Verfügung, dann kauf dir das Nexus 7. Aber beim Nexus 4 kann ich auch, wenn man jetzt irgendwie keine Budget-Constraints hätte, kann das auch durchaus, finde ich, gegen ein iPhone 5 bestehen, wenn du halt bestimmte Vorlieben hast, wenn du zum Beispiel ein großes Display gut findest. Sicher, warum nicht? Aber um nochmal auf das iPad zurückzukommen, ich habe ein privates iPad 2 zu Hause und dann noch ein Arbeits-iPad 3, das zu Hause liegt. Ich benutze das iPad nie.
Okay.
Und auch das iPad 2, das benutzt eigentlich nur meine Freundin und die guckt darauf halt Fernsehen, weil wir so ein von ITV ist eigentlich ganz cool. Da kannst du halt, hast du so eine Box, die schließt einen Router an, dann kannst du überall im WLAN auf allen Computern und allen Geräten Fernsehen gucken. Das ist ganz schön. Da gucke ich mir Schlag den Rab mit. Aber ansonsten, also wenn ich zu Hause bin, dann mag ich das iPad eigentlich nicht, weil entweder habe ich neben meinem Computer, kann ich 3 Tabs aufhaben und habe ein Terminal und alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. Oder es ist jetzt nicht so wichtig, dass mein Telefon nicht auch reicht. Aber ich habe jetzt nicht den Punkt, wo ich sage, jetzt mal ein Tablet. Ich kann mir vorstellen, dass es mit dem iPad Mini vielleicht anders wäre, wenn ich das unterwegs hätte mit 3G und in einer riesigen Hosentasche oder so. Aber so, iPad und ich werden irgendwie nicht warm.
Naja, ist ja. Gibt's ja relativ viele von.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so wenige Leute sind, die halt sich so ein Tablet gekauft haben, weil es irgendwie hip ist, aber die dann jetzt nicht so krasse Anforderungen haben, dass die sich nicht wesentlich länger halten würden als die Telefone und die Computer. Das kann ich mir schon vorstellen.
Also ich bin treuer iPad-Nutzer seit der ersten Generation. Das ist beim iPad 1 damals gab es noch zu wenig Apps, da habe ich eine Zeit lang tatsächlich zwischendurch sehr, sehr wenig benutzt, aber so dieses Reader Sachen weglesen das ist so eine sehr, sehr wichtige Anwendung für mich und so auch zwischendurch mal irgendwas. Also es ist so, wenn ich im Urlaub, also mein MacBook hole ich wirklich nur noch zum Coden raus. Das ist echt
ich code halt nur.
Ja, das ist, ich mach auch noch andere Sachen, also und Spiele spielen. Also ich bin überhaupt kein Spieler, aber seit dem iPad spiele ich hin und wieder mal. Nach wie vor nicht häufig, aber und das ist halt, da ist mir das iPhone-Display zu fipsig für, so ein bisschen. Und das iPad ist da genau das richtige Ding. So, jetzt musst du mal kurz noch.
Muss ich hier die Abmoderation oder?
Nee.
Du willst nur auf Toilette gehen.
Ich will nur mal kurz auf Toilette gehen. Also jetzt muss ich mal. Aber nicht spoilern, wenn ich wiederkomme.
Okay, ich werde nichts verraten. Hast du irgendwo noch die Liste mit den Themen? Mit den 3,5 Themen, dann gucke ich mir die nochmal an. Wir müssen irgendwie mal Gäste ran schaffen, weil dann können wir auf Klo gehen, ohne dass hier die Konversation einschläft. Was haben wir denn dann noch Gutes? So, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. Ich will jetzt, wie gesagt, nichts spoilen. Ja.
Ja, ja.
Gibt's noch Fragen im Chat? Oh, das iPad hat der Herr Stockem schreibt, das iPad hat wirklich den Rechner komplett ersetzen können zu Hause. Das, wie gesagt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ich fühle mich immer eingeschränkt. Also ich finde es, ja, das sind halt die kleinen Sachen, die mich immer so frustrieren. So, du willst eine E-Mail schreiben, ja, 80%. Ist nicht ganz, aber immerhin. Also mich stellt das zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail schreiben will und aus einer anderen E-Mail was reinkopieren. Und das ist auf iOS leider so ein Aufriss, dann zwischen zwei E-Mails switchen zu müssen. Da würde ich mir fast wünschen, dass einfach jede App irgendwie Tabs hätte, wo man dann dementsprechend einfacher zwischen zwei Kontexten hin und her wechseln kann. Oder man muss halt einen Web-Client bedienen. Aber nee, für mich ist das irgendwie nichts. Netbooks, ja, das ist der Wissmann schreibt, dass das Nexus 7 das Netbook ersetzt hat. Ich hatte mir auch mal ein Netbook gekauft, und da bin ich noch zur Uni gegangen und hatte noch kein MacBook Air und wollte nicht mehr das große MacBook Pro mitschleppen. Aber das hat sich nie wirklich durchgesetzt. Also ich hatte mir schon so ein schöneres gekauft mit irgendwie so 2 Grafikkarten, wo man dann umschalten konnte, zumindest in der Theorie, dass man halt irgendwie schon mal einen Film irgendwie einen MKV-Film ruckelfrei gucken kann, aber trotzdem ist nicht die Batterielaufzeit zerstört. Aber ich glaube, diese ganze Geschichte hat sich jetzt ja nun wirklich erledigt und auch bei mir war das halt ein absoluter Fehlkauf, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe das vielleicht 2-mal mitgenommen und dann war es mir aber auch zu doof oder der Bildschirm war zu klein, die Tastatur war nicht gut genug und Ich habe auf alle Fälle rausgelernt, nicht mehr irgendwelche Kompromisse einzugehen in Sachen Hardware. Und jetzt haben ja Acer und Asus auch ihre Netbook-Linie komplett eingestampft und das Problem hat sich wohl sowieso erledigt. Kennst du noch Netbooks?
Ja, ich besaß zwei Netbooks.
Ich besaß ein Netbook und meine Freundin besaß ein Netbook, aber das hat sich auch erledigt.
Das ist, ich hab mich gestern ein bisschen darüber aufgeregt, dass bei der CES alle ich war krank, wie vielleicht ein paar Leute mitbekommen haben, und habe mich so durch diese ganze CES-Reportage-Dings durchgearbeitet. So, was da an Themen waren ja tatsächlich ein paar ganz spannende dabei. Aber was mich immer furchtbar aufregt, oder was mich so dieses, wenn irgendwelche Firmen irgendwelche Prototypen zeigen oder irgendwelche nicht fertigen Hardware, und dann kriegst du irgendein Review auf The Verge oder wo auch immer, und fängt er immer damit an, ja, das ist ja, kann man noch nicht so echt nehmen, das ist ja noch keine finale Hardware, das wird sich bestimmt noch ändern.
Ja.
Take it with a grain of salt. Nee, sorry. Wenn der Hersteller sich hinstellt auf eine Verbrauchermesse und sagt, hier, Prototyp von unserem Gerät, halt das in die Kamera und berichte auf deinem Millionen-Leser-Blog davon, dann ist das halt gefälligst so zu nehmen, wie es da ist. Fälle. Und da habe ich mich, also so habe ich mich so ganz tief durchgearbeitet, dann habe ich mich auf Twitter darüber aufgeregt, dann hat sich jemand gemeint so, ja, nee, aber das ist ja, das führt ja, und es führt auch dazu, dass Apple dann immer die ganzen Anregungen klaut, die dann so kommen. Und ich habe dann auch so überdacht, welche Anregung ist jetzt aus diesem Bereich gekommen? Also Netbooks hat Apple ja wirklich komplett ignoriert, das Thema. Also sie haben dann irgendwann das MacBook Air rausgebracht. Was trotzdem komplett anderes, also kein Billiggerät war und ein komplett anderes Gerät war, aber halt diese eine Geräteklasse darunter nochmal komplett anders interpretiert hat. So, da kam tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Das genaue Gegenteil. Also es ist wirklich erstaunlich, dass wie wenig Innovation da eigentlich, oder ja, wie wenig Innovation da nicht von Apple kam. Das ist so in den letzten Bereichen, also in den letzten Jahren. Also und jeder Billig-Laptop sieht mittlerweile aus wie so ein MacBook Air. Die kann man ja wirklich nicht mehr auseinanderhalten.
Ultrabooks,
ja,
genau. Und jetzt gibt's irgendwie, wie heißen die, Slimbooks oder so?
Was ist das?
Weil Ultrabook hat Intel ja so eine Spezifikation rausgegeben.
Ach so, okay.
Das muss Mini-Displayport haben, das muss so und so eine CPU haben, das muss eine SSD haben oder eine Hybrid-Festplatte, das muss bla bla bla.
Und Intel-Prozessor natürlich.
Ja, und natürlich ein Intel-Prozessor und auch einen bestimmten. Und jetzt hat irgendwie HP, glaube ich, ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber sagen wir mal, es wäre HP, die Slimbook-Kategorie eingeführt und die kann dann natürlich auch einen
AMD-Prozessor
haben. Und eine drehende Festplatte und doppelt dick sein. Und
das ist aber bei den Netbooks auch passiert, oder? So am Anfang so diese, hey, wir machen kleine Geräte, die relativ wenig Rechenleistung haben, aber dann für eine SSD schon drinne.
Ich meine, das war ja auch ein anderer Zeitpunkt. Also sicherlich, heute braucht man das, glaube ich, nicht mehr mit Tablets und so, aber damals hat es durchaus Sinn gemacht. Und das ist jetzt irgendwie
eine drehende Festplatte?
Nein, Netbook.
Ach so, ja.
Ist jetzt nicht so irgendwie, haha, Apple hatte voll recht,
ja,
weil die haben das nicht gemacht. Das war halt, das ist ein Segment, das sie nicht bedient haben, das einfach auch nicht zu ihrer Philosophie gepasst hat. Aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass es die total schlechte Idee war. Es ist jetzt einfach eine andere Welt.
Na, ich glaube, es hat den Markt ganz ordentlich kaputt gemacht. Also es hat so den Preis für Laptops nochmal weiter nach unten getrieben und hat die Gewinnmargen damit nochmal kleiner gemacht. Und die haben einfach eine unglaubliche Menge an scheiße billigen Laptops verkauft. Und jetzt ist so die Erwartungshaltung, dass so ein PC-Laptop gefälligst nicht mehr, also wenn der mehr als 500 Euro kostet, dann ist es ein teures Gerät. Und damit sind die Margen wahrscheinlich auf längere Zeit komplett im Arsch, in dem Bereich, in dem man sowieso nicht viel verbiegen konnte.
Ich meine, ich muss mir jetzt ein neues Laptop kaufen.
Ja.
Und ich würde mir eigentlich wünschen, wenn es ein bisschen mehr Konkurrenz gäbe für ein 13-Zoll MacBook Air. Also du hast noch, also gut, ich mache jetzt halt auch iOS beruflich, von daher muss ich mir effektiv wieder ein Mac kaufen.
Ja.
Aber wenn du ein bisschen mehr Auswahl hättest, außer diese, ich glaube, X1 Carbon-Serie von IBM, aber auch die Dinger kann man nicht kaufen. Das ist
also, so, das ist ThinkPad so.
Genau, das ist aus der ThinkPad-Linie. Ich glaub,
also Lenovo ist es, nicht IBM.
Entschuldigung, ja.
Du bist doch drei. Das ist doch seitdem du auf der Welt bist, werden auch ThinkPads von Lenovo.
Ja, das ist einfach so drin, IBM ThinkPad. Das klingt einfach schöner. Aber natürlich, du hast recht. Ja. Das ist von Lenovo. Ich glaube, es heißt Carbon X1. Das ist halt deren Ultrabook, bla, bla, bla.
Extrem schönes Gerät auf jeden Fall.
Ja, aber ich habe auch mal, spaßeshalber bin ich da mal in den Laden gegangen und die können einfach nicht Hardware verkaufen. Da denkt man sich, wie doof kann man sein? Also ich könnte einen besseren Job machen, für, was den Lenovo Online Store ist, geht. Da gehst du hin und dann klickst du kaufen und dann musst du dir erstmal, möchtest du ein Business Notebook oder möchtest du ein Performance Notebook oder möchtest du ein Activity und Fun Notebook oder in irgendwelche obskuren Kategorien wird das eingeteilt? Der war, ja, ich möchte ein Business Performance Notebook. Bin ich Business oder ist mir das zu corporate? Ja. Keine Ahnung. Aber irgendwann findest du halt dein Kabel in irgendeiner dummen Liste und dann gehst du halt durch diesen Customization Dialog und dann der erste Punkt, CPU. Möchtest du halt die kleine CPU oder die große CPU? Okay, nimmst die große CPU. Spaßeshalber. Welchen WLAN-Chip möchtest du? Möchtest du den einen, den sie zur Auswahl haben? Oder möchtest du lieber den einen, den sie zur Auswahl haben? Kannst einfach so auf weiterklicken. Welches Display möchtest du?
Du musst dann jeden Dialog,
ja, du musst extra gefragt. Jeden bescheuerten Dialog. Und oftmals hast du gar keine Alternative. Oder da steht dann so, möchtest du eine 4x4xzy 3G-Chip? Oder möchtest du einen anderen dummen 3G-Chip? Und wenn ich da schon keine Präferenz habe, dann kann man das niemandem zumuten, diese Frage. Also ich bin jetzt wirklich bereit, sowas zu recherchieren, aber das ist doch lächerlich. Und vor allen Dingen, wenn du nicht mal irgendwie eine Entscheidung treffen kannst, möchtest du eine Tastatur in deinem Laptop? Oder möchtest du vielleicht einen Stromanschluss haben? Also da würde ich fast mal anrufen wollen und sagen, kann ich ihn auch ohne Display haben? Das hatten sie jetzt online nicht, aber das ist echt schlimm. Und das gleiche denke ich mir auch mal bei Saturn. Da hast du dann diese Computer aufgereiht, die zeigen nur ihr eines Spreadsheet an, wo die Specs draufstehen, der Preis. Du kannst nichts damit machen. Mhm. Und wenn dann da irgendwie so ein Laie kommt und vielleicht rausfindet, kann ich denn damit ein YouTube-Video gucken, geht denn das? Der kann das gar nicht ausprobieren. Das ist doch bescheuert. Wovor haben die denn Angst? Dass ich da auch bei Saturn stehe und auf Mediamarkt.de gucke, was es da kostet? Also ich meine, wenn die einem so weit nicht trauen, dann brauchen sie auch nicht irgendwie.
Die wollen halt nicht, dass man den irgendwie die Geräte da kaputt spielt.
Ja,
dass
man dann da gibt es doch Lösungen für. Dann sollen die einfach jeden Morgen so ein Netting booten, dass das halt wieder bereinigt. Ich meine, im Apple Store sieht es auch nicht anders aus. Da kommen auch mal die Leute und machen lustige Fotobooth-Fotos oder verstellen das irgendwie. Und dann kommen halt die Leute. Dann
wird das wahrscheinlich unauffällig rausgeräumt. Ich habe das auch wiederum bei der CES war das so ein, hatten sie so einen Messestand, da hat Polaroid hat irgendeine neue Kamera vorgestellt, die eine Kamera mit Android, das ist ja irgendwie das nächste große Ding, halte ich gar nicht für so eine schlechte Idee, ehrlich gesagt. Also so ein bisschen was besseres Objektiv als das iPhone eingebaut hat, kann man vielleicht gelegentlich schon mal gebrauchen und dann im Zweifelsfall auch was zu haben, wo es nicht ganz so tragisch ist, wenn es ins Wasser fällt. Und dann haben die dieses, war das Gerät auf dem Messestand, haben die dieses Gerät in der Hand gehabt, dann hat der so ein Review gemacht, also so dieses übliche The Verge Kamera, bla bla bla, und geht dann so durch und zeigt das Interface, sieht alles ganz schön aus, und jetzt starte ich mal die Kamera-App auf der Kamera, boom, Kamera-App gecrashed. So, und dann nochmal, boom, wieder weg. Und dann fangen die da an, ein Mitarbeiter von, da haben sie sich auch ein bisschen drüber aufgeregt, von Polaroid hat uns erzählt, dass das den ganzen Tag über schon benutzt worden ist und dass das da abgestürzt ist. Ja, dann nimmt man diese Kamera mal halt nach hinten, räumt sie weg, packt eine neue hin. Was ist denn daran so ein Problem? Ja,
ich verstehe das auch nicht, warum die Leute, also wenn ich so ein Produkt da das announce,
ja,
dann warum kann ich damit nicht warten, bis ich es auch kaufen kann? Also warum muss ich jetzt sagen, vor 2 Monaten haben sie diese schöne Kamera announced, jetzt warte ich mal lieber noch irgendwie einen Monat. Nein, ich will jetzt eine Kamera kaufen. Und das ist ja doch, das ist doch der beste Zeitpunkt, wenn sie es announcen, aber es ist immer in 3 Monaten oder siehe Microsoft Surface.
Ja, das war...
Haben wir irgendwann, demnächst, in einem Kino in ihrer Nähe. So einen
Preis verraten wir euch in 2 Monaten vielleicht.
Specs, ja, wahrscheinlich. Na, Specs waren, glaube ich, schon fest, oder?
Die haben das dann so nach und nach ausgerollt. So dieses, das darf ja um Himmels Willen.
Apropos nach und nach ausgerollt. Heute wurde die neue 5-Euro-Note vorgestellt.
Oh, Ulrich ist komplett durchgedreht.
Und ich saß davor und dann war es irgendwie noch 30 Minuten, noch 10 Minuten und dann habe ich schon wieder vergessen.
Ja, diese Website, das ist, oh Gott.
Zeig mal, wie die jetzt aussieht. Also das.
Die neue 5-Euro-Note, ich weiß jetzt nicht mehr, warte mal, das war jetzt auch wieder Hacker-News. Da hat das nämlich Ulrich, der ist dann wirklich total begeistert gewesen. Und die Seite ist ja so schlecht gewesen. Also wo unsere Steuergelder da hingegangen sind.
Sind das unsere Steuergelder?
Das, naja, ich meine, da eine Webseite für 1 Euro? Na klar, sind das aus unsere, warte mal, ist das jetzt hier?
Gibt's hier unser Geld von unseren Steuergeldern bezahlt?
Ja klar, von wessen denn sonst? Also ich meine, EZB, wo ist denn jetzt hier die Seite? Ja, die sieht halt, ich weiß nicht, sieht jetzt nicht so großartig, mal sehen.
Also da ist auf alle Fälle Europa drauf, oder?
Nee, es sieht im Wesentlichen... Hier ist ein Screenshot von der Webseite, auf die man. Na toll, Page Online.
Die gibt's noch?
Die Page gibt's noch, ja.
Wer kauft denn die Page?
Ja, wahrscheinlich irgendwelche. Wo findet man jetzt hier irgendwas zum News zum neuer Euro? Da muss es doch irgendwas mit Bild geben.
Ich finde es auch merkwürdig, dass ich davon noch nichts vorher gehört habe, ganz ehrlich gesagt.
Ich auch. Also das
ich wusste Jahre vorher, dass der kanadische Dollar überholt wird. Vor meinen kanadischen Freunden.
So sieht er aus hier. Guck, das ist so, ja, irgendwie ein bisschen gelblicher. Ja. Er sieht schon ein bisschen anders aus, keine Ahnung.
Das ist das Gleiche. Warum kann ich die neuen 5 Euro nicht sofort kaufen? Warum announcen die jetzt diesen Prototypen?
Das haben wir uns auch vorgestellt, wenn das so, weißt du, das hätte man so Steve-mäßig machen müssen. So eine Cheat hinten, 5 Euro, same price as before. Available. Immediate. Order now. Ja. In selected countries. Und so noch so Karten anzeigen. Worldwide Rollout.
Das müsste man eigentlich mal machen.
Ja.
Können wir als Hausaufgabe zum nächsten Mal.
Aber diese Webseite, die war, also erstens, wenn du die Ulrich ist natürlich als erstes so, okay, wie kommen wir nach vorne? Stell ich mal die Uhr nach vorne. Hat auch prompt funktioniert.
Nein. Hätte er mal geleakt?
Ja, hat er auch.
Ich hab noch so zum Spaß gedacht, na, ob das jetzt nicht irgendwo geleakt wird.
Also man konnte dann den 5 Euro mal noch nicht sehen. Man ist dann schon auf die Videostream-Seite schon vorher gekommen. Auf der sich das Ganze abgespielt hat. Dann war ja dieser Countdown-Zähler, da war ja so ein Sekundenzähler drin. Der fing jedes Mal, das ist dann Markus aufgefallen, der fing jedes Mal, wenn er auf die Seite gekommen ist, fing er wieder bei 0 an. Also er hat nicht wirklich Sekunden runtergezählt, sondern hat immer bei 0 angefangen. Ich weiß auch nicht, ich habe dann probiert rauszukriegen, wie die das machen, wie die da diesen Rundenzähler einbauen. Dachte ja, irgendwelches fancy Canvas, bla 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 Getöse.
Ja, Flash.
Nee, Flash war das nicht. Flashblocker habe ich ja. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe dann gesehen, dass ich im CSS-Code, wenn man dann geguckt hat, wurde ein Background-Image, also ob das so ein riesen Sprite war, was sich dann irgendwie 6000 Pixel verschoben hat oder sowas. Also es muss irgendwie relativ bizarr gewesen sein. Und dann war zwischendurch dann diese Präsentation, die auf meinem Gerät auch mit Flash nicht funktioniert hat.
Was aber es ist
war
dein Gerät? Dein
auf meinem MacBook Air. Mhm. Dann war aber ein iPhone-Link unten dran, den man dann in QuickTime schmeißen konnte. Und dann hat es auch gestreamt. Wo dann der Punkt war, was gucke ich mir ja eigentlich an? Das war so wirklich so unerträglich schlimm. Und während dieser Stream lief, bist du auf die Seite gegangen und darum hat sich offensichtlich keiner Gedanken gemacht, dass du kommst.
Mir fällt gerade auf, ist Bits.io nicht viel zu nah an Bits und so?
Das könnte sein.
Scheiße. Ja, müssen wir uns noch was Neues einfallen lassen. Kann total sein
Domain. Dann machen wir noch die Subdomain, nicht Bits.
Kacke.
Ja, siehst du, bleibst bei Nerds FM.
Ah, scheiße. Na, das schauen wir mal nochmal. Kacke.
Mach mal gute Vorschläge in den Kommentaren. Alle drei Leute, die jetzt noch zuhören.
Ja. Nach der Euro-Nummer haben wir sie sowieso alle
versucht. Ja, und dann war es, wenn du das dann bist du auf die Seite, bla bla bla. Und dann kam da dieser Livestream, wenn du den zugemacht hast, während diese Präsentation lief, also zu dem Zeitpunkt, wo theoretisch mit Abstand am meisten Leute auf der Seite drauf waren, dann hing da irgendwie dieser kaputte Counter im Hintergrund, der die ganze Zeit bei Null überblieb. Das ist, wer denkt sich sowas aus? Das ist.
Ah. Ich verstehe auch nicht, also warum Keynote jetzt zu so einem Ding geworden ist. Also warum muss denn die 5 Euro nur eine Keynote haben? Und ich meine, da kommen ja nochmal welche. Da kommen noch 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro.
Wie oft kommen die jetzt? Das sind jetzt über 3 Jahre ausgerollt oder
so? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich will es gar nicht wissen. Und dann Münzen wahrscheinlich auch nochmal.
Alles eine Keynote.
Gibt es da schon so vom Gawker Network schon so ein extra Münzblog?
Euro-Live-Blogging.
Ja, wieder rein. Also, oder dieses schlimme... Wer hatte denn diese ganz schlimme... Qualcomm hatte doch diese ganz schlimme Keynote.
Oh ja.
Was soll denn das? Wozu? Also das ist doch wirklich nur, das sind irgendwelche Suits, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Die sehen, Apple ist super erfolgreich. Zumindest mal gewesen. Mit ihren Keynotes.
Mhm.
Das brauchen wir auch. Brauchen wir auch so ein Keynote. Und dann holen wir uns irgendwie jugendliche Leute von Ende 30, die dann da irgendwie schauspielern. Und dann fährt noch ein Typ mit einer Harley vor und... Paruts und was soll denn das? Ich will, die sollen.
Warum ausgerechnet Qualcomm auch? Wie werden die ausgesprochen? Also als Chiphersteller auf der CES, der Consumer Electronics Show. Also ich meine, die haben da wirklich dann. Also ich meine nicht, dass die nichts verloren hätten, aber ja, wahrscheinlich haben die.
Ist halt sehr indirekt, ne?
Ne, die wollen probieren, so wie Intel. Weißt du, so die wollen das Intel Insight, das 21. Das Generation Mobile Qualcomm Insight.
Oh Gott. Was soll das? Wozu?
Ja, kann man ja mal machen. Kann man ja mal versuchen.
Also ich meine, natürlich können die mit ihrem Geld anstellen, was sie wollen, aber
Ich fand's so geil, wie so, ich habe mir diese Zusammenfassung davon angeguckt, wie Steve Ballmer, der doch wieder auf die Bühne gerannt kam und so in Ballmer-Style, was ja doch irgendwie schon auf so eine Art ganz okay ist. Und also ich meine, wenn ich Aktionär wäre, dann hätte ich ihn schon lange, aber egal. Und er erzählte dann so runter, was Windows 8 doch für ein großartiger Erfolg ist. Und plötzlich verwandelte sich die Bühne offensichtlich auch in so eine reine Microsoft-Präsentation. Und dann hat er so angefangen aufzuzählen, welche Apps denn schon alle verfügbar sind. Ne? So Where's My Water App? Und so, also wirklich, hat dann wirklich so runter erzählt. Das fand ich besonders schön. Und dann hat er zwischendurch so eine Pause gemacht, so irgendwie nicht weitergeredet. Mhm. Und dann kommt dieser Corncom-CEO und wartet halt auf sein Stichwort, dass er jetzt weiterreden und fängt dann an, weiter zu erzählen und dann fällt Steve Ballmer ein, wo es weiter und fängt weiter wirklich einfach so mitten rein, so einfach weiter Apps aufzuzählen. So, ja, und Amazon App und die App. Das ist so wirklich, das war so richtig einmal schön gegen die Wand fahren lassen und zeigen, wer hier der Boss ist. Das war so.
Tja.
Ach ja, naja.
Aber ich meine auch so Nintendo und so, weil, also das ist ja dann die E3, die Videospielmesse, die haben auch alle so eine Keynote, wo sie halt immer irgendwelche unannounced Hardware präsentieren und so.
Aber wie will man es auch machen? Also ich meine,
Hardware fertig machen?
In den Laden stellen?
Ist ja nicht so, dass diese Firmen nicht sagen könnten. Also zum einen haben die ja teilweise Flagship-Stores, also es gibt auf alle Fälle Nintendo
Flagship-Store. Naja, du willst ja aber Medienberichterstattung darüber haben. Also für die Medien musst du ja was machen. Und wir haben diese Blogs, die...
Ja, aber warum muss ich denn, also... Das ist ja auch so, mich kotzt das ja auch so an, wie aufgeladen, gerade so im Konsolenbereich und im Handybereich, diese Flame Wars zwischen zwei Religionen, so, ich habe eine Xbox, du hast ein Nintendo, du bist doof.
Ja.
Das geht mir so auf den Sack.
Gut, dass Android und Apple-User das nicht haben.
Ja, nein, das ist ja genau der gleiche Scheiß, aber bei Konsolen ist es wenigstens 3 und da kann man doch sagen, das sind eine jüngere Zielgruppe und so, die haben sich halt früher auf dem Schulhof angekackt wegen irgendwelchen Markenklamotten, die können sich jetzt wegen Konsolen irgendwie gegenseitig verprügeln, aber dass erwachsene Menschen sowas austragen müssen über ihr Handybetriebssystem, das kann ich sowas von nicht nachvollziehen.
Ich kann es auch nicht nachvollziehen, erwische mich aber öfter dabei, als mir recht ist.
Ich meine, sicherlich, ich reg mich ja auch gerne über Sachen auf, so ist ja nicht, aber ich glaube, das hat halt auch viel damit zu tun, dass du halt diese, also weißt du, Nintendo macht dann so eine Konsole und announced die irgendwie 2 Jahre oder ein Jahr, bevor da irgendwas von zu sehen ist, gibt es halt so irgendwelche Renders, die man, und dann geht da schon irgendwie das Gehate los, dass diese Konsole, die überhaupt nicht existiert, über die man nichts weiß, besser oder schlechter ist als irgendeine andere hypothetische Konsole oder irgendein anderes hypothetisches Handy und das iPhone. Ja,
irgendwas muss man noch warten, während man auf das Produkt wartet.
Oh, das ist so kindisch. Also,
ach, mach jetzt nicht alles kaputt.
Also, und ich meine, man kann es ja durchaus darüber streiten und sagen, ja, hier A ist besser als B, aber kann man das nicht wenigstens machen, wenn die Sachen raus sind? Also wenn ich mich streite, ob hypothetisches Produkt A oder hypothetisches Produkt B irgendwie überlegen sind, da ist dann irgendwann auch mal gut. Und dann würde ich mir schon wünschen, dass alle Firmen einfach sagen würden, wir machen erst unsere Keynotes, wenn wir halt wirklich was Handfestes haben.
Ja, okay, das wäre tatsächlich eine schöne Sache und ich finde, also, und das verstehe ich auch nicht, weil das ist, wenn man ein Produkt, wenn es auf den Blogs ist und ich kann es direkt kaufen, das ist doch 1000-mal besser, eben, als ich kann es in 2 Monaten irgendwann kaufen, dann sagen sie, ja, wir brauchen ja halt irgendwas, CES hat man halt eine hohe Aufmerksamkeit, weil da rennen die ganzen Journalisten rum, also ich glaube, für kleinere Firmen kann das schon durchaus Aufmerksamkeit bedeuten, klar, die sie sonst nicht hätten, aber gerade für die größeren ist es doch so, okay, die haben vielleicht noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit,
ja,
aber da sowieso während der CES das Gerausche so groß ist, gehst im Endeffekt dann halt mit ein bisschen mehr Getöse unter.
Also Ubuntu Phone zum Beispiel. Ubuntu Phone, keine Ahnung, ist vielleicht eine ganz schöne Alternative. Ich weiß nicht, warum wir noch mehr...
Eines fernen Tages.
Warum wir noch mehr Handy-Betriebssysteme brauchen. Also Firefox OS gibt es ja auch noch. Und
ja,
irgendwann ist auch mal gut.
Also, dass da mal wirklich was wirklich Open-Sourciges kommt, ist ja auch nicht so verkehrt.
Also ja, also ich finde das ja nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, ob sich das durchsetzen wird, das kann ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Aber warum haben die denn, wenn die so einen auf Open Source machen, warum gibt es da nicht irgendeine Art Dev-Bit, die ich mir auf mein geroutetes Nexus 4 oder was auch immer, wenn es nur ein Android-Telefon ist, dass sie das
müssen sie ja irgendwo drauf entwickeln.
Also eben, und also vielleicht kriegen die da einfach von Qualcomm oder wer auch immer die Dinger baut, so eine spezielle Version, wo sie das machen können, ohne Bootloader und dergleichen, wo das alles nicht irgendwie gesperrt ist zumindest. Aber dass die nicht warten können, bis sie mir irgendwas in die Hand geben können, weil sie ja so Open Source sind. Also wie open ist denn das, wenn ich mir dann Image runterziehen kann, sicherlich bei Canonical irgendwo, dass sie auf nichts installieren kann.
Na, bei Firefox OS finde ich ja, also das, naja, da,
heißt es Firefox OS?
Das ist Firefox OS, heißt das ja. Okay. Ich glaube, das heißt tatsächlich so.
Boot to Gecko hieß es ursprünglich, sowas.
Genau. Das, also, wo ich, also, dass das
irgendwie. Ach ja, um das nochmal zu erklären. Ich glaube, der, die Idee bei Ubuntu Phone ist, dass es halt ein ARM ist.
Ja.
Also, es ist eine ARM-CPU in deinem Handy, die du ins Dock stecken kannst. Und wenn es in diesem Dock ist, kannst du an das Dock eine Tastatur und einen Monitor anschließen, dann hast du.
Nee, das haben die geknickt.
Das haben die geknickt?
Ich glaube, das haben die geknickt.
Ich dachte, das ist das Verkaufsargument. Und das finde ich ja nicht mal eine doofe Idee.
Das finde ich ja eine komplett bekloppte Idee.
Also, ich würde es zumindest mal ausprobieren. Weiß ich nicht, ob das, aber wenn das, ja.
Nee, die haben, was die haben, ist halt so ein, also es ist ein, macht den Videos nach jetzt keinen total schlechten Eindruck, ist halt ein extrem auf Gesten abfahrendes Betriebssystem. Mhm. Also du hast jede Bildschirmecke ist halt so ein bisschen, eigentlich da sehr nah an Windows Phone dran. Du hast diesen kompletten Bildschirm, der nur aus Elementen, also der nur aus Content besteht sozusagen. Mhm. Und je nachdem, aus welcher Richtung du den Finger rein bewegst, hast du je nachdem so ein bisschen... bisschen irgendwelche Bedienelemente dran oder kannst die App switchen oder sowas.
Bist du sicher, dass sie das geknickt haben?
Also ich weiß, dass es gab das schon mal, dieses Ubuntu, da war es irgendwie ein Android-Telefon, solange du das hattest, und dann war es ein Ubuntu Desktop, der da drunter war. Gab es das nicht von Motorola oder sowas?
Ich weiß es nicht. Mittlerweile mehr. Wahrscheinlich nicht mehr, nachdem Motorola Mobile gekauft wurde.
Nee, das hat auch schlicht und ergreifend, das hat auch niemand gewollt. Das war auch das Ding. Also das haben die halt angeboten und ist halt damit auch verkauft worden. Das ist halt, also ich finde diesen Ansatzpunkt, oh, ich habe zufälligerweise mein Telefon dabei, aber und eine Tastatur und eine Maus und ein Display, aber gerade zufälligerweise den eigentlichen Laptop vergessen, ist ein Anwendungsfall, den ich jetzt eigentlich nie habe. Also es ist so,
ja, ich weiß nicht, ob ich das brauche, aber es ist zumindest irgendwie mal was Neues. Ich würde mich darauf schon mal einlassen. Also zu sagen, bei so einem, wenn ich da jetzt irgendwie, wenn Not am Mann ist, das mal machen kann, ich würde zumindest mal ausprobieren, das war was Neues.
Ja, okay.
Mal so. Also man, aber ja, warum
ist nichts, womit man Geräte verkauft, glaube ich.
Ja, das sei denn gestellt.
Aber ja, so bei Firefox OS ist ja für mich so das Ding, die brauchen halt Entwickler. Das ist auch ein guter Grund, das schon vorher vorzustellen, dass man mal so sagt, das Gerät wird dann kommen und man will ja von ersten Tag an nach Möglichkeit Apps haben. Aber gerade bei Firefox OS, warum machen die nicht einfach eine Android-App, die dieses Firefox OS enthält? Weil eigentlich ist es ja nichts anderes als ein Mozilla-Browser, der sich halt ein paar mehr Rechte beim Betriebssystem holt.
Ja.
Und dass man dann vielleicht nicht alles hinkriegt, was man so auf diesem Firefox OS machen kann, klar. Und dass das vielleicht ein bisschen langsamer ist, auch klar. Aber du hättest von sofort an hättest du irgendwie eine App, die du jedem draufpacken könntest, wo du sagen kannst, hier hast du deine Plattform, auf der du entwickeln kannst. Und stattdessen kriegst du so eine furchtbare, ich weiß nicht, also ich habe mir die Mühe gemacht, das mal auszuprobieren, diese Firefox-Erweiterung, mit der du dann den Simulator aufrufst. Also er ist nicht furchtbar, er ist okay. Das Problem ist einfach, dass das ist für Touch-Bedienung gemacht und das ist keine Touch-Bedienung. Und wir haben alle diese Telefone mit Touch-Bedienung, also nutzen wir doch die dafür. Das frage ich mich, warum sie das nicht ein bisschen besser hinkriegen.
Ja,
das
ist eigentlich gut.
Vielleicht kommt das noch.
Ich meine, die könnten ja auch einfach ganz dreist sein und die müssen es ja nicht mal in irgendeinen Store stellen, falls sie Angst haben, dass Google oder Apple da sagen, nö, aber sie könnten ja, das ist ja gerade so eine Developer-Crowd, wenn die mir das als Source-Code geben, dann kann ich mir das schön selber kompilieren.
Genau, das ist ja kein Problem. Mit. Und sollen sie als APK
also auch, hier irgendwo auch wenn Gecko für Kompilieren wahrscheinlich schon ein bisschen das Unterfangen ist, aber
mein Gott. Sideloading, machst du eine Bibliothek fertig und machst den ganzen Wrapper drumherum. Stimmt, oder irgendwie sowas.
Das kann man schon hinkriegen, auf alle Fälle.
Ginge ja alles, wenn man wollte. Vielleicht sind sie da noch dran, keine Ahnung. Was ich jetzt überlegt habe, ob ich auf diesem Nexus dann irgendwann mal ein Open Web OS installiere, weil Open Web OS mag ich ja nach wie vor, das OS. Also das ist so das, was ich wo bei mir so, da deutest du so eine Bewegung an, so wegschmeißt.
Da so die ganzen Betriebssysteme und im Endeffekt geht's halt um Apps, oder? Also
ja, aber probier's. Hast du nicht, ich weiß noch, als ich so das ganz glücklich war, dass ich einen Mac mit Intel-Prozessor hatte, weil man dann auch mal Parallels und man sieht überall die ganzen, so es gibt ja, wie heißt nicht, BOS heißt es nicht mehr, es gibt ja jetzt auch die Haiku. Haiku heißt es ja, dieses. Haiku ist die Open-Source-Variante von BOS.
Ach so.
BOS ist ein Betriebssystem aus den Ende der 90er Jahre.
Ja, ich kenne das.
Dankeschön. Was damals unglaublich schnell war. Und
echtes Multitasking. Also das hatte ich vorher noch nie gesehen. Das war wirklich, das hat mich, also es war wirklich allem überlegen, was ich damals gesehen habe, um Dimension. Und da gibt's jetzt irgendwie Alpha Version 4 von oder so und ist jetzt auf dem Weg zur, also nach 15 Jahre später wirklich die Alpha 4 der 1.0 und ich finde ja, och, mir macht ja sowas auch manchmal Spaß, an so einem verregneten Wochenende mal so ein Development Bild von irgendwas runterzuladen oder so eine VMware zu packen.
Ja, aber ich denke mir halt, wenn ich, okay, ich habe jetzt mein Betriebssystem, mein Obscurus, das ich mir da anschmeiße, sicherlich irgendwie so. Ich will eigentlich auch mal so ein BSD ausprobieren, mal so zum Spaß.
Ja.
Aber ich denke mir halt auch, ich bring das dann irgendwie zum Laufen, dann habe ich mein Unix da und dann schmeiße ich Vim an oder WebKit.
Ja,
und dann habe ich genau das, was ich vorher auch hatte.
Nur genau, und dann tippt man da so ein bisschen drauf rum, dann macht man es wieder zu und schmeißt es wieder weg.
Und ich denke, bei Handy-Betriebssystemen kommt es halt, oder bei Smartphone-Betriebssystemen kommt es halt effektiv auch darauf aus, dass halt, was ist denn dein Betriebssystem wirklich mehr als ein App Store und ein gut integrierter E-Mail-Client und ein gut integrierter Browser? Mehr ist es ja nicht. Und alle andere Funktionalität.
Also aus Entwicklerperspektive gibt's da schon noch was.
Aus Entwicklerperspektive total. Und das ist auch das, worauf es ankommt. Weil das sind ja die Leute, die entscheiden, für was ihre Apps bauen. Und die Apps sind ja dann die Funktionalität mitbringen, auf deren Grundlage ich mir irgendwas kaufe. Also ich denke nach wie vor darüber nach, mir einen PC zu kaufen, einfach um Spiele zu spielen. Mhm. Und wenn ich aber jetzt einen PC haben will, mit dem ich mein Thunderbolt-Display betreiben kann, dann muss ich leider das eine Motherboard kaufen, was halt nicht günstig ist, weil es halt ein Prosumenten-Motherboard ist oder so. Nichtsdestotrotz ist es halt, ich komme halt schon wegen der Software und nicht irgendwie
klar,
wegen ihren APIs als Kunde jetzt.
Also als Kunde, aber als Entwickler meine ich jetzt nicht nur sozusagen, also als Bastler ist, glaube ich, so ein, gibt's schon noch ein paar Unterschiede zwischen den Betriebssystemen, weil so, wenn man sich mal so anguckt, so jetzt, wenn ich mal aus Bluetooth-Perspektive die Ah, du bist in meinem Namen aktiv. Hier Max343-, das ist Rob jetzt gerade. Wenn ich hier aus Entwicklerperspektive komme, dann beim iPhone sieht man das ja gerade. Das ist ja das iPhone 4, also iOS ist ja an einem Punkt relativ offen, nämlich was so Bluetooth angeht.
Mhm.
Und wie da ja gerade so, wie es ja geradezu explodiert an Anwendungen für Bluetooth. Das ist, also ich weiß nicht, wie viele verschiedene Anklebeknöpfe für Bluetooth jetzt auf der CES vorgestellt werden. Also so dieses, dass irgendwie dein Telefon klingelt, sobald dein Portemonnaie sich zu weit von dir entfernt, oder dass das irgendwie klingelt, wenn es rankommt, so Anwendungsfall. Das ist ja wirklich ein und derselbe Anwendungs, das Klar. ist immer dasselbe Gerät, dass du packst in deinen Koffer rein und dein Telefon vibriert, wenn er auf dem Flughafen angekommen ist, was tatsächlich ja ein ganz okayer Anwendungsfall ist für 20 €. Und da geht plötzlich so richtig viel los. Und das ist, mit diesem Bluetooth-Scheiß kann man auch echt viel machen. Also das ist, damit kann man auch, deine App wird automatisch, das hat, Gernot hat hier so ein Nike Fuel Band.
Mhm.
Der hat einen Sync-Button. Und das ist so für iOS-Entwickler komplett unvorstellbar. Du drückst diesen Sync-Button auf deinem Fuel-Band und auf deinem iPhone wird die App im Hintergrund gestartet, ohne dass du noch irgendwie interagieren musst.
Gemeinheit.
Und kann ihren Prozess fertig machen und wird danach wieder beendet. Und du wirst auch informiert darüber, wenn ein Device in Range ist und wenn es wieder out of range ist und sowas alles. Das kannst du mit diesen Dingern alles plötzlich machen. Und da geht plötzlich ein Bastelwille los, und gerade so bei Telefonen, finde ich, da geht, also an der Hardware drumherum geht noch einiges. Also nicht jetzt schnellerer Prozessor, größeres Display, bla bla bla, aber so Integration in meinen Alltag, dass ich damit irgendwie, sei es Funkmechanismus, sei es Temperatursensoren, Helligkeitssensoren, dergleichen mehr, kann es, glaube ich, noch echt einiges nicht gehoben an Schätzen.
Also ein guter Freund von mir, der arbeitet an so einer Integration mit dem neuen Pass. Also mit dem E-Perso.
Ja.
Der ja irgendwie so smart-mäßig unterwegs ist, wo man irgendwie, wenn du so ein spezielles Android-Telefon hast, kannst du da mit NFC connecten. Du musst aber irgendwie so einen Extra-Standard implementieren, weil du so riesige Zertifikate drüber schicken musst. Und das können halt nicht alle, weil halt das so groß ist. Da musst du so ein Extended irgendwas implementieren. Und ein Use-Case ist zum Beispiel halt, dass ich damit mein Bankkonto halt machen kann, weil ich mich authentifizieren kann oder
ja.
so. Und dann denke ich mir ja, schön und gut, wie oft mein Bankkonto? Also das sind halt diese ganzen Anwendungsfälle, oder ein klassisches Beispiel für diesen NFC-Kram ist ja auch immer das Bezahlen.
Mhm.
Ich gehe irgendwo in den Laden und ich halte da mein Handy drüber, und dann habe ich bezahlt. Hurra! Wahrscheinlich muss ich immer noch einen PIN eingeben, weil es wäre ein bisschen doof, wenn einfach jeder...
Kleinstbeträge könnte man so machen. Das
wäre schon ja, okay. Aber es wäre auch ziemlich doof, wenn jemand irgendwie sein Lesegerät mal an deiner Hosentasche vorbeiführt.
Das stimmt.
Und dir 99 Cent abgezogen hat.
Wobei es reicht ja auch, wenn du schon okay drückst auf dem Display.
Klar.
Das ist ja, muss ja nicht gleich ein PIN sein.
Das ist auch alles schön und gut, aber dann gucke ich mir zum Beispiel an, was Square macht mit ihrem, ich weiß nicht, das haben sie umbenannt von der, weil ich glaube, das heißt jetzt Pay with Square oder so, wo du eine App hast, auf deinem iPhone oder Android, ja. Geht das heute schon. Die guckt mit jetzt Geolocation und so weiter und so fort, wo bist du gerade? Bist du in dem Starbucks? Dann schickt die halt an Starbucks die Information, dass du da gerade rumstehst. Und dann gehst du an die Kasse und sagst, ich hätte gerne, du gehst an die Kasse und der Typ sieht dich auf dem Display, der sieht halt alle Leute, die im Laden sind, erkennt dich, sagt, Max, und du warst noch nie in der Stadt. Mhm. Und sagt, Max, einen Frappuccino Grande oder so, wie immer. Weil er halt natürlich das alles gespeichert hat. Und sagst du, gerne. Dann klickt er da drauf.
Dann nix so unwirsch, ja.
Genau. Dann klickt er da drauf, gibt dir dein Gesöff und dann kannst du abziehen. Und da musst du nichts irgendwie dumm swipen und so. Und das ist überhaupt, das ist jetzt keine technische Invention, da brauchst du keine großartige technische Leistung. Du brauchst jetzt nicht irgendwie ein Telefon, das irgendein Bullshit implementiert, du musst dein Bluetooth nicht anhaben. Du musst wirklich nur das Minimum GSM oder halt Internet, 3G, was auch immer du gerade hast, Location, was du aber auch da über Wi-Fi machen könntest, so wie sie in den App Store machen. Und mehr brauchst du nicht. Das ist das absolute Minimum. Und halt diese App einmal aufmachen. Aber das kannst du auch über Passbook irgendwie als Trigger mittlerweile. Und du hast eigentlich diese ganze Diskussion, also zum einen ist die Experience viel besser, weil du einfach nur dahin gehst und den Typ anguckst. Dann ist wahrscheinlich es auch noch besser in Sachen Bringschuld. Also der Typ muss ja, also der Verkäufer sagt dir dann quasi, das bist du. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Argumentation ist, wenn jemand irgendwie mit meinem Handy bezahlt und ich war das nicht, dass ich sagen, nachweisen muss, ich das nicht war, aber ich kann relativ einfach nachweisen, dass ich nie in diesem Laden gewesen bin und nicht so aussehe wie der Typ. Also, wenn da mein Foto ist, das kann man, also, wie viele Leute sehen so aus wie ich. Ich finde das wesentlich innovativer und kann mir auch wesentlich besser vorstellen, dass sich sowas durchsetzt, als dass wir irgendwie wieder 10 konkurrierende NFC-Standards haben und 10 verschiedene Payment-Provider und da musst du deinen PIN eingeben und die Leute können sich eh keinen PIN merken.
Ja, dass das, also.
Also ich habe halt das Gefühl, dass dieses ganze NFC-Payment oder dieses ganze, mein Telefon vibriert, wenn mein Koffer an mir vorbeifährt, dass es alles Lösungen auf der Suche nach Problemen sind.
Das ist tatsächlich eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Also mit diesem Koffer an mir vorbeifahren. Aber das ist, also ich glaube im Bereich Heimautomatisierung und sowas, also was ich jetzt, wo Do Not Disturb hier mal eine Woche nicht funktioniert hat, dieses iPhone-Feature, ich weiß nicht, nutzt du das?
Ja, aber ich ärgere mich auch nur drüber. Also entweder bin ich halt nachts, also ich habe das eingestellt auf von 23 Uhr bis 6 oder so.
Yeah. Gott, so früh geht das bei dir los?
Ja, das ich muss da auch mal, ich habe das einfach einmal eingestellt.
Yeah.
Und dann ist halt ganz oft passiert, dass ich nachts weg bin.
Yeah.
Und Freunde mich anrufen und fragen, wo ich stecke und mein Telefon,
ja, okay, das ist scheiße.
Klingelt nicht. Das wäre halt auch viel besser, wenn es über Location funktionieren würde.
Ja, genau. Und zwar nicht nur Location in dem Sinne, dass ich meine, so bin ich grob in meiner Wohnung, weil in meiner Wohnung möchte ich, aber dass ich, wenn ich mich ins Bett lege, dass dieses Telefon nicht aufgrund von irgendwas kapiert, so du, ich bin jetzt im Bett, mach mal hier schottendicht. Ist ja nicht mal sonderlich schwer. Und ich habe, was ich ursprünglich gedacht habe, was vielleicht eine ganz gute Methode dafür wäre, dass man über dieses neue Lightning-Connector-Kabel, dass dann immer das Gerät noch jeweils dem iPhone mitteilt, so das Ladegerät, so du, ich bin übrigens dieses Ladegerät gerade. Und ich habe halt viele Ladegeräte in meiner Wohnung und habe das dann halt unten angesteckt und dann geht es in den Do Not Disturb-Modus oder eben, dass da so ein kleiner Bluetooth-Beacon rumliegt, der eine Reichweite von 1,5 Meter hat. Mhm. Und sobald ich mein Telefon auf dem Nachttisch liege oder es in der Hosentasche lasse und einfach auf den Boden fallen lasse quasi, geht er in den Do Not Disturb-Modus. Fertig. Und ich glaube, da kann man echt noch eine Menge machen.
Klar, aber das ist auch wieder so ein Fall, wo ich fast sagen würde, das geht absolut jetzt schon mit jetziger Technologie. Du musst halt in dem Fall wahrscheinlich Apple sein, um das machen zu können. Einfach, weil du an ein paar Sachen nicht rankommst.
Du kannst Do Not Disturb nicht einschalten per...
Genau, aber zum Beispiel, ich glaube nicht mal, dass du wissen müsstest, welches Netzteil es ist. Ich glaube, die Kombination Netzteil und WLAN, in dem du gerade bist, reicht schon. Ob ich jetzt im Arbeitszimmer lade um 2 oder ob ich im Schlafzimmer lade um 2 Uhr nachts, ist, glaube ich, Latte, ob es klingen sollte oder nicht.
Naja, okay, ja, da könnte man noch mit der Zeit und sowas
arbeiten. Aber also das ist jetzt nichts, wo jetzt irgendwie wieder ein multinationales Konsortium zusammentreten muss, um einen Standard zu verabschieden.
Nee, um Himmels Willen.
Wobei, wenn es dann standardisiert ist, ist es auch nicht schlecht. Also wenn ich dann ins Auto einsteige und mein Auto ist ein Bluetooth-Gerät, ein Bluetooth 4-Device, was dann standardisiert ist, was ja vorher erstmal auch standardisiert werden muss, klar, und dann schaltet das Gerät entsprechend um, das macht auch schon Sinn. Also das ist, also ich muss zugeben, für NFC fallen mir immer weniger. Ich glaube, für Payment wird es einfach kommen, weil es einfach so, weil der Zug schon so lange am Rollen ist und weil das auch so, weil das so Institutionen, so Banken und sowas sind, die so.
Wer war denn das? Irgendwie, ich glaube, als ich in San Francisco war, habe ich mich mit irgendjemandem unterhalten und der meinte dann so, ich habe gehört, in Europe habt ihr das alle schon, dass ihr mit dem, also in Europa, Entschuldigung, ja, dass ihr alle mit dem Handy bezahlen. Ich so, nee. In Korea ist das ja,
ja,
ist das ja so eine Nummer.
Und da ich höre das auch immer, in Japan ist das so groß.
Ja, in Japan auch.
San Francisco, nein.
Ja. aber in Korea haben die jetzt zum Beispiel, da ist es irgendwie so, dass die U-Bahn, wenn die da in den Bahnhof einfahren, dass die direkt vor so Türen halten, mhm, mit ihren eigenen Türen, dass da kein, das, und die gehen halt auch erst auf.
Das gibt's in Russland auch.
Genau.
Da funktioniert es halt nicht.
Und was sie irgendwie gemacht haben, ist, dass sie diese Glastür jetzt irgendwie komplett beklebt haben in so einem Bahnhof mit Fotos von Supermarktregalen,
ja,
mit so QR-Codes. Dann können die Leute da irgendwie das einkaufen und die QR-Codes scheint in Korea ja zu funktionieren, mhm, können sie das einkaufen und dann wird ihnen das nach Hause geliefert. So.
Und hin und wieder wird dein Samsung-Telefon resettet. Naja.
Das funktioniert jetzt, das kann ich ja bestätigen.
Hast du das ausprobiert?
Ja, also es funktioniert nicht perfekt, weil ich immer noch irgendwie bestätigen musste.
Ach so, ernsthaft? Okay.
Aber das theoretisch funktioniert es schon, dass du mit dem QR-Code irgendwie so eine URL aufrufen kannst und da gab es dann einen geheimen, also eine Telefonnummer, die man anrufen,
genau,
kann.
Genau, eine Tel-URL aufgerufen.
Und wenn man die anruft, dann wird das Telefon sofort resettet ohne Warnung.
Genau.
Und du konntest halt irgendwie einen QR-Code generieren, der, wenn man ihn einscannt, diese URL aufruft. Aber zumindest auf meinem Galaxy S3, das ich zu dem Zeitpunkt hatte, musste ich immer noch bestätigen und diese Nummer wirklich anrufen. Und die URL zu scannen hat halt, oder das zu machen, hat halt mich nur so weit gebracht, dass es vorgewählt war. Aber ich immer noch selber, aber natürlich ist es immer noch der große grüne Knopf auf dem Bildschirm. Also es ist jetzt nichts Gutes.
Okay.
Und du kannst natürlich einfach jedes Galaxy, das irgendwo rumliegt, dir schnappen und resetten irgendwie in 2 Minuten.
Stimmt, es geht ja auch am Lockscreen vorbei, oder?
Das glaube ich jetzt persönlich nicht. Also es müsste man gucken, ob man das auch aus diesem Polizeianruf-Dialog heraus resetten kann.
Das, also ich habe heute das mal wieder, als wir unsere Visitenkarten bestellt haben von, wie heißt der Laden, wo immer alle Hipster Visitenkarten bestellen?
Der hat auch mit Soundcloud sich mal ein Office geteilt in London. Moo? Nee.
Ja, Moo Cards, genau. Und da waren auch so NFC-Karten zum Ausprobieren dabei,
ja,
so Testkarten. Und die habe ich heute an dieses Tablet da von hinten gehalten und das, und das funktioniert auch, und dann macht Beep Beep und das macht
Dankeschön. Ein anderes
Moo Card. Und es macht ein anderes Beep Beep, wenn man auf die Idee kommt, wenn man es nur zu kurz dran hält oder es nicht lesbar ist oder dergleichen mehr. Und dann sagt er einem, ja, mit welchem Browser möchtest du denn gerne öffnen? Mit Opera Mobile oder mit Opera Mini? Es waren wirklich, da müssen URL drin gestanden haben. Und ich weiß nicht, wer, also ich schiebe jetzt mal die Schuld einfach auf MooCards, dass die ihre, obwohl die werden das auch mal auf einem Handy ohne.
Ich bin der Meinung, wir haben das auf Arbeit probiert mit dem S3 sogar. Und ich bin der Meinung, es hat geklappt und sah einfach super hässlich aus. Aber da ist irgendein Browser aufgegangen, der halt nicht Opera Mini war, sondern.
Aber es ist, nur die beiden werden mir zur Wahl gestellt. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist, also ich dachte, macht da Chrome oder
so? Naja, es ist, glaube ich, in der Regel so, dass du eine URL aufmachst und dann melden sich halt alle Apps, die das können.
Ja, ja,
wenn es mehr als eine sind, dann wird es angezeigt. Vielleicht haben die, HTTPS kann es nicht sein, das wäre dämlich. Vielleicht ist es eine RSS-URL oder sowas Obskureres.
Ah, die werden auch da eine HTTP-URL in ihre Visitenkarten reinpacken. Also das wird im Endeffekt geht eine Webseite auf, die auf der halt die Informationen, die auch auf der Visitenkarte draufstehen, nochmal draufstehen. Klar. Das ist halt billig genug. Keine Ahnung.
Tja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, da gibt's cleverere Lösungen, die jetzt schon gehen. Und teilweise, also wie gesagt, wenn die Leute unbedingt mit ihrem Telefon bezahlen wollten, dann hätten wir das schon. Aber
ja, ich glaube,
ich persönlich kann mich damit anfreunden, alle 5 Minuten zum EC-Automat zu rennen. Das ist
also ich bin da echt eine faule Sau. Das ist bei mir.
Ich meine, in Amerika haben die einfach alle Kreditkarten für alles. Da hat sie überall eine Kreditkarte, hat irgendwie dann 50 Cent Wasser
mit Kreditkarte. Ja, die muss man aber auch immer wieder rausholen. Also was ich finde ja so dieses.
Aber guck mal, die kannst du halt dann auch zum Beispiel jemandem geben oder du kannst die Kreditkarten halt am Telefon ansagen in der Not.
Ja,
das ist schon praktisch.
Das, ich glaube, die will man ja auch nicht wegschmeißen. Aber es ist, also was mir auffällt, also dieses Kleingeld habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich bin so beim das fällt mir auf, so wenn ich jetzt mit
Post Cash. Da kommen gerade die schönen neuen Noten raus und du steigst aus.
Genau, und ich bin nicht mehr dabei. Das ist so, jetzt wo die Amerikaner jetzt eine Trillion, one trillion Dollar, nee, das ist eine Billion nur, ja, aber Cent Münze, Euro Dollar Münze, da mache ich nicht mehr mit. Nee, das ist so dieses, ich zahle zum Beispiel in der Straßenbahn zu bezahlen, ich finde das furchtbar. Und ich hab jetzt dieses Touch and Travel, damit geht's jetzt wieder so halbwegs, weil damit kann man dann so, beim Einsteigen muss ich einen Button drücken, beim Aussteigen muss ich einen Button drücken. Und damit ist es ganz okay. Aber in der Zwischenzeit ging es mir so, dass ich lieber hier bei so einem Carsharing-Anbieter, so Car2Go, mir ein Auto geholt habe, als mit der Straßenbahn zu fahren, nur um nicht das Kleingeld aus der Tasche kramen zu müssen, weil mich das so genervt hat, weil dann auch mal dran stand, bitte passend zahlen, und dann habe ich die...
First World Problem.
Also, ja,
ohne Scheiß.
Natürlich, aber dann sind das auch, dann hast du auch nie so, weißt du, musst du da 1,40 Euro zahlen, musst das passend zahlen, das sind natürlich auch immer Summen, die sich überhaupt nicht, dass die irgendwie 1 Euro dafür nehmen. Nee, dann nehmen wir 1,27 Euro, der so ein Ticket kostet.
Genau. Bitte passend zahlen.
Damit das um Himmels Willen auch nicht klappt und sowas. Es ist... Ah, ja. Und das ist und bargeldlos zahlen, bitte, endlich, vernünftig. Und hier, nachdem diese Geldkarte schon nicht funktioniert hat, die eigentlich gut war, die eigentlich nicht, also ich habe die Geldkarte gemocht, zum Bahntickets kaufen. Und dafür endlich mal was Vernünftiges, ja, will ich haben. Zahlen per Handy. Obwohl immer seine, ach. Mal gucken.
Ja, also ob du dann Kleingeld rausholst in dein Handy, naja gut.
Ja, aber dann hat man wenigstens Handy, habe ich immer dabei. Das Kleingeld habe ich.
Und dann fällt dir dein Handy ins Bier und dann stehst du da ohne Geld.
Das ist natürlich immer so eine Frage, wenn man auf so einer Zugfahrt einem der Akku vom Handy leer ist, während man seine...
Und dann die Fahrkarten bitte.
Scheiße. Genau. Das ist ja so, das ist ja sowieso mein Spaß. Das ist ja, habe ich neulich hatte ich das erstmal gemacht, komplett so mir direkt auf dem, weil dieser Drecksdrucker, der da oben steht, der sich hier, also HP ja unfähig ist, Drucker
zu bauen. Drecksdrucker ist das ist überflüssig. Drucker reicht vollkommen. Ja, das ist...
darum, weil der einzige Grund, einen Drucker zu besitzen, ist ja eine Bahnkarte zu kaufen. Und das geht ja mittlerweile auch per hier Bahn-App, per Ticket-App. Und das habe ich auch gemacht, das ging ganz hervorragend. Das war, und man hatte nicht mehr dieses, man musste noch einen separaten Zettel rauswühlen, sondern man musste nur sein Telefon vorzeigen, was, wenn man ehrlich ist, auf einer Bahnfahrt hat man das eh die ganze Zeit in der Hand. Und zwar, oh Gott, ich kann wieder nicht tethern, weil ich kein Netz habe.
Ja, aber dann geht's halt, dann PowerZ schön das GSM-Modem voll rauf und dann bist du halt auch schnell. Also was passiert, hat der freundliche Mann von der Metropa dann irgendwie so eine Bauchtasche mit USB-Sticks, wo er dann 3 Generationen von Handys aufladen kann?
Achso, also nee, die haben Steckdosen da drin. Also
stimmt, habe ich vergessen.
Der hing die ganze Zeit
dran. So
natürlich, hallo, selbstverständlich. Ich habe so als allererstes mein Telefon aufgeladen.
Das ist. Aber trotzdem wäre es irgendwie eine interessante, ich meine, einfach mal hingehen und sagen, ja, es ist hier drauf, aber mein Kumpel hat das immer gemacht, der hat in Karlsruhe studiert oder studiert er noch. Und die hatten wohl, ist schon 4-5 Jahre her. Da gab's, vielleicht gab's noch nicht mal iPhones, länger sogar schon vielleicht. Auf alle Fälle hatten die irgendwie so SMS-Tickets oder nee, mit WAP, glaube ich, sogar noch. Ganz, ganz schlimm. Ach, du Scheiße. Konntest du so Tickets kaufen.
Und der hat, MMS vielleicht?
Ja, oder irgendwie so, also irgendeine archaische prä-richtiges Internet auf dem Handy-Technologie. Und der hat es dann immer so gemacht, dass er in die Straßenbahn eingestiegen ist, die da sowieso nur 10 Meter weit fährt, und dann ist der Karlsruhe auch schon wieder vorbei. Und dann hat er halt drauf gewartet, also er hat es immer schon vorgewählt und war schon auf dem Sendenknopf.
Okay.
Wahrscheinlich ging das wirklich über SMS oder so.
Yeah.
Und dann hat er halt geguckt, ob Kontrolleure in der Bahn stehen, und halt wirklich erst gekauft, wenn es hieß, die Fahrkarten bitte. Und ansonsten ist halt immer umsonst gefahren. Das ist insofern natürlich ganz praktisch.
Das ist bei diesem Touch and Travel, habe ich das auch schon überlegt, dass man das machen könnte, aber der Kaufprozess dauert dann doch wieder so lange, dass man das, glaube ich, einfach nicht funktioniert. Mhm. Weil die gucken einfach, wo man eingestiegen ist, und die sehen dann, also das steht da auch mit drauf. Das ist, ja. Ja, wollen wir an der Stelle mal
eine Zäsur machen.
Eine Zäsur machen bis zum nächsten Mal?
Ja.
Beim nächsten Mal mit Gast, würde ich sagen.
Kannst du schon jemanden vorankündigen? Hast du schon Verträge abgeschlossen?
Ich sag mal, einer meiner drei Chefs. Ulrich finde ich ja lustig.
Ach, darf ich jetzt ein Votum abgeben?
Ja klar, natürlich.
Das mache ich jetzt hier nicht öffentlich. Das wäre mir.
Ach so, na gut, dann machen wir das später nochmal.
Das können wir schnickschnack-stuckmäßig
klären. Gut, dann machen wir das so. Ansonsten, ja, wir wollen diese Sendung mit Gästen machen. Wir wollen das nicht immer nur zu zweit machen, sondern
damit wir auch mal in Ruhe auf Toilette gehen können, ohne dass der andere vor sich hinstammelt.
Genau. Und also wenn ihr Ideen habt für Leute, die so ein die technisch Ahnung haben, die vielleicht auch was zu erzählen haben aus dem Bereich, die
oder Wünsche
und die sollen sich meldet die und wir wollen die dann zusehen, dass wir die als Gäste entweder hier vor Ort oder das wird dann das nächste noch
per Live-Schalte,
wie heißt es, Mumble, per Mumble dazu schalten. Da bin ich auch schon dran. Das wird alles noch furchtbar kompliziert werden. Und also wieder viele Gelegenheiten, um technisch komplett zu versagen.
Ich muss aber sagen, das hat heute ganz gut geklappt. Also das ist ja extra die Ernte Ausgabe, damit wir
ja
jedes technische
Versagen,
irgendwie unter den Teppich kehren können und behaupten, es hätte niemals stattgefunden. Aber es ging eigentlich ganz gut von der Hand.
Ja, also hier Möp hat, nachdem ich mich erstmal zu doof angestellt habe, dann doch erstaunlich gut funktioniert gleich.
Ja, danke nochmal an die Betreiber.
Die, glaube ich, nicht zuhören. Die auch,
das ist ja,
die auch nicht mal per Mail zu erreichen waren. Das war so wirklich, hey, stimmt das noch mit den Zugangsdaten? Da hat ja Ralf Stockmann, vielen Dank an Ralf Stockmann, an dieser Stelle nochmal. Der RStockM im Chat heißt, der
versteht das.
Genau, ich habe nämlich probiert, die haben ja irgendwann mal, die Möp-Möp-Jungs haben irgendwann mal gesagt für WMR, hier, habt dann Zugangsdaten, viel Spaß, sendet und dann haben wir das nie gemacht, weil wir normalerweise alles über Xenem streamen und es hat ja auch funktioniert und warum soll man dann wechseln zwischendurch?
Klar.
Und die haben jetzt offensichtlich sich ein bisschen übernommen und jetzt haben sie gerade offensichtlich ihren DNS-Server fehlkonfiguriert, weil dass man so eine Nachricht bekommt, so von wegen Mail konnte nicht zugestellt werden, das hat man ja öfters mal, aber in dem Fall war es, die Nachricht konnte nicht zugestellt werden, weil der DNS-Server eine empty response beim MX-Response geliefert hat. Und wie man sich sein, also die haben ihren DNS-Server kaputt gemacht. Und das hat ja nicht mal was mit Downtime zu tun, sondern das ist ja wirklich, du setzt einen Rekord falsch. Und da musst du ja auch schon einiges echt, also
ja.
Möp Möp, Jungs, falls ihr das hört, ihr kriegt keine Mails mehr unter eurer Möp Möp-Org-Adresse. Ja.
Gut, aber ja, wie gesagt, das war eigentlich ganz spaßig. Beim nächsten Mal wird es bestimmt auch ein bisschen zackiger von der Hand, wenn es erstmal ein bisschen fließt.
Oder mehr Bier.
Mehr Bier.
Mehr Bier fließen.
Mehr Bier fließen.
Vielleicht auch mal eine Brezel oder so.
Genau. Also sagen wir mal, bis zum nächsten Mal.
Haben wir schon einen Termin?
Probieren wir mal so 2 Wochen Rhythmus zu
machen. Heute in 2 Wochen?
Heute, so grob in 2 Wochen.
Ja.
Wir kündigen das an, wir machen auch noch Kalender und diesen ganzen Dreck und
könnt alles abonnieren. Was
die coolen Kinder heute so
haben. Ja, und es gibt einen Twitter-Account.
Ein Google Plus Hangout.
Und einen App.net-Account holen wir uns auch noch.
Das wird ein ganz schön teures Hobby.
Also. Bei App.net so zweite Karte kann man ja noch kriegen. Also ich habe den Developer-Account.
Ach, hasse. Der feine Herr.
Der feine Herr, ja. Und da kostet das ja nur 3 Euro dann der zweite Account.
Ich kann mir das gar nicht leisten.
Ja, ja, es ist auch. Also das ist so.
Also, Developer-Account.
Also noch größere Fehlinvestition war diese Nerd-FM-Domain. Was jetzt mit Bits und so? Bits.io geht nicht. Bits.io geht nicht. Bits.io geht nicht.
Nee.
Ich hab mich eben gerade verquatscht schon. Wirklich auf Anhieb versehentlich. Also
Bits. Ja, das ist kacke.
Das
können wir nicht bringen. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Dann
Nerds FM finde ich gut, aber
Das diskutieren wir noch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.